Attention.
Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien aus den geschliffenen David Alaba Studios, kommt die Big Show von Sportradio360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
Hallo, das ist der Thomas Muster.
Hallo, hier ist Fabian Ambüchen.
Hallo, das ist Viktoria Redensburg.
Hier wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
Das ist die nächste Debatte, Frau. Fällt Ihnen nichts Schöneres sein jetzt?
Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
Hallo, hier ist Roger Federer und ihr hört Sport 1 360.
Nee, nur Sportradio 360.
Sportradio 360.
Die Big Show. Jetzt.
Sportradio 360, die Big Show 633, herzlich willkommen wie jede Woche seit dem 13. März, glaube ich, 2011 in jener Show, wo sich weiße alte Männer selbst beweihräuchern, wie in diesem verrückten Internet zu lesen ist und zu diesem Klischee we have to live up to. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Ich sitze jetzt vor der Wiener Stadthalle, werde gleich hineingehen. Allerdings, die Wiener Stadthalle hat nur im letzten Teil, und da ist was ganz, ganz Außergewöhnliches passiert, denn der Gesprächspartner ist ein bisschen älter, ist auch ein Mann, ist aber dunkelhäutig. Was machen wir jetzt mit diesen herrlichen Vorurteilen, die da im Internet herumschweben? Anyway, gar nicht so viel dort aufgenommen, mehr aufgenommen in meiner herrlichen kleinen Suite, in dem Hotel, wo ich wohne. Und es geht los mit Fußball. Thomas Wagner, Toni Tomic und Markus Götz. Götzi bleibt dann auch da für den Handball. Dann geht's weiter mit, also Handball noch mit Uwe Semrau. Dann NBA mit André Vogt, heute ein bisschen früher in der Show. Nicola übernimmt danach, weil ich eben in Wien bin. Nicola zunächst Motorsport, Eddie Mielke und Stefan Heinrich. Dann zur Formel 1, ja auch noch Motorsport. Der Voice bleibt da und Stefan Ehlen. Dann die NFL mit Christian Schimmel und mit Andreas Renner. Es folgt als letztes Segment von Nicola moderiert Rugby mit Simon Jung, der übrigens auch ein Mann, aber extrem jung ist. Wieder was gegen die Linie dieser Sendung eigentlich. Und Jan Lüdecke. So, Major League Baseball, die World Series steht fest. Nach Rugby also zum Baseball mit Axel Goldmann und Tom Heberlein. Tom bleibt dann zum Skisport noch am Start. In Sölden geht's ja an diesem Wochenende los. Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung ist auch vorbei. Ja. Und der Abschluss dann Tennis, wie immer, mit Brian Shelton, US-Amerikaner, Vater von Ben Shelton, sehr, sehr angenehmer Typ, früher selbst Profi. Ja, und dunkelhäutig, was soll ich euch sagen? The times, they are changing, nach 12 Jahren und einem halben. Oder auch nicht, vielleicht war es auch schon immer so. Auf geht's, Big Show 633. So, Sportradio 360, die Big Show 633 geht los. Wir sind über ganz Europa verteilt, erstaunlicherweise. Ich hocke also in Wien. In München ist Markus Götz. Guten Morgen, Götzi.
Guten Morgen.
Dann erfahre ich wie aus dem Nichts, dass Toni Tomic irgendwo in Spanien ist. Guten Morgen, lieber Toni.
Buenos dias.
Wo denn genau, Toni, wenn ich fragen darf?
In Marbella.
Es soll nichts Schlimmes passieren. Und in Novi Sad ist der große Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas. Paint us a picture. Sind die Teppiche ebenso dick wie damals? War es Bulgarien, wo du mir von diesen dicken Teppichen im Hotel erzählt hast?
Das war Schumen und ich kann guten Gewissens sagen, das war die hässlichste Stadt der Welt aller Zeiten, ganz sicher. Hier, Novi Sad ist jetzt nicht direkt schön, aber es hat schöne Ecken. Und das Hotel ist wunderbar. Ein ganz neues Hotel. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Deshalb musste ich heute Morgen leichte Kopfschmerzen erstmal aus dem Kopf laufen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Dobre Dan aus Novi Sad.
Großartig. Ich möchte starten, wir wollen über den VfB sprechen auch, aber ich möchte starten mit einer Frage eines ehemaligen Schülers von mir. Und ich liebe meine Schüler. Die Schüler lieben mich weniger, aber ich liebe meine Schüler. Und zwar uneingeschränkt. Und Luca habe ich ganz besonders lieb. Der hat im letzten Jahr seinen Abschluss gemacht. Und Luca hat nur einen kleinen Makel, Thomas. Er ist FC Augsburg-Fan. Ja, ich meine, was soll man machen? Und er fragt jetzt also die Gurus in der Big Show, also euch drei. Schafft der FC Augsburg unter Cez Torup den Sprung zurück auf die internationale Bühne? Ich weiß gar nicht, was zurück in diesem Zusammenhang bedeutet, weil ich kann mich nicht erinnern, dass der FCA jemals international gespielt hat. Aber Thomas, was hast du gesehen bei diesem 5:2 in Heidenheim, wo er geflutscht hat. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, wie aus der Ketchupflasche.
Also eins muss ich sagen, du scheinst nicht nur erschreckende Lücken im südamerikanischen Fußball zu haben, sondern auch in der Historie des FC Augsburg, der sich mit einem Sieg bei Partizan Belgrad damals für ein Spiel bei Jürgen Klopp an der Anfield Road qualifiziert hat. Das ist, wie lange ist das her? 7 oder 8 Jahre. Muss ich sagen, da gibt es ein kleines Minus für den Schüler Huber. Und ansonsten, sie werden wie immer die Klasse halten. Ich hoffe, es sieht ein bisschen attraktiver aus. Ich habe auch Hoffnung, weil ich glaube, der Trainer steht für attraktiven Fußball. Internationale Bühne sehe ich für den FCA in den nächsten 40 Jahren nicht.
Toni, kanntest du diesen Trainer? Kennt man diesen Trainer auf der Szene? Ich meine, ich bin im Fußball absolut unbeleckt, wie mir Thomas jetzt auch wieder attestiert hat. Aber kannte man Jess Torup davor oder haben denn die Augsburger einfach irgendwo gefunden auf der Resterampe?
Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich nicht so tief war in der dänischen Fußballgeschichte, in der aktuellen zumindest.
Shame on you, Toni.
Absolut, absolut. Aber man kann ja auch nicht alles im Blick haben. Wenn man auch noch ein bisschen andere Sportarten nebenher beobachtet. Vielleicht habe ich auch nicht so viel Zeit wie Thomas Wagner, ich weiß es nicht, aber auf seinen Reisen kann der natürlich auch einiges weglesen. Insofern, also Jess Torup war mir jetzt nicht geläufig, aber es scheint ja offensichtlich ein ganz guter, ein cleverer Deal zu sein.
Ja, dabei belassen wir es. Oder, da kommt noch jemand.
Ja, ich bin noch da auf jeden Fall.
Naja, Götze, du darfst jetzt zum VfB etwas sagen. Ja, der VfB, bitte.
Lieber würde ich noch kurz was zu Thomas Wagner sagen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, Toni, ob deine Vermutung, dass Thomas mehr Zeit hätte als du oder ich oder Jens oder wer auch immer. Ich bin immer wieder fasziniert von Thomas, ich glaube, wie sagt man, bildhaftem Gedächtnis? Ich weiß nicht ganz genau, was der richtige Ausdruck ist, aber ich glaube, der guckt sich eine Tabelle an und dann merkt er die sich. Und ich erinnere mich schon vor 20, 25 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, damals beim DSF, ich habe den zum Teil aus dem Kicker abgefragt, wer Vierter der bulgarischen Liga ist oder Siebter in Serbien oder so, und das wusste der immer. Und also entweder er hat mich kolossal verarscht, ja, und hat da irgendwo dann so einen Spickzettel gehabt, oder also das ist Wahnsinn, was der Mann sich merken kann.
Also Götzi, vielen lieben Dank. Ich hatte tatsächlich immer ein gutes Gedächtnis. Es weist mittlerweile immer größere Lücken auf, aber trotzdem Dankeschön. Ich kann mir Sachen, die ich einmal lese, wirklich gut merken, das stimmt.
Zum VfB, Götze. Du hattest letztes Jahr, glaube ich, angemerkt, dass das ganze Problem ja schon hinten losgeht, dass kein gescheiter Torwart drinsteht. Jetzt meine ich, dass du vor ein paar Wochen auch gesagt hast, dass dieses Problem behoben ist. Abgesehen von Guirassy, wo siehst du die Gründe, dass jetzt haben sie bei Union Berlin gewonnen? Da kann man sagen, okay, mittlerweile oder derzeit gewinnen viele bei und gegen Union Berlin, aber so einfach, finde ich, ist das nicht. Abgesehen von Guirassy, woran liegt's, Götze?
Komplexe Gemengelage. Also zunächst mal muss ich euch sagen, ich schaue jeden Tag auf die Tabelle und vergewissere mich, dass es stimmt, dass wir 21 Punkte haben nach 8 Spieltagen, weil ich kriege immer noch in Momenten Angst, dass es nur ein Traum ist. Aber nein, es stimmt. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal aufgemacht. Wir haben 21 Punkte nach 8 Spieltagen. Hättest du mir vor der Saison gesagt, ihr habt 21 nach der Hinrunde, hätte ich das blind unterschrieben. Also der VfB, ich glaube, wir haben die insbesondere auch hier die Themen beim VfB in den vergangenen Jahren immer wieder benannt. Und da war ich immer, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie Tonis Standpunkt war, aber bei Thomas war ich ziemlich nah mit dabei. Sven Mislintat und die Kaderplanung, das waren das sogenannte Diamantenauge, das waren Projektspieler in den allermeisten Fällen, aber wir hatten keinen ausgewogenen Kader und damit natürlich auch keine ausgewogene Mannschaft. So, jetzt hat Fabian Wohlgemuth bereits in kurzer Zeit auf diesem Feld erheblich eingewirkt, aus meiner Sicht. Ja, und er hat einfach ein paar gestandene Bundesligaspieler mit dazu geholt. Keine Stars können wir uns auch überhaupt nicht leisten beim VfB, aber Leute, die den Kader im Ganzen ausgewogener gemacht haben. Und auch darüber, das habe ich auch immer wieder gesagt, und das ist meine tiefste Überzeugung, insbesondere in so einem Segment, in dem sich der VfB bewegt, also wo du brauchst auf jeden Fall einen Torhüter, der dir keinen Stress bereitet, und es ist ganz hilfreich, wenn du einen hast, der die Buden macht, ja. Und die Kombination ist aktuell gegeben. Und dann darf man das natürlich nicht nur auf die beiden reduzieren, sondern viele Griffe haben jetzt zuletzt funktioniert. Also was weiß ich, meine, als Endor gegangen ist, habe ich echt gezuckt. Also wir haben 50 Millionen Ablöse generiert mit Mavropanos, mit Sosa und mit Wataru Endo. Und bei Mavropanos und Sosa habe ich das ganz gut wegstecken können, aber bei Endo hatte ich allergrößte Sorge, dass der Stiller das bislang so gut macht, hätte ich nicht erwartet. Auch da wieder ein guter Griff. Und jetzt kommt, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und das darf man im Mannschaftssport oder in jedem anderen Sport auch nicht unterschätzen. Das sagen mir auch die Handballer immer und immer wieder. Das Thema der Läufe und natürlich im Positiven wie im Negativen. Der VfB hat halt einen Lauf aufgenommen. So, und dann stärkt dich das immer wieder fürs nächste Spiel. Und andersrum ist es natürlich genauso. Wenn du ein paar Mal in Folge verlierst, dann trägst du das mit dir rum. Du fängst ja nicht bei Null an, weder im Positiven noch im Negativen. Und in der Gemengelage ist der VfB jetzt in die Situation gekommen, in die er gekommen ist. Und ich kann es immer noch nicht so recht glauben.
Toni, was tun mit Guirassy? Ist der VfB da in einer guten Position, weil sie eh wissen, dass sie nicht mehr als die 20 Millionen, die Festgeschriebenen, bekommen? Sollen sie sich, kann sich der VfB zurücklehnen? Jetzt ist er ja verletzt, kleinere Verletzung. Immer wenn ich kleinere Verletzung lese, dann denke ich mir, vor Weihnachten wird er nicht zurückkommen. Was tun in dieser Lage, wo es gerade so gut läuft, mit diesem Stürmer, der aus jeder Lage trifft?
Ich glaube, aus Vereinssicht, wenn du in der Situation bist, in der du jetzt bist, dann möchtest du natürlich den Status quo so lange wie möglich aufrechterhalten. Und mit der Tatsache, dass er jetzt schon 14 Tore gemacht hat, macht er sich natürlich auf der Bühne, auf der großen Fußballbühne so dermaßen begehrlich, dass der VfB droht, ihn im Winter zu verlieren. Also das Einzige, was ich jetzt, also ich weiß nicht, ob die Gerüchte stimmen, dass der VfB im Hintergrund versucht, diese Ausstiegsklausel ihm nochmal abzukaufen und um den Vertrag oder eine neue Ausstiegsklausel für einen anderen Zeitpunkt nochmal zu installieren in den Vertrag. Das kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen und da weiß ich natürlich nichts. Aber selbst dass der VfB in der Lage war, den Vertrag zu verlängern, war das ja schon mal auf alle Fälle ein Gewinn. Und dann gehst du natürlich auch gewisse Parameter ein und kommst dem Spieler entgegen. Und sicherlich ist es auch so, dass der VfB wusste damals schon, bevor er die 14 Tore gemacht hat, dass der wahrscheinlich irgendwann mal den Absprung machen möchte. Dass es jetzt natürlich so schnell kommt, konnte natürlich, wie Götze es sagt, auch keiner ahnen. Wenn er über den Winter hinaus bleibt, wovon ich vielleicht sogar auch, weil ich glaube, wenn ich jetzt so seine Interviews höre, er fühlt sich wohl in Stuttgart und ich glaube, ich schätze ihn schon auch so ein, dass er die Saison fertig machen möchte, dann ist nun mal so, dass wenn sie es nicht schaffen, ihm die Ausstiegsklausel abzukaufen, dann hast du halt einfach in den sauren Apfel zu beißen, für 20 Millionen einen super Stürmer abzugeben. Das ist ja bei Dortmund nicht anders gewesen mit Haaland. Die mussten auch in den sauren Apfel beißen, damals mit 60 Millionen. Der war damals schon über 100 Millionen wert. Aber wenn du einfach mal eine Ausstiegsklausel dann reingeschrieben hast in den Vertrag, dann musst du dich natürlich daran halten. Insofern glaube ich schon, dass er die Saison fertig machen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus bleiben wird. Aber selbst jetzt in seiner Phase der Verletzung glaube ich, dass zum Beispiel ein Dennis Rundaff da lückenlos einspringen wird können.
So, jetzt spricht Götze in der Wir-Form über den VfB Stuttgart. Toni, distanziert, aber doch wohlwollend. Ich brauche jetzt eine harte Analyse von Thomas Wagner und ich möchte...
Ja, die war dir zu weich.
Nein. Aber Thomas, wenn Götze sagt, können wir uns nicht leisten, es gibt eine Stadt in Deutschland, die reicher ist als München. Es gibt ein Bundesland, das reicher ist als Bayern. Das ist Baden-Württemberg und das ist Stuttgart. Was zum Henker ist da die letzten Jahrzehnte schiefgelaufen beim VfB Stuttgart?
Naja, es gab ja immer mal durchaus Ausreißer nach oben. Also der VfB hat ja immer mal wieder Akzente gesetzt, indem sie Meister geworden sind oder Pokalsieger. Ich sage magisches Dreieck. Man hat es aber auch immer wieder in einer unfassbaren Schnelligkeit geschafft, alles wieder einzureißen. Also wenn du siehst, was 92 Daumen Wechselfeder liegt, 2-7, wie sie da in der Champions League wirklich rumdilettiert sind, wie schnell das immer eingerissen wurde, das ist leider schon auch erstaunlich und gehört ein bisschen zur VfB-DNA dazu. Dann glaube ich, dass sie an vielen Punkten einfach nicht so gut gewirtschaftet haben, wie man das ja normalerweise den Schwaben nachsagt. Da übrigens mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Also wenn ich den Finanzhasardeur Alex Werle da sehe, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich sehe, was der in Köln an Schulden hinterlassen hat, ob das alles so toll ist. Aber das ist jetzt erstmal gerade egal. Ich glaube, man hat so ein kleines bisschen das Problem oft gehabt, dass man, wenn es gut gelaufen ist, sich direkt mit den Bayern vergleichen wollte. Also praktisch so der Südgipfel, in dem der VfB ja im direkten Duell eine katastrophale Bilanz leider hat. Aber ich möchte schon noch zwei, drei Sachen sagen zu dem, was ich gerade gehört habe. Dieser Lauf, den Götze angesprochen hat, der ist wirklich beeindruckend. Sicherlich auch in gewisser Art und Weise dem Spielplan geschuldet, aber das musst du ja auch erstmal so ausnutzen, wie sie es gemacht haben. Ich finde die Mannschaft unfassbar stabil. Ich war nie ein großer Fan von Alex Nübel. Ich habe den in Köln live gesehen. Der hat eine Aura und Ausstrahlung, das ist ja Wahnsinn. Dann schmeißt du da den jungen Franzosen hinten rein, der spielt, als wenn er seit Jahren nichts anderes gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass die Verletzung von Guirassy jetzt diesen Lauf aufhält. Das glaube ich gar nicht. Undav ist ein guter Mann. Die spielen mit einer Begeisterung und man muss auch sagen, im Falle vom VfB siehst du, was ein neues Stadion da noch macht. Früher immer dieses präsige Gebrabbel von der Haupttribüne mit der Laufbahn. Das ist ja eine Wucht. Ich musste es leider in der Relegation erleben. Ich könnte natürlich auch sagen, wer den HSV in der Relegation so überzeugend schlägt, der holt sich das Rüstzeug für eine starke Bundesliga-Saison. Also ich mache jetzt hier in dieser Runde mache ich eine Wette. Der VfB Stuttgart läuft nächstes Jahr donnerstagsabend mindestens bei RTL. Vielleicht sogar Dienstag oder Mittwoch bei Amazon. Der VfB Stuttgart spielt nächstes Jahr in Europa. Ihr könnt gerne Wetteinsätze gegen mich aufrufen. Also ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sage, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Damit meine ich Götzi. Bei Toni höre ich ja so ein bisschen raus. Da ist man dann eher so die europäische Hotvolée der FC Liverpool. Ja, mal gucken, was meine Stuttgarter da so machen. Die dritte Kraft.
So. Thomas. 26. Oktober 2023 ist hier mit notiert. Thomas, we let you go on this one. Einfach nur, weil du ihn erwähnt hast und weil jetzt ja das vor ein paar Tagen die Premiere der Dokumentation gab, ist es gar nicht so ein harter Cut, finde ich. Aber Christoph Daum, wie ist die Person Christoph Daum im Jahr 2023 zu sehen? Wir erinnern uns, glaube ich, alle an die Zeit, wo er Bundestrainer hätte werden sollen. Dann die Geschichte mit dieser Haarprobe. Das waren einfach Zeiten, die man sich jetzt als Fußballfan irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Diese Gehässigkeiten, die damals ausgetauscht wurden zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum und überhaupt. War das damals trotz allem irgendwie eine bessere, ehrlichere Zeit? Wie steht Christoph Daum jetzt da in deiner Wahrnehmung, Thomas?
Ich weiß nicht, ob das alles ehrlicher war, weil wenn man sich das nochmal zurückruft, das war ja nach der Ära Ribbeck, sollte ein neuer Bundestrainer her. Ich glaube, Uli Hoeneß wollte nicht, dass Ottmar Hitzfeld Bundestrainer wird, weil dann hätte er kurz vor Saisonbeginn ohne Trainer da gestanden. Ich glaube, es war für ihn aber damals auch unerträglich, der Gedanke, dass Christoph Daum irgendetwas mit der deutschen Nationalmannschaft gewinnt. Und dann kam ja die Geschichte mit dem Münchner Reporter auf, der dann Hoeneß auf dem Weg zum Oktoberfest nach Drogenvorwürfen gesprochen hat. Diese Gerüchte gab es ja immer schon, aber zu der Zeit waren sie eigentlich gar nicht mehr existent. Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Christoph Daum, ich habe persönlich sehr ambivalente Gefühle dazu. Ich fand, er hat schon in der Bundesliga Akzente gesetzt. Er hat Dinge gemacht, die man gar nicht kannte. Er war für die Show total klasse. Man muss aber auch sagen, im persönlichen Gespräch, du hast mit ihm manchmal ein Gespräch geführt, da war der freundlich bis hin, dass er gefragt hat, wie es dir privat geht. Du konntest mit ihm ganz tief sprechen und eine Stunde später bist du an ihm vorbeigelaufen. Da hat er geguckt, als wenn er dich nicht mehr gekannt hat. Ich finde, am Ende der seiner Karriere, man hat schon das Gefühl, dass er ein bisschen geläutert ist, hat er sicherlich sportlich fast zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht, weil er ist in Anführungszeichen nur einmal Bundesliga-Meister geworden und dann in der Türkei und in Österreich noch. Da hätte sicherlich viel mehr drin sein können, aber es war wohl auch Teil seines Wahns und seines Genies, dass da halt auch irgendwie was dahinter gesteckt hat. Ganz sicher aber eine der, würde ich sagen, schillerndsten Persönlichkeiten in 60 Jahren Bundesliga-Geschichte.
Thomas, du darfst aussteigen, aber Toni, du darfst gerne bei Christoph Daum fortsetzen.
Moment.
Ja.
Bevor Thomas aussteigt, er schmeißt eine Wette rein mit uns und wir dürfen noch nicht mal
antworten. Ja, Götzi, komm. Ich wollte nur Tamer runterbringen, aber Götzi, bitte, antworte auf die Wette.
Ich will nur auf die Wette antworten. Ich kann natürlich nicht gegen den Erfolg des VfB wetten. Das fühlt sich einfach scheiße an, deswegen tue ich es nicht. Aber das halt auch, Thomas, ich habe ihn vorher überschwänglich gelobt und ich liebe ihn auch dafür. Er lässt sich auch sehr gerne euphorisieren. Beispiel hier.
Ich weiß, dass Thomas gerne Donnerstagabend in Stuttgart weilen würde.
Ja, da ist es. Da ist irgendeine Geschichte, die wollen wir jetzt aber nicht
vertiefen. Ja, genau.
Ich sage euch eins, mein Wetteinsatz, wenn es nicht stimmt, Götzi, du weißt, das ist nicht meine Stärke, aber für euch würde ich es nochmal machen. Ich lade euch drei ein und werde für euch rheinischen Sauerbraten servieren.
Oh.
Oder ich mache in einem Rezept von euch schwäbische Maultaschen. Also ich bin am Herd wirklich kein Ästhet, aber dafür würde ich mir echt Zeit nehmen. Es gibt ausgewiesene gute Weine, ob italienische oder schwäbische.
Dieses erste Angebot nehme ich gerne an mit dem rheinischen Sauerbraten, aber ich komme nicht zu dir zum Maultaschen essen. Vorher stürze ich mich in die Grube. Also das geht nicht.
Ich bringe den Wein mit, Thomas. Also die letzte Wette in dieser Runde war ja, glaube ich, auch eine Wette mit Jens, dass es darum ging, irgendwie zu einem Europa League Spiel nach Graz zu fahren. Die ist ja immer noch nicht eingelöst worden.
Ja, gut, der ist ja mittlerweile auch arrogant, weil er jetzt Meister wird, der Blecki.
Das ist richtig. Also in diesem Jahr, die Salzburger sind verwundbar wie nie und Sturm spielt sehr, sehr kompakt, spielen ja heute gegen Atalanta Bergamo. Aber die Punkteteilung in diesem Jahr kommt sich Sturm nicht zu Pass. Leider.
Gut, dann gehen wir nächstes Jahr zusammen zum Champions League Spiel Graz gegen den VfB.
So machen wir.
Ah, das ist geil. Jawohl.
Thomas, raus mit dir. Danke. Danke nach Novi Sad. Toni und Götzi vielleicht noch 2-3 Minuten. Also du kannst natürlich auch dabei bleiben, Thomas. So ist es nicht. Aber Toni, Chris.
Jetzt tatsächlich runter.
Ja, raus mit dir.
Das Spiel ist heute Abend in Bačka Topola. Das sind nochmal 70 Kilometer von hier entfernt. Kleine Wissensinfo für Leute, die man nicht braucht. Das Stadion ist von der ungarischen Regierung bezahlt worden, weil in der Vojvodina, also im Norden Serbiens, die Bevölkerungsmehrheit auch in dieser Stadt mit 60% ungarischstämmig sind. Das wusste ich auch nicht. Finde ich eine ganz nette Info. 4.500 Zuschauer. Soll wohl ein Hexenkessel werden. Heute Abend bitte einschalten. 18:45 RTL Plus und die Zusammenfassung bei RTL. Bačka Topola gegen den SC Freiburg. Ich grüße.
Vojvodina ist ein Melting Pot von ungarischen, rumänischen und serbischen Menschen.
Ich bin so froh, dass ich mit euch hier immer wieder so viel lernen kann. Ich liebe euch.
Tja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, Toni, du bist ja auch eine Perle des Balkans. Das darf man ja so sagen. Unglaublich schöne und nette Menschen hier. Das wollte ich auch noch sagen.
Raus mit dir.
Schönes Schlusswort.
Ja, genau. Schönes Schlusswort. Ja,
Entschuldigung. Tschüss, Thomas. Aber damit, Leute, wenn sich das irgendeiner anhört, was wir da machen.
Alte weiße Männer, die sich selbst beweihräuchern. Ja, so ist es.
Nein. Also, wir sind nicht alte weiße Männer, doch, sind wir wahrscheinlich schon, aber nicht von der Haltung her. Definitiv nicht. Nee. Ich meine was ganz anderes. Ich glaube, jeder, der klaren Verstandes ist, kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir es nicht sind. Also klaren Verstandes.
Also das werden wir gleich beim Handball unter Beweis stellen. Nur ganz kurz noch, wir sind ja alle unterwegs und Toni, hast du noch ein, zwei Worte vielleicht zu dem, was in den letzten beiden Tagen in der Champions League los war? Oder wollen wir dieses Thema komplett unter den Tisch fallen lassen? Ich habe gestern ein bisschen die Dortmunder gesehen. Starkes Tor, wie ich finde, wunderbar herausgespielt. Leipzig hat sich ein bisschen rumgewürgt, Bayern souverän, Union traurig und nach wie vor glücklos. Was sind die drei Sätze, die Toni Tomic zu den letzten beiden Tagen Champions League finden kann?
Puh, das ist jetzt in 25 Sekunden auf
den Punkt zu bringen, ist natürlich
schwierig. Mach zwei Minuten. Vor allem. Aber ich kann dir eins sagen, ich finde, also das, was ich gelesen habe, ich habe nichts gesehen, das, was ich gelesen habe, waren die Bayern alles andere als souverän. Ich glaube, das, was ich gelesen habe, war Galatasaray sogar in der ersten Halbzeit haushoch überlegen und hätten sich eigentlich auch belohnen müssen. Das zeigt natürlich auch die Verwundbarkeit oder die Instabilität der Bayern in dieser Saison. Deswegen werden sie auch, kann ich mir vorstellen, nicht davonlaufen in der Bundesliga. Dann muss ich sagen, war ich von dem Ergebnis von Newcastle gegen Borussia Dortmund so dermaßen überrascht, dass ich fast überlegt habe, also was kann ich dazu sagen? Mir fällt dazu gar nichts ein. Letztlich kann man nur den Dortmundern attestieren, dass sie in so einem Stadion gegen diese starke Mannschaft offensichtlich so eine reife Leistung rausgehauen haben. Klar hast du natürlich auch ein bisschen Glück sicherlich im Spiel. Dass ich gelesen habe, dass da ein Alu-Treffer dabei war. Aber das ist natürlich schon nochmal ein Zeichen und es zeigt auch nochmal, es ist ein Zeichen der Entwicklung vor allem, wenn du mittlerweile kein Tor in zwei Spielen gegen große Gegner kassierst in der Champions League und vor allem in der Bundesliga auch hinten relativ stabil stehst. Und bei Union Berlin, ich hatte diese Diskussion gestern im Auto mit Freunden von mir, bei Union Berlin ist es ja genau das andere Gegenteil, was Götzi gerade eben für Stuttgart beschrieben hat. Das ist ja jetzt keine schlechte Mannschaft mehr. Von heute auf morgen, von letzter Saison auf diese Saison ist ja keine schlechte Mannschaft. Wir haben sogar auch sicherlich personell nochmal verstärkt. Aber du siehst, wie psychologisch dieser Sport sein kann, wenn du einmal in so eine Negativspirale reingerätst und dann von mir aus auch alle drei Tage nochmal ran musst. Und dann kriegst du ein Tor in der Nachspielzeit, dann kriegst du ein ganz linkes Ding, dann verlierst du wieder 0-1. Dann kommt der VfB, der einen Lauf hat. Dann verlierst du zu Hause 3-0 Spiele, die du normalerweise in der vergangenen Saison in den Jahren vielleicht nicht verloren hättest. Und dann verlierst du plötzlich neunmal in Folge und keiner kann sich erklären, warum. Das kann sich ja heute bei Stuttgart auch keiner erklären. Du kommst also in diese Psychologie hinein, dass du plötzlich nicht mehr weißt, was du machen sollst auf dem Platz. Nur Angst vor Fehlern, also da schleicht sich ja enorm viel ein in so einen Kopf. Und davon profitiert natürlich der VfB Stuttgart enorm, wie Götzi es beschrieben hat. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor auch, neben anderen kleinen. Aber bei Union Berlin ist es natürlich wirklich schade. Und ich fände es schade, wenn sie dann auch wirklich die Reißleine ziehen sollten mit einem Mann, der sie überhaupt dahin gebracht hat, wo sie momentan stehen.
Ist schon komisch, oder Götzi? Vor ein paar Wochen hätten wir echt gesagt, Urs Fischer ist in der Christian-Streich-Position. Er entscheidet, wann es vorbei ist in Berlin. Vielleicht ist es auch nach wie vor so, dass er entscheidet, aber man kann sich ja irgendwie gar nicht vorstellen.
Ich bin auf jeden Fall, also was die Einschätzung betrifft, bin ich tatsächlich komplett bei Toni, in allen Facetten und wie Fischers Position Stand heute bei Union ist, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen, da bin ich viel zu weit weg. Vermuten würde ich, dass er immer noch es quasi selbst entscheiden kann. Aber klar, es gibt Dynamiken, muss ich euch nicht erklären, die sind dann auch unaufhaltsam. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es mir auch total wünschen, denn er ist heute ja, ist ja logisch, immer noch derselbe Trainer, der er vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor drei Jahren war. Also zumindest, er ist sicher kein schlechterer Trainer. Und derselbe ist er vielleicht nicht, weil man entwickelt sich ja auch ständig weiter, aber er ist sicherlich kein schlechterer Trainer. Und das mit diesen Läufen, das ist einfach verrückt manchmal im Fußball. Ja? Und nicht nur im Fußball, Gottes Willen.
Ja, nicht nur im Fußball, nicht nur im Fußball. Ich hatte mich kurz gemutet, sondern auch in anderen Sportarten. Was ein gutes Stichwort ist, weil Götzi wird dabei bleiben. Von Toni verabschieden wir uns. Heute ein langer und, wie ich finde, sehr schöner Fußballteil mit lauter Verrückten. Toni, was wirst du am Wochenende begleiten? Beruflich.
Ich habe am Wochenende das Match of the Week zu moderieren und zu kommentieren. Das ist das Manchester Derby. Und dann am Montag halt ganz normal meine Sendung dann im Anschluss daran.
Box to Box.
Also Box to Box. Box
mit to Box, genau. Toni Tomic. Großartig. Danke dir, Toni. Wie gesagt, Götzi hat es noch nicht überstanden. Denn gleich sprechen wir mit der Legende Uwe Semrau ein bisschen über Handball.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 633 geht weiter. Götzi ist dabei geblieben, neu dazugekommen, the great Uwe Semrau. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Also ich möchte nochmal, wir sprechen gleich über Handball, aber ich möchte Folgendes sagen. Götzi, vor zwei Wochen haben wir hier gesprochen und ich erinnere mich an zwei Dinge. Uwe hat ein kleines bisschen in Frage gestellt, wenn ich es richtig interpretiere, Uwe, ob Sebastian Korda wirklich zwingend Tennisspieler werden wollte oder ob Fatih da nicht ein bisschen so sehr nachgeholfen hat. Und du, Götzi, hast gesagt, du bist ja nicht ganz sicher, ob die Sheltons wirklich so gut miteinander tun, wie sie tun. Jetzt habe ich vorgestern war es schon. Ben Shelton ist nach Wien gekommen. Ich bin in Wien, hat mit dem Vater trainiert. Die sind reingekommen am Vormittag kurz vor 12. Ganz ehrlich, die anderen Menschen, die da am Platz waren, haben sich gefreut in einer Art und Weise, Ben Shelton zu sehen und den Vater vielleicht auch. Ich habe da mit dem Vater geredet. Es ist ein unheimlich angenehmer Typ. Ich habe auch gesehen, wie die miteinander umgehen. Und ich weiß, Götzi, man schaut nicht rein, wie man hier in Wien sagt. Aber ich glaube schon, dass die gut miteinander können. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ja, natürlich habe ich was zu meiner Verteidigung zu sagen. Wobei ich finde, ich muss mich gar nicht verteidigen. Ich will nur noch mal einordnen, wie ich die Dinge sehe. Das habe ich so gar nicht gesagt, wie du gesagt hast. Es hat jetzt einen ganz anderen Touch, so wie du es formulierst. Ich habe gesagt, wir können nicht in die Leute reingucken und wir interpretieren immer, das ist ja logisch, so läuft es ja, so ticken Menschen. Wir interpretieren das, was wir sehen und was wir wahrnehmen. wie es da im Innenleben aussieht, das wissen wir immer nicht so genau. Und es ging um die Frage, das haben wir ja diskutiert, wer hat wirklich Spaß auf dem Tennisplatz, wer nicht. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Ich habe auch total den Eindruck, dass die gerade super klarkommen, Papa und Sohn. Die sind, das darf man ja nicht vergessen, es ist das erste Jahr, dass Shelton auf Tour ist. Der das erste Mal das Land verlassen, also die USA, zu Beginn des Jahres, als es nach Australien ging. Also wo immer die hinkommen, ist es ein erstes Mal. Der Papa ist erst seit Sommer mit dabei. Das ist alles frisch. Die haben super Erfolge gerade. Der Kerl spielt atemberaubendes Tennis. Das ist einfach klasse. Ich habe genau denselben Eindruck, dass die richtig gut miteinander klarkommen. Ich war bei Sebastian Corner ein bisschen anderer Meinung, oder besser gesagt, ich habe gesagt, das lässt sich für mich nicht daraus ablesen, dass er nach außen so eine etwas unterkühlte Art hat, dass er keinen Bock oder keinen Spaß auf dem Tennisplatz hat. Das habe ich gesagt. Und übrigens zu Shelton, geht's euch auch so? Ich habe den Shelton echt oft gesehen jetzt die letzten Monate. Und es gab so eine Phase, wo ich dachte, boah, er feiert sich selber schon auch das ein oder andere Mal zu oft während eines Matches und ständig die Faust und ständig der Blick in die Box. Ich habe wirklich den Eindruck, jetzt gerade Tokio und auch gestern habe ich Auszüge gesehen aus dem Spiel gegen Sinner, dass da jetzt schon was passiert ist. Er wirkt auf mich total fokussiert im Moment. Und weißt du, und jetzt könnte man natürlich, um da wieder den Bogen zu schlagen, oh, hat er jetzt etwa gar nicht mehr so viel Spaß auf dem Platz? Glaube ich absolut nicht. Ich glaube, der hat Riesenspaß auf dem Platz, aber er ist nicht mehr so extrovertiert am Jubeln und Feiern und Lachen, wie er es schon war. Oder nehmt ihr das nicht so wahr?
Pass auf, Götzi. Udo, darf's gleich. Hör dir das erste Mal in deinem Leben bitte die Big Show an und hör dir bitte den Tennisteil an, weil dort spreche ich mit Brian Shelton über genau dieses Thema.
Ah, okay.
Über genau dieses Thema. Kommt später. Uwe, jetzt du, wenn du was sagen magst zu Shelton.
Also mich hat einfach, oder ist es immer wieder so, dass mich sehr freut, dass er die ganze Klaviatur abspielt, die man auf dem Tennisplatz so veranstalten kann. Darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen und ich glaube, dass diese Qualitäten immer mehr zum Vorschein kommen, dass er immer zielsicherer die notwendige Variante aus dem Hut zieht für die jeweilige Spielsituation und das ist ein hohes Gut und zwar zweigeteilt. Erstens mal kann er sehr viele Sachen. Er kann den Ball einfach mit einem hohen Topspin im Spiel halten, aber er kann auch in dem nächsten Moment draufgehen, Druck machen. Er kann Stops, er spielt Serve and Volley. Ich wiederhole mich da seit dem letzten Mal und von daher finde ich, ist das ein Junge mit großem Potenzial und wenn er seine Begeisterung und seine Euphorie ein bisschen mehr kanalisiert, dann kann ihm das, glaube ich, nur gut tun. Man muss nicht immer als lila Launebär über den Platz springen und das ist auch ein Teil des Reifeprozesses. Und von daher ist es, sagen wir mal, für mich eine Entwicklung, die durchaus möglich war, die nicht immer kommen muss, die aber durchaus möglich war. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Sebastian Korda nun mit dem großen Aufwand, den er fast in jedem Spiel betreiben muss, dann eben auch mal wieder, wenn er den Schauplatz wechselt und ein bisschen entkräftet dort auftaucht, an seine Grenzen stößt und dann eben jetzt auch gegen Menschen verliert, wo man jetzt das gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass das noch möglich sei. Und ich finde, das ist ein typisches Beispiel für solche Spieler wie Rüd oder jetzt für Korda, die sehr viel über die Physis kommen und immer wieder mental auch an ihre Grenze gehen müssen, dass sie dann eben an einem anderen Schauplatz mal in der ersten Runde verlieren. Und ich finde, da hat sich jetzt nicht viel getan, seit wir das letzte Mal über diese beiden gesprochen haben.
Ja, gut.
Also, letzter Satz von mir zum Thema Shelton. Ich finde, der Kerl ist ein echter Glücksfall fürs Tennis. Seine Entwicklungskurve ist atemberaubend und die Art und Weise, wie er Tennis spielt, mir macht es Riesenspaß, dem Kerl zuzugucken. Und so ein Match wie gestern, ich meine, erste Runde, Sinner gegen Shelton, Alter.
Ja, er war leider.
Trotz der Zeitverschiebung, ja. Ich meine, er spielt Sonntagfinale in Tokio, gewinnt seinen ersten Titel und liefert dem Sinner gestern trotzdem so ein Showdown, Donnerwetter.
Ja, es war also leider, er war wirklich, ich bin ja in der Halle gesessen, ich hatte schon den Eindruck, dass er ein bisschen müde war, was ja komplett verständlich ist, auch wenn der Vater, hört es euch dann an, was Brian Shelton gesagt hat, aber es war, ist natürlich scheiße, ja. Du kommst nach Wien und spielst gegen Sinner, der gut in Form ist, der ausgeruht ist. Schwierig. So. Apropos gut ausgeruht. Heute Abend, Uwe, der THW Kiel spielt gegen Paris Saint-Germain und damit zum vielleicht vorletzten Mal gegen Nikola Karabatic, der ja immer mein Lieblingshandballer war. Jetzt habe ich mich tatsächlich mal für 3 Minuten vorbereitet auf dieses Segment hier, sonst alles aus der Hüfte geschossen. Aber dann bei der Karabatic liest man dann doch immer, der kompletteste Handballer seiner Zeit, vielleicht aller Zeiten. Gehst du da mit, Uwe, oder hat sich der Handball auch so entwickelt, dass jemand wie Karabatic mit dem, was er mal konnte in seiner besten Zeit, jetzt gar nicht mehr zwingend der beste Handballer der Welt wäre?
Oh, das ist ja mit vielen Konjunktiven gespickt, deine Frage. Kann ich so gar nicht, da hätte ich mich auch mal 3 Minuten mehr auf diese Frage vorbereiten müssen.
Ja, aber Uwe, das nutzt nichts. Eine solch verklausulierte
Nein,
Frage.
Wie gut war Karabatic? Wie gut war Nikola Karabatic? Fangen wir mal so an. Wie gut hat dir, ich war ein großer Fan, Uwe, immer von Karabatic, weil ich dachte, wenn ich einen Handball in meiner Mannschaft haben möchte, dann ist es Nikola Karabatic. Würdest du da mal so weit mitgehen?
Ja, ja, na klar, ja. Aber ich würde nicht abends mit ihm essen gehen.
Ja, das weiß ich.
Weil? Nicht. Weil?
Ja, weil mir da auch so ein paar Ungereimtheiten in seiner Karriere nicht gefallen haben und der Wettskandal, den hat er nie so richtig abgeschüttelt.
So sieht's, ne? Aus.
Ja. So und sieht's aus. Er ist dann auch ein Stück weit ein Egomane, was man auch sein muss, wenn man Götzi weiß es auch, der ist zum ersten Mal in der ersten Liga in Frankreich mit 16 eingewechselt worden und hat damals schon in Montpellier Champions League gespielt. Ne? Und das ist natürlich eine Karriere, die gibt's kein zweites Mal. Ne? Der macht noch Olympia in Paris nächstes Jahr und dann spielt er im Rückraum noch mit 40. Also ich meine, dass Torhüter in diesem gesetzten Alter da noch rumspringen, okay, aber ein Rückraumspieler, der so viel erlebt hat, der so viele Verletzungen auch überwunden hat, das ist schon großartig. Und das ist auf der einen Seite sein Status und natürlich, Kretscher hat das auch immer wieder gesagt, in der Mannschaft, wo Omer und Karabatic mitspielen, wird Frankreich immer im Endspiel landen. Und seit die A nicht mehr dabei sind und B nicht mehr so fit wie früher, tun sie es halt nicht mehr. Da gibt es andere Mannschaften, die da längst aufgeholt haben. Aber die Karriere ist einzigartig und PSG ist durch die Adrenalinspritze Luke Staines natürlich viel, viel besser geworden. Und von daher denke ich, ist es vielleicht sogar der Top-Favorit auf die Champions League in diesem Jahr. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Riesending für Karabatic, wenn er den Titel am Ende nochmal einheimst.
Gibt es in der Handballgemeinde, Götze, diese Schadenfreude, diese Missgunst, möchte ich sagen, in Richtung PSG auch? Oder haben die dort nicht so gewütet, wie sie es im Fußball getan haben?
Bevor ich gerne darauf antworte, ganz kurz.
Ja, sag auch was zu Karabatic, ja.
Uwe, kommentierst du heute Abend das Spiel?
Ja.
Ah, das ist gut, ich auch.
Ja, dann seid ihr beide vorbereitet. Ja, gut. Ja, bitte.
Ja. Könnte länger dauern, Jens. Schadenfreude. Also, 2012 war es, als die Kataris PSG Handball übernommen haben und was die am Anfang veranstaltet haben, das hat jetzt nicht nur für Freude und derlei Dinge in der Handballgemeinde Europas gesorgt. Und da gab es dann danach schon über viele Jahre sowas wie eine Schadenfreude, dass sie ja immer wieder gescheitert sind, häufig schon im Viertelfinale, spätestens dann im Halbfinale. Sie haben ja nur ein einziges Mal das Champions-League-Finale erreicht, 2017 mit Uwe Gensheimer, verloren gegen WADA, ganz knapp. So, ich habe den Eindruck, dass sich das mittlerweile alles entspannt hat, ja, weil es gibt auch andere Clubs in Europa, wie ihr wisst, die viel Geld ausgegeben haben. Und der PSG wuchert ja nicht mehr so mit den Millionen wie noch vor Jahren. Also es hat sich deutlich verändert und insofern bin ich auch sehr gespannt auf diese Champions League Saison. Sie haben nicht mehr die Weltauswahl, ja, wo sie quasi in einer Mannschaft Sargosen, Mikkel Hansen, Karabatic und so weiter und so fort hatten. Es ist jetzt viel ausgewogener besetzt, aber das könnte natürlich auch genau das Pfund sein, wenn sie mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, ich glaube tatsächlich, dass alle wichtigen Zutaten vorhanden sind, um sehr weit zu kommen in der Champions League. Sie haben eine brutale Abwehr, also was sie da im Zentrum hinstellen können, das ist wirklich, also alle 3 Kreisläufer über 2 Meter, das ist kolossal im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind auf jeder Position immer noch doppelt top besetzt. Vielleicht nicht auf jeder Position Weltklasse, aber top besetzt. auch im Tor. Das war zuletzt ja auch nicht immer erstklassig, was PSG da zu bieten hatte. Marcel Gerard hat nicht zufälligerweise dort keinen Vertrag mehr bekommen damals. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, also im Grunde ist immer noch alles da, was du brauchst, um auf höchstem Niveau Handballspiele gewinnen zu können. Und wenn sie das jetzt als Mannschaft schaffen, da eine Geschlossenheit zu entwickeln im Laufe der Saison. Ich weiß nicht, also zum Top-Favoriten würde ich sie nicht machen, aber ich würde sie tatsächlich auch zu diesem allerersten Kreis 3, 4, 5 Mannschaften zählen in dieser Saison. Und noch ein Wort zu Nikola Karabatic. Also rein sportlich betrachtet steht der Mann tatsächlich, das kann man gar nicht anders formulieren aus meiner Sicht, über allen. Der hat über 70 Titel gewonnen, also große Titel. Ja. So eine Titelliste hat außer Terry Omaier keiner. Und er war halt das komplette Paket Abwehr, Angriff, Mentalität. Und das macht ihn zum Größten. Ich habe aber auch seit dieser Wettmanipulationsgeschichte übrigens, er hat nie öffentlich reinen Tisch gemacht. Er ist vorbestraft, nach meinem Wissen. Ich glaube, er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Also da muss ich nochmal recherchieren für heute Abend, aber so habe ich es zumindest abgespeichert gehabt. Und das wirft natürlich schon einen Makel auf dieses Gesamtbild Nikola Karabatic. Und das kann man auch nicht einfach so wegstreichen. Ich bin immer der Meinung, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wenn man Fehler gemacht hat, dann und man räumt es nicht vollumfänglich irgendwann mal aus, dann bleibt immer ein bisschen was hängen. Wenn man es ausräumt, wenn man dazu steht, wenn man Dinge dann auch, wenn man sich für Dinge entschuldigen kann, wenn was auch immer das jetzt ist, ich kann das jetzt im Detail hier nicht beurteilen, aber dann kann es auch weitergehen ohne diesen Makel, aber ja, das haftet an dieser Karriere, das sehe ich genauso wie Uwe.
Dann ich frage wirklich aus purer Unwissenheit, Uwe, aber wir haben ja im letzten Jahr über ihn gesprochen und er hatte große Probleme. Was ist mit Mikkel Hansen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, ich hätte recherchieren sollen, aber Mikkel Hansen ist ja auch so ein kompletter Handballer eigentlich, wobei ich mir dann gedacht habe, in der dänischen Nationalmannschaft viel mehr als die 7er schießt er nicht mehr. Aber was ist mit Mikkel Hansen aktuell?
Nö, hat ja gut gespielt gestern, hat mit Aalborg, Kolstad, relativ kontrolliert besiegt und hat da seine Leistung abgerufen. Also dem geht's wieder besser, sagen wir es mal so. Ne? Also diesen Hang zu, ich will es jetzt gar nicht sagen, zu Depressionen oder zu so einem Burnout-Syndrom, ist bei diesem eher introvertierten Charakter zweifellos immer da. Aber der hat sich ja auch professionelle Hilfe geholt und hat das Thema bearbeitet. Und die haben wohl klasse gespielt gegen Kolstad. Und Kolstad hat ja Kiel ziemlich auseinandergenommen in der Woche zuvor. Also in der Champions-League-Gruppe ist einiges los und Mikkel Hansen ist wieder in der Spur.
Uwe, bitte.
Ganz kurz nur Anmerkung zu dem Thema, weil ich es wirklich enorm wichtig finde und weil ich es bemerkenswert finde, wie die Dänen da ticken, diese Offenheit, ja, auch mit mentalen Schwierigkeiten nach außen zu gehen. Ich höre seit Jahren von vielen Dänen direkt, aber auch von den Trainern, von den Managern der Dänen, die jetzt hier in Deutschland spielen, also von den Managern der Clubs, von den Trainern, dass die Dänen da, die Spieler eine ganz andere Mentalität haben, die meisten zumindest. Ja. Die allermeisten arbeiten sowieso im mentalen Bereich mit Coaches, mit Therapeuten und so weiter und so fort. Und da geht man auch in Dänemark offensichtlich viel offener damit um. Und ich finde das großartig, weil ich bin mir ganz sicher, dass es viel mehr Leistungssportler gibt, die derartige Schwierigkeiten haben, wie Mikkel Hansen zum Beispiel. Aber das ja wahrscheinlich sich nicht trauen, damit offensiv umzugehen. Und ich finde diese Kultur vorbildlich und deswegen finde ich wichtig, dass man über dieses Thema spricht, weil am Ende des Tages, ob du eine dauerhafte Reizung im Knie hast oder ob du vielleicht mental an der einen oder anderen Stelle Unterstützung brauchst, das muss man doch gar nicht unterschiedlich werten. Und ich finde es großartig und absolut richtig und in keinster Art und Weise eine Schwäche, wenn man sich dann in diesem Bereich Hilfe holt.
Ja. Wort. Man müsste hier aufhören. Nur eine Frage noch, Uwe, weil vor 2 Wochen hattest du, glaube ich, gesagt, ja, die Kieler in der Bundesliga läuft es ja nicht so ganz so nach Wunsch und sie müssten sich dann eben in der Champions League rehabilitieren. Geht es auch darum heute Abend bei diesem Spiel, dass erstaunlicherweise ihr beide kommentierten werdet, aber nicht miteinander?
Ja, ja. Aber so ist der Lauf der Dinge und ist ja auch gar nicht schlimm. Und was kann es Besseres geben als die Versorgung von Götzi und mir heute Abend?
Na, danke, Uwe, jawohl.
Egal, auf welche Plattform man springt, aber ich sehe das, sehr kritisch, denn da hat doch einiges gefehlt bei dem Spiel in Kohlstadt und sie haben sich auch nicht richtig freigespielt dann danach im Heimspiel gegen Lemgo. Also der große Favorit ist PSG heute Abend. Die haben in einem tollen Spiel ein Champions League verloren, Spiel verloren gegen Chelsea. Ansonsten in der Liga alles gewonnen und denen geht's prima. Die spielen zu Hause. Da hat Kiel, glaube ich, das letzte Mal vor 9 Jahren einen Sieg geholt. Da kann man dann schon die Statistik ein bisschen bemühen, warum das dann auch so ist. Und es geht darum, da keine Klatsche zu bekommen. Die Kieler haben schon 8 Punkte, das ist in der Gruppe viel. Ja, wenn man sich die anderen anschaut, sie sind gut dabei, sie spielen mit um diesen 2. Platz, keine Frage. Aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dieses Spiel heute Abend für sich entscheiden können.
50 Jahre Handballberichterstattung, heute Abend bei The Zone und dein. Keine Übertreibung. Das ist die verdammte Wahrheit.
Okay, ich brauche jetzt grundsätzlich eine kurze Pause, um darüber nachzudenken. Big Show 633. Danke, Uwe. Danke, Götze. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Ja, die Big Show 633. Aus gegebenem Anlass ziehen wir heute den NBA-Teil ein kleines bisschen nach vorne. Und ich freue mich sehr, dass nach den ersten Eindrücken, die er natürlich heute in der Nacht gesammelt hat, der große André Vogt bei uns am Start ist. Hi, Dre.
Mahlzeit, Jens.
Ich möchte mit einer ästhetischen Frage beginnen, Trey. Wenn zu mir Leute sagen, ich fahre nach Wimby, dann sage ich ganz ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung, ich weiß zwar, was es ist, aber ich weigere mich anzuerkennen, was es ist. Jetzt ist der Viktor Wembanyama, wenn man den immer zur vollen Gänze ausspricht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, auch für die Kommentatoren. Ich habe mir das Condensed Game angeschaut heute Nacht, das eben gegen Dallas verloren wurde. Aber lässt du das ästhetisch durchgehen, wenn der Number One Draft Pick auch von Kommentatoren als Wemby bezeichnet wird?
Oh, ja, ich fand auch, Victor haben ihn auch viele in der Preseason einfach nur genannt. Also ich glaube, da denkt man, sieht man schon, dass die so ein bisschen den Fallstricken der Aussprache da aus dem Weg gehen in den USA. Allerdings haben wir Giannis Antetokounmpo, ja. Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo haben wir auch alle in der Liga. Vielleicht braucht es einfach eine Weile, bis man es dann gewöhnt hat und dann sollte man vielleicht auch, wenn man ja mal irgendwann aussprechen können. Das traue ich auch den Amerikanern zu, ehrlich gesagt.
Als ich den Kerl das erste Mal gesehen habe vor einem Jahr, ich glaube sogar du hast mich darauf hingewiesen, möglicherweise habe ich es auch beim God Next Magazin gesehen, da dachte ich mir, Alter, der ist aber schon ziemlich filigran, möchte ich es mal ausdrücken, so fast Kevin Durant mäßig. Und als ich ihn jetzt die letzten paar Tage immer nur ausschnittsweise gesehen habe, also mein Eindruck ist schon, er hat jetzt schon ein kleines bisschen zugelegt, körperlich finde ich. Ist das auch dein Eindruck?
Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, da hat man jetzt schon Kilos zugelegt, wenn man so kurz jetzt erst in der Liga ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass er natürlich jetzt schon seit, dass er der 15 ist, hat er, glaube ich, so einen Physiotherapeuten, der sich um ihn kümmert, wenn ich das richtig jetzt im Hinterkopf habe. Und es ist ja kein Spieler, der aus Versehen irgendwie jetzt in die NBA geraten ist und nicht wusste, was er da macht, sondern das war generalstabsmäßig geplant bei ihm, ne? Dass dieser Junge eben da ankommt, wo er jetzt ist, auch mit der Art und Weise, wie er trainiert hat, eigentlich wie ein Guard und nicht wie jemand, der 2,20 Meter groß ist. Man muss sich lösen von dieser Idee, dass das Kraft eigentlich immer nur mit Volumen zusammenhängt. Natürlich ist das, daran denken wir alle, ne? Kraft und Muskeln denken wir an Bodybuilder, denken wir an Arnold, solche Kollegen. Aber wenn man sich dann mal, wenn man drüben war in den USA oder einfach auch generell mal vielleicht auch bei einer WM oder beim FIBA-Turnier oder so, einfach mal Spieler aus nächster Nähe sieht, dann sieht man eigentlich schon, das sind nicht muskelbepackte Bodybuilder oder so. Ne? Also wenn man da einen gewissen Körper hat, wie zum Beispiel Zion Williamson, dann fällt das schon direkt auf. So, eben weil das absolute Top-Athleten sind. Wenn man überlegt, nur 82 Spiele, gut, die allerwenigsten absolvieren 82 Partien in der Saison, aber wenn du weißt, du hast so eine Saison vor der Brust mit 80 Spielen, sagen wir mal, 70 Spielen und dann noch Playoffs mit viel Reiserei, dann kannst du jetzt eigentlich auch nicht leisten, dass du einen Körper hast, der eben nicht optimiert ist. So. Und das heißt, wenn du Kraft haben willst, natürlich brauchst du Kraft, dann willst du eigentlich nicht das Volumen mit dir rumschleppen und die extra Kilos, sondern du möchtest natürlich die Kraft maximieren und einen guten Mittelweg finden zwischen eben Volumen und eben Kraft. Und Kraft ist ja, wie gesagt, nicht nur wie groß der Muskel ist, das spielt natürlich damit rein, aber wenn du dir zum Beispiel die Gewichtheber anschaust, die sehen nicht aus wie Bodybuilder. Und das hat auch seinen Grund. Ne? Also du musst halt viel mit zusammen, sodass du natürlich auch so die Koordination mit den Muskelfasern, generell, dass der Muskel versteht, ne, wann er Kraft aufwenden muss und so. Das ist einfach, das ist ein fein justiertes System in der NBA. Und da, dass wenn man ja mal eben seit Jahren darauf hintrainiert, auch eben mit einem Profi und nicht, wie es zum Beispiel in den USA oft ist, naja, da hat irgendein Onkel früher mal Highschool gespielt, der hat noch alte Zement-Hanteln im Keller, dann geht man da mal hin und macht, sitzt an der Wand eine halbe Stunde. Das ist ja nicht so. Ne? Der ist ja wirklich wissenschaftlich darauf vorbereitet worden. Von daher, es kann gut sein, dass ein bisschen was passiert ist, ne? Weil man auch, vielleicht wenn man dann in die USA kommt, die Amis ja schon generell immer so ein bisschen sagen, naja, also vielleicht könntest du schon die 2 Liter Proteinshake nochmal reinkippen, weil ein paar Kilos würden dir schon gut tun hier. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber er ist nicht der Typ, wo man jetzt denkt, der wird dann, wie gesagt, aussehen wie LeBron in seinen besten Zeiten oder Karl Malone oder so, sondern der wird halt wahrscheinlich immer aufgrund seines Körpers, mit diesen langen Armen und so, der wird immer ein bisschen dünner aussehen. Das heißt aber nicht, dass er keine Kraft hat. Und wenn man so sieht, was der auf dem Feld auch macht, da kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass der irgendwie in der Körpermitte irgendwie ein krass Defizit wäre, dass der nicht gegen die langen und vielleicht auch ein bisschen schweren Jungs spielen kann, sondern ich glaube, das Problem ist eher auf der anderen Seite, ehrlich gesagt.
Ich habe diese Erfahrung oder diesen Eindruck gewonnen. Ich bin ja nicht mehr oft bei Fußballspielen der Fußball-Bundesliga, aber ich weiß noch, da bin ich mal zu den Bayern gegangen. Da hat Ribéry noch bei den Bayern gespielt und da habe ich mir wirklich auch dasselbe gedacht. Hoppla, das sind lauter, das sind eigentlich, die meisten sind wirklich schmal. Mika Süle hat damals noch nicht bei den Bayern gespielt, offensichtlich, aber wirklich, das ist tatsächlich so, das sind einfach Superathleten, die sich anständig ernähren und beim Fußball natürlich wahrscheinlich noch mehr, weil du die Linien rauf und runter wetzen musst. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich kann dir immer viel abgewinnen, dem, was du sagst, aber auch in dieser Hinsicht sehr. Jetzt habe ich natürlich, du kennst mich, ich bin ein alter Highlights-Schauer und man sieht ja selten die Dinge, die schief gehen. Hat dich Wembanyama schon überzeugt oder warst du davor schon überzeugt? Was sind denn die Fragezeichen, die du und die anderen Experten hinter seinem Spiel in diesem Stadium seiner Karriere haben?
Ich meine, er ist sehr, sehr weit. Ne? Also das ist jetzt kein Spieler, wo wir sagen, ja gut, dann müssen wir mal gucken, 1-2 Jahre und dann vielleicht, wenn er dann das Licht sieht, so was er da auf dem Feld machen muss, dann ist er wahrscheinlich gar nicht schlecht. Der hat da viel davon schon. Und was oft in den USA vergessen wird, das war ja auch bei Luka Doncic so, dass nur weil man nicht in der NCAA spielt, heißt das ja nicht, dass man irgendwie nur auf dem Freiplatz irgendwie ein bisschen rumdattert mit irgendwelchen, wie sagt man immer schön, Klempnern und Tischlern, sondern ne, Luka Doncic hat Euroleague gespielt, Wembanyama hat in der Ligue 1 gespielt, bei einer Mannschaft, die dank ihm und dank Bilal Coulibaly, dem Rookie von den Washington Wizards, dann auch weit in den Playoff kam. Und der hat im Männerbasketball schon gespielt. Der hat schon im europäischen Verständnis hat er in gegen Männer gespielt, die 10 Jahre älter sind und hat da wirklich auch schon sein Spiel durchgebracht. Deswegen die Erwartung, dass der jetzt irgendwie in der NBA gar nicht zurechtkommt, auch mit dem Spiel oder so, die waren total verfehlt, aber bei Doncic auch verfehlt waren. Natürlich fragt man sich so ein bisschen, okay, mit der Länge, ist er denn schnell genug? Ich glaube, jetzt nach den ersten Eindrücken kann man sagen, ja, das ist er wohl durchaus. Kommt er mit der Physis da klar? Wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, woher das kommt, ne? Weil natürlich in der NBA hast du bessere Athleten als in Europa. Das ist einfach so, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist aber auch okay. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass da, ne, wie gesagt, die muskelpackten Brecher warten, die dann so, wenn man ja mal da in der Mitte durchbrechen, sondern der kann das schon kontern, dass er vielleicht dann 10 Kilo weniger wiegt als vielleicht der ein oder andere, eben weil er so lang ist, weil er weiß, wo er stehen muss, weil er weiß, wie er sich bewegt. Und natürlich ist er ein junger Spieler nach wie vor, aber er ist nicht der typische Rookie, der aus dem College kommt und da, gerade wenn man so groß ist, gegen Leute gespielt hat, die irgendwie 3 Köpfe kleiner sind in der Regel, sondern der hat sich schon bewiesen auf einem Niveau, wo, wie gesagt, Männer unterwegs sind. Das ist ein Riesenunterschied, ob du nur gegen 18-, 20-Jährige spielst oder gegen den 30-Jährigen, weil der einfach schon viel, viel mehr über das Spiel weiß. Und von daher, natürlich muss er alle seine Aspekte seines Spiels verbessern. Also gerade was in der NBA, glaube ich, bei langen Spielern so ein bisschen immer problematisch ist, dass sie ein bisschen verstehen müssen, wie sie so die Winkel wählen, defensiv. Also James Wiseman wäre zum Beispiel von den Warriors und jetzt bei den Pistons wäre so ein Negativbeispiel, der hat nicht verstanden bisher, wo er denn eigentlich so stehen muss, um bestimmte Aktionen zu verteidigen als langer Spieler. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Genauso muss man natürlich lernen, okay, welche Dinge kann ich denn offensiv machen, noch in der NBA, die vielleicht in der Ligue 1 liefen, aber hier jetzt vielleicht nicht mehr so richtig. Die Spieler sind alle schneller in der Regel, ne, als er es in Europa erlebt hat. Also wann muss er wo sein? Das sind Timing-Geschichten. Das sind alles Sachen, das wird seine Zeit dauern, auch weil natürlich es ein bisschen andere Regeln gibt. Ne? Zone darf man nicht spielen. Also er ist schon sehr weit in vielen Bereichen, aber er ist noch nicht so weit, wie manche das eventuell schon sagen. So, ja, das vielleicht erreichen die sogar die Playoffs und so. Nein, so läuft das in der NBA nicht. Selbst wenn man so gut ist wie er. Und wenn man mal den Vergleich zieht mit LeBron James, der ja auch damals mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren in die Liga kam, der nicht am College war, sondern vorher nur an der Highschool, dann sieht man schon, dass der Wanyama da in vielerlei Hinsicht einfach weiter ist, was seine basketballische Ausbildung angeht. Ich sage nicht, dass er die beste Karriere hat, auf gar keinen Fall, aber ne, zu dem Zeitpunkt jetzt war basketballerisch Wemby einfach viel, viel weiter. Aber er muss eben weiter dazulernen, muss sich zurechtfinden. Aber ich mache mir um den keine Sorgen. Also der wird dieses Jahr anständige Zahlen auflegen, aber wahrscheinlich, wie bei vielen Spielern, die auch hoch veranlagt in die NBA kommen, wird es wahrscheinlich erst im zweiten Jahr so sein, dass wir sagen, okay, also jetzt, das ist so, so wird er sein die nächsten Jahre. Das erste Jahr ist immer noch viel Orientierung, sagt viel ausprobieren, gerade auch in der Mannschaft in San Antonio, die insgesamt nicht so gut aufgestellt ist. Und nächstes Jahr, glaube ich, dann werden wir da auch einen großen Sprung in den Statistiken etc. sehen.
Wenn man jetzt sich wahllos die Ergebnisse des ersten Spieltags anschaut, also das Spiel, die Mavs haben gewonnen, 126-119 gegen die Spurs, Kings, Jazz, 130-114, Clippers, Trailblazers, 123-111. Und du sagst ja, die Verteidiger hier sind ein bisschen schneller oder die Spieler sind ein bisschen schneller. Aber wie ist das denn jetzt wirklich aus deiner Sicht? Gerade in dieser, in der Anfangsphase der Saison, wird da zu verteidigen wirklich erst im dritten Viertel begonnen, wenn überhaupt, weil diese Scores sind natürlich unfassbar hoch, ja, wenn man mal zurückdenkt an die Zeit, selbst in der NBA von Michael Jordan, da waren wir ja froh, wenn die Bulls gegen die Knicks gespielt haben, wenn eine der beiden Mannschaften 85 Punkte erreicht hat.
Ja, gut, aber der Vergleich, den dürfen wir eigentlich nicht mehr ziehen, denn der Basketball, den wir heute sehen, hat eigentlich auch in Europa, ehrlich gesagt, nicht mehr viel damit zu tun, was wir da in den 90ern gesehen haben, weil es in dieser Zwischenzeit, das sind auch schon über 30 Jahre her, darf man ja auch nicht vergessen, ist eben vor allem eine Sache passiert. Es gab diese Analytics-Revolution. In dem Fall ist es ja auch gar nicht großartig schwierig zu verstehen, okay, also wie oft treffen wir denn einen Zweier, so aus dem langen Zweierbereich vor allem, wie oft treffen wir einen Dreier im Schnitt? Und dann kann man ja ausrechnen, was macht denn mehr Sinn? In welchem Wurf soll man denn vielleicht eher nehmen? So, und dann kam man relativ schnell darauf, ah, okay, vielleicht ist der Dreier dann auch effizienter. Dann kamen Regeländerungen dazu, ne, in Sachen Spacing gab es auch eine Skill-Explosion, also früher, ich habe das ja selber noch erlebt, so, ne, wenn du auf einer größeren Position gespielt hast, dann hieß es immer, ja, du bewegst bitte im Angriff nicht von der Zone weg. Du stellst vielleicht einen Block irgendwie außen. Aber heutzutage, wenn du da unten rumlungerst im Low-Post, da kriegst du am meisten auf den Deckel, weil die Trainer sagen, Alter, geh mal bitte raus, wir müssen hier Platz schaffen. Und deshalb, das ist ja nur so der Punkt, ne? Viele so Altvordere, die immer jetzt da, ich will nicht sagen halb angetrunken, aber manchmal wirkt es so, der Herr schwadronieren, heutzutage würde nicht mehr verteidigt, die verstehen einfach nicht oder wollen nicht verstehen oder sehen es nicht, dass eben diese Liga in diesen 30 Jahren, in den 90ern, einfach sich unfassbar entwickelt hat, was so die, wie gesagt, die Fähigkeiten der einzelnen Spieler angeht. Ne, früher, Nowitzki hat das ja auch mal gesagt im Interview mit mir, früher standen immer ein, zwei Blinde auf dem Feld. Ne, die konnten den Ball aufpumpen, einwachsen und danach wieder da auf den Ballwagen legen. Und heutzutage hast du halt fünf Mann auf dem Feld, die alle Dreier werfen können, die manchmal auch dribbeln können. Und das macht es eben für die Verteidigung extrem schwierig, das alles zu decken. So, und dann hast du natürlich diese Würfe, die einen Punkt mehr wert sind. Du hast eine höhere Spielgeschwindigkeit, ne, weil einfach früher auch das ganz methodisch, man ist nach vorne gedribbelt. Und ja, musst ja auch ein bisschen rumspielen, erst ein bisschen freien Wurf hat. Und heutzutage ist das gar nicht so schwer, eben weil die Skills so viel mehr sind und weil aber auch man heutzutage natürlich früher, da durftest du am Dribbler, also was du da machen durftest, da hättest du heutzutage aber ganz schnell eine MeToo-Debatte am Hals, ne? Auch vollkommen zu Recht. Und das sind alles Sachen, das ist halt einfach einfacher. Und du hast eben gesagt, Leute, die es viel besser können als früher. Und deshalb sind diese Scores so hoch. Aber natürlich ist es auch so früh in der Saison, gerade bei Mannschaften, die vielleicht relativ neu zusammengestellt sind, da braucht es erstmal Zeit, bis zu diese defensiven Prinzipien, die du jetzt ja natürlich ein paar Wochen schleifen konntest als Trainer, aber das braucht eben seine Zeit. Das ist aber auch für meine Begriffe auch nicht anders in der Bundesliga und nicht anders in der Euroleague. So die ersten Wochen sind immer noch so ein bisschen Learning by Doing und jetzt kann man sagen, dann geht dafür die Offensive auch. Ja, stimmt irgendwo schon, aber im Zweifel, ne, wenn du frei stehst, wirst du frei. Dann schießt das Ding wahrscheinlich ein bisschen höherprozentig rein, als wenn da einer in deiner Nähe ist. Und das ist einfach, wie gesagt, so ein bisschen eingepreist in frühen Phasen von der Basketballsaison. Aber das ist auch okay. Das wird sich dann demnächst auch ändern.
Schnell noch ein paar Worte zu zwei Weltmeistern, zu drei Weltmeistern eigentlich, denn in Orlando spielen ja zwei Wagners. Mich dünkt, dass Houston vielleicht jetzt nicht so ein wahnsinnig starkes Team ist, aber Orlando gewinnt mit 30 Punkten. Welche mit Franz Wagner, der 19 hat, Mo hat glaube ich 6 oder 7 gemacht, wie viel Verbesserung darf sich denn Orlando erwarten in diesem Jahr? Sind die irgendwie für verdächtig, vielleicht in die Playoffs durch Zufall reinzurutschen oder immer noch nicht?
Ich würde nicht mehr sagen durch Zufall, sondern ich würde sagen, es ist eine Mannschaft, die vergangenes Jahr, man guckt ja am Ende immer dann so auf die Gesamtstatistik oder die Bilanz und da hat man dann gesehen, okay, ja, 34 Siege waren es, glaube ich. Mhm. Ja, das ist schön, aber ja, das ist noch ein bisschen weit weg so von den 40, die man in der Regel so braucht, um in die Playoffs zu kommen. Aber dann mal ein bisschen genauer anguckt, sieht man, okay, vergangenes Jahr sind die gestartet mit 5 Siegen aus den ersten 25 Partien. Also sie waren 25.
Ja, ja.
Und danach aber aus den anderen 57 Partien haben sie eben 29 gewonnen. Also 29 und 28. Und da sieht man natürlich, dass das jetzt nicht irgendwie ein ganz weiter intellektueller Sprung ist, zu sagen, also die könnten dieses Jahr auf jeden Fall ihre 40 Spiele gewinnen, sondern das haben sie vergangenes Jahr eigentlich schon gezeigt, nur in den ersten 25 Partien nicht. Und der Grund, warum es da nicht so wirklich gut lief, war halt, dass mit Markel Fultz, so der etatmäßige Point Guard, gefehlt hat. Damals haben eben Franz Wagner und Paolo Banchero, der ja auch noch blutjung, ist man noch blutjung, aber damals war er Rookie, die sollten da viel übernehmen. Das hat zum Teil geklappt, zum Teil nicht. Aber als dann Fultz dabei war, als sie dann, wie gesagt, die Stabilität im Point Guard, auf der Point Guard Position hatten, da lief es eben viel, viel besser. Und sie haben auch sich nie irgendwie hängen lassen und bis zum Ende versucht, ihren Winning Basketball zu spielen, da gute Habits, also gute Angewohnheiten, sich anzutrainieren. Und ich denke, das wird sich dieses Jahr auszahlen. Sie haben ja auch kaum was getan im Sommer. Ne? Also Joe Ingles kam, der Australier, der ist aber für meine Begriffe eher da, um so ein bisschen nochmal Stabilität von der Bank zu bringen und noch so ein bisschen auch anzuleiten. Gerade jemand wie Franz Wagner, glaube ich, kann von dem profitieren. Aber das Wachstum kommt halt von innen heraus. Und Paolo Banchero ist jetzt im zweiten Jahr, da kann man erwarten, dass da einiges nach vorne geht. Das war jetzt nicht sein bester Auftritt. Nur 6 Würfe zu diesem Auftakt. Aber das war okay, ne? 5 Rebounds, 5 Assists, das ist vollkommen gut. Aber sie haben eben eine Menge junge Spieler, die nochmal einen Sprung machen können. Und ich sehe sie dieses Jahr in den Playoffs. Auch weil ich denke, dass Franz Wagner jetzt auch zumindest sich im Dunstkreis des All-Star-Games bewegen wird, leistungstechnisch. Und dann ist das echt eine Truppe, die, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß macht und die man sich auch so angucken kann.
Mach mal. Wenn wir uns sowieso angucken, aus verschiedenen Gründen. Und Heiko Uldert, letzte Woche ist es waren nicht mehrere tausend Meilen, das waren, glaube ich, 1200 Meilen, die er dann insgesamt gefahren ist. Und da hat er eben auch in Toronto Station gemacht, hat, wie er mir geschrieben hat, Moment, das waren 12 Minuten mit Dennis und 7 Minuten mit Jakob Pölfl gesprochen, eben bei den Raptors. Die sind auch, also Heiko, total geil, weil er hat mir 2 Fotos geschickt und beim einen hat er ein Sky-Mikrofon dabei gehabt, beim anderen hat er, was ist denn da, so ein Mikrofon? Ich weiß es nicht. Jedenfalls 2 verschiedene Mikrofone. Auch die Raptors haben das erste Spiel gewonnen. Lastet dort, Dennis hat 22 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists. Lastet dort die ganze Last wirklich auf Dennis Schultern oder hat er da jemanden, der, wenn es mal nicht gut läuft, ihm echt aushelfen kann? Was, jemand, der wirklich mit ihm dann das Spiel gestaltet?
Nö, die ganze Last mit Sicherheit nicht. Es ist ja eine Mannschaft, die eigentlich ganz gut aufgestellt ist, was so das Personal angeht. Pascal Siakam, der wurde schon ins All-NBA-Team gewählt. Hm. Dann hast du OG Anunoby, einen sehr, sehr guten 3D-Spieler, der sicherlich auch nochmal leistungstechnisch einen Sprung machen kann. Du hast Pöltl angesprochen, einer der besten Ringbeschützer auf der 5. Dann ist noch Scottie Barnes, der vor 2 Jahren Rookie of the Year, letztes Jahr hat er ein bisschen stagniert, vielleicht sogar ein, 2 Schritte zurückgemacht in gewisser Hinsicht. Da ist schon Talent da. Ne? Mit Gary Trent kommt jemand noch von der Bank, der auch gerne wahrscheinlich auch 1-2 Pässe an die Dreierlinie dann verwertet. Und Dennis selber findet sich einfach da jetzt wieder in einer Situation, die auf seine Skills, die er ja hat, viel besser zugeschnitten ist als das, was da in L.A. los war. Das muss man ganz klar sagen. Sicherlich sind die Raptors nicht so eine Glamour-Franchise, das wissen wir alle. Aber da war es ja so, er hatte den Ball oft nicht in der Hand, statt oft in den Ecken rum, musste irgendwelche Dreier werfen, weil eben LeBron James oder Austin Reeves da viel mit dem Ball agiert haben. Und dann noch die Andrew Russell. Aber jetzt hat Dennis den Ball in der Hand und er hat diesen Speed. Er hat natürlich auch eine gewisse Reife in seinem Spiel, die vielleicht vor 5, 6 Jahren noch nicht da war. Und das hilft einfach. Ne? Die können mit vielen Leuten draußen spielen. Die können wirklich auch ihm Leute hinstellen, wo seine Geschwindigkeit die Defense einfach vor ein Dilemma stellt. Ne? Stoppen wir den jetzt bei seinen Drives oder lassen wir draußen die Leute frei? Und ich denke, er wird eine tolle Saison spielen. Jetzt war natürlich, das waren 22 Punkte und 7 Assists, glaube ich, im ersten Spiel. Das glaube ich nicht. Ich denke so, ne, 15, 18 und 8, da sehe ich ihn so im Schnitt dieses Jahr. Aber die Raptors können für meine Würfe auch durchaus in die Playoffs kommen und doch eine Mannschaft sein, die dann wirklich unangenehm ist zu spielen.
Du weißt, die Rauschmeißerfrage muss zum VfL Wolfsburg kommen. Ich dachte vor dem letzten Wochenende, jetzt, einfach weil Wolfsburg kompakt und gut ist und hinten raus gab es ja nochmal Jonas Wind, was glaube ich da 2 Chancen gehabt hatte, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie die Leverkusener zumindest insoweit stoppen können, dass sie ein Unentschieden da rappeln. Bist du auch mit diesem Gefühl in dieses Spiel gegangen und wie gefallen dir die Wölfe bis jetzt?
Nee, ich war eigentlich relativ pessimistisch, was das Spiel anging. Also ich habe schon gedacht dieses Jahr, okay, wir kaufen uns auch gegen die besseren Teams recht teuer. Aber irgendwie fehlte dann immer noch was. Also ich kann es noch nicht mal wirklich beschreiben. Wir haben so ein bisschen, mein wenig Durchschlagskraft ist jetzt blöde, weil eigentlich es ja gut läuft. Mit Jonas Wind haben wir jemanden, der da auch ne, die Dinger macht. Aber wenn man sich anguckt, haben wir glaube ich jetzt glaube ich 11 Treffer. Das ist dann schon eher wenig. So, wenn man sich anguckt, ne, wer so die Top 5, 6 Teams sind, die haben halt alle um einiges mehr getroffen. So, und hinten ist es auch nicht so, dass wir da, dass sie nur und immer steht. Von daher ist ein bisschen mehr Wucht nach vorne, glaube ich, das fehlt momentan noch, um solche Spiele auch dann umzubiegen. Ich hatte ja, also Meyer finde ich super, das ist ja ein toller Neueinkauf, ich glaube, der hat noch so ein bisschen, weil wir brauchen wahrscheinlich mal so ein halbes Jahr, wahrscheinlich eine Rückrunde, ist er vielleicht dann präsenter noch. Man sieht das schon in Ansätzen, aber ich glaube, der, dem wir noch eine Menge Freude haben. Aber es ist eben nach wie vor eine relativ junge Truppe und ich glaube, man sieht, wie Kovac stellenweise von Spiel zu Spiel dann da durchrotiert. Da sieht man dann auch, okay, da ist sehr, ich will nicht sagen, er weiß das selber nicht, wenn er spielen lässt, das glaube ich nicht, aber er hat natürlich eine Menge Leute, die er da einsetzen kann. Und ich bin mal gespannt, weil bisher haben wir ja die Spiele eigentlich gewonnen, die wir gewinnen sollten, außer vielleicht das Ding gegen Hoffenheim. Gegen die jetzt ein bisschen besser waren, haben wir eigentlich dann durch die Bank weg verloren. Jetzt gegen Augsburg am Wochenende, denke ich, ja, da kann man durchaus mal gewinnen, auch wenn es in Augsburg ist und dann am Dienstag, da bin ich dann auch im Stadion gegen Leipzig im Pokal. Da kann man ja zeigen, dass man vielleicht auch mal in der Lage ist, den nächsten Schritt zu machen. aber ich glaube, vielleicht generell auch für die Mannschaft, Rückrunde, da würde ich dann eher hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen weiter sind. Aber ich finde den Weg halt super, weil es einfach ne, mit Augenmaß ist, das wird alles jetzt so, naja, ich will nicht sagen mit der ruhigen Hand, aber ne, man ist sich halt klar darüber, dass es immer noch eine junge Truppe ist und mit vielen Veränderungen natürlich auch wieder im Sommer. Und ich glaube daran, dass wir da vielleicht nicht dieses Jahr, aber dann spätestens nächste Saison wirklich dann wieder in Europa sind.
Die Rückkehr des Xaver Schlager am kommenden Dienstag, das ist doch Wahnsinn. Geschichten, die wieder...
Bitte. Ich sitze hier auf einem Xaver Schlager Trikot, das er mir geschickt hat. Von daher, ja, das ist, da werde ich auch klatschen.
Großartig, ja. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Danke dir, Dre. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Minuten. Nicola übernimmt in der Big Show 633. Pause gibt's sowieso.
Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
Sportradio 360, Big Show 633. Hier übernehmen jetzt erstmal die Außenstudios weiter am österreichischen Freitag. Und wir besprechen erstmal Motorsport. Und für Motorsport haben wir ganz unösterreichisch in den Leitungen Stefan de Vois-Heinrich. Hallo Stefan.
Hallo, wobei ich bin 50% Österreicher. Insofern, also passt schon.
Okay, gut. Und Eddie Mielke ist auch dabei. Eddie, wie viel Prozent Österreich stecken bei dir drin?
Ja, nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass ich gerne Kaiserschmarrn esse und mit diversen österreichischen Menschen, die alle immer sehr nett zu mir zu tun haben, habe ich eigentlich überhaupt gar keine österreichischen dazu. Aber mache ich jetzt. Ich sitze hier im herzlichen Bremen und habe ein grandioses DTM-Wochenende hinter mir.
Dann erzähl mal, Eddie, dass gerade das Finale am Hockenheim, das quasi nach dem Qualifying am zweiten Tag schon entschieden war, aber es gab viel Action auf der Rennstrecke.
Ja, ganz genau so sieht's aus. Ich hatte gar nicht am Zettel, dass heute Österreich der Nationalfeiertag ist. Aber das, was wir da am letzten Wochenende gesehen haben und was ich kommentieren durfte in Hockenheim zwischen dem SSR Performance Lamborghini von Mirko Bortolotti und Thomas Breining in Porsche, das war schon allererste Sahne. Mehr geht nicht. Und für mich die Szene des Wochenendes war letztendlich dann wirklich die direkte Gratulation von Mirko Bortolotti, der aus seinem Lamborghini raus, rüber zum Vakame, zu Thomas Breining rüber gegangen ist und der erste Gratulant war, im Übrigen auch nach dem Rennen. Das war für mich großer Sport und eher ungewöhnlich, ja, dass so eine DTM-Saison nach dem Qualifying entschieden wird, aber das liegt halt an der Punktevergabe. Das haben wir ja alle gewollt, wir wollten die Qualifyings alle aufwerten. Und dass Thomas Breining es tatsächlich geschafft hat, nach seiner zweiten Saison-Pole am Samstag, dann Sonntag direkt nochmal die dritte hinterher zu feuern, das war schon großes Kino, zumal die beiden, die mit Abstand schnellsten waren, beide mit 36er Zeiten, das hatte sonst keiner geschafft, Bortolotti vorgelegt und dann auf dem Punkt, und das ist, glaube ich, letztendlich auch der Grund, warum der 25-Jährige aus Linz der erste österreichische DTM-Champion der Geschichte geworden ist.
Genau. Wir haben jetzt also einen 25-jährigen Champion, De Vois, in seinem zweiten Jahr in der DTM. Läuft bei dem, würde ich sagen.
Ja, läuft bei ihm, läuft bei Porsche. Er ist ja im letzten Jahr noch fürs Team Bernhard gefahren, von Timo Bernhard, der Ex-Le-Mans-Sieger. Ist da aufgebaut worden, hat reingeschnuppert, war schon richtig gut, hat aber die Konstanz noch nicht gehabt. Und die kam nun 2023 eindeutig dazu. Man muss sagen, nach Siegen jetzt durch den Doppelerfolg, den souveränen Doppelerfolg von dem neuen Champion aus Österreich, von Thomas Breining, muss man sagen, ist das zwar auf Augenhöhe, aber diese Konstanz, die hat einen unglaublichen Unterschied gemacht. Und das haben wir während der Saison, Eddie und ich, hier bei Sportradio auch schon oft genug gelobt, dass er jetzt doch zwei i-Tüpfelchen draufsetzt auf Sahnehäubchen mit zweimal Pole, zwei Siegen. Und das dann vor so einer grandiosen Kulisse. Also der Wettergott hat mitgespielt, hat ein Herz für Hockenheim, hat ein Herz für die DTM. Es war eine grandiose Kulisse. Und das letzte Mal, dass ich so einen Verkehrsstau erlebt habe am Samstag bei der Anreise nach Hockenheim, war tatsächlich zu seligen Formel-1-Zeiten, als noch Schumi gefahren ist und Sebastian Vettel im Kommen war. Also es war ein wirklich toller Abschluss einer grandiosen Saison mit unterschiedlichsten Siegern und mit sportlich sehr fairen Gesten. Man hat wirklich gemerkt, wie die beiden Hauptprotagonisten, wie tatsächlich Mirko Bortolotti und Thomas Breiling, sich respektieren. Und das war in der Tat ungewöhnlich im Profisport. Da kennen wir ganz andere Auftritte. Also diese schnelle Gratulation und aber auch von Thomas Breiling die Kommentare über seinen Gegner, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Es ist Zeit, dann tatsächlich Bilanz zu ziehen. Ich glaube, es gibt keine Diskussion. Thomas Breiling ist der verdiente Champion mit so einem Auftritt bei dem letzten Wochenende. Wobei man sagen muss, dass Porsche tatsächlich extrem stark aussieht und hatten die in den letzten Tagen wohl auch intensiv getestet. Aber klar ist, du musst es erstmal, und Eddie hat es ja gerade gesagt, auf den Punkt bringen, im Qualifying und dann im Rennen auch. Es gab keine Diskussion, wer der König an diesem Hockenheim-Wochenende war. Und tatsächlich, die Bilanz ist sportlich super. Der ADAC hat es toll gemacht, wie ich auch im Fahrerlager gehört habe, wird viel diskutiert, auch über die Richtung, die Entwicklungsrichtung in den nächsten Jahren. Wer hätte das, Eddie, gedacht, noch Ende November letzten Jahres, wo wir bange Momente und Tage hatten und keiner wirklich wusste, geht's überhaupt weiter?
Ja, ganz genau, da gebe ich dir recht, Stefan. Das ist genau der Weg, den die DTM beschreiten muss. Es werden sich da viele Gedanken gemacht, aber da kommen wir dann im nächsten Jahr zu. Nur, was wir dieses Jahr gesehen haben, mit 28 Autos, 6 verschiedene Hersteller, Fahrer aus 11 verschiedenen Nationalitäten, jung und alt, bunt gemischt. Also Thomas Breiling mit 25 ist ja auch einer der Jüngeren, der, das will ich auch nochmal betonen, ist nicht immer leicht gehabt hat in seiner Karriere. Ich weiß nicht, was aus seiner Karriere, er war ja schon so ein bisschen als Crash-Pilot verschrieben geworden wäre, wenn er nicht auf Walter Lechner, Gott hab ihn selig, getroffen wäre. Der hat da, glaube ich, die Weichen gestellt bei Thomas Breiling und da rausgekommen ist dann eben halt der erste österreichische Meistertitel im Porsche gegen den bärenstarken Lamborghini von Mirko Bortolotti. Das ist schon eine herausragende Leistung von beiden, möchte ich betonen. Bei Thomas Breiling muss man noch dazu sagen, dieses Wochenende, was er da am letzten Wochenende in Hockenheim vor, du hast es gesagt, Stefan, 88.000 begeisterten Zuschauern hingelegt hat. Das hat es so in der GT3-Ära der DTM noch nie gegeben, dass einer beide Poles holt und beide Siege dann einfährt, dann auch noch den am Sonntag, also quasi das Showlaufen, denn da hat er ja dann auch noch die Platzierungsgewichte drin gehabt, dem Auto war so schwerer als der Lamborghini im Vergleich zum Vortag. Ja, und wie Thomas Breiling das umgesetzt hat, das war dann das Tüpfelchen auf dem I, also würdiger kann man nicht Meister werden. Nur ausruhen gilt nicht. Motorsportwelt dreht sich weiter. Der fährt am kommenden Wochenende das allererste Mal in Macau. Und das als DTM-Champion. Trifft da auf eine Menge Bekannte, auf Mauro Engel, auf Dani Hunkadeja, auf Eduardo Mortara und so weiter. Also da wird eine Menge los sein. Sheldon van der Linde, der letztjährige DTM-Champion, wird auch das erste Mal in Macau antreten. Da bin ich mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, wo ich am Wochenende zuerst hingucken soll. MotoGP in Thailand, Superbike-Finale in Jerez de la Frontera, die neue Rallye, zum Teil ja auch in Deutschland und dann eben auch noch Macau. Also das wird zwar ein halbwegs freies Wochenende, aber immer noch eine Menge Motorsport, trotz DTM-Saisonfinale.
Und man sollte vielleicht auch noch kurz anschließen, Nicolas und Eddie, dass tatsächlich mit Olaf Mantai, der ja Berater noch beim Porsche Werksteam ist, mit dem legendären Grello, mit dem Kultauto, dass auch dieser ihm der Sieg zu gönnen war. Er war selber mal DTM-Fahrer der seligen alten Zeit, war ein unheimlich schneller und trickreicher. Er ist nach wie vor ein kompletter Racer, ein kompletter Motorsportverrückter. Man muss schon sagen, das hat sich ein Kreis geschlossen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er auch mit involviert war. Der hatte die ganzen Weichen für dieses Team über Jahre gelegt und kann jetzt tatsächlich mit triumphieren. Entsprechend gut war auch die Laune und entsprechend lang ging die Party. Aber es war auch so ein bisschen, und im Fahrerlager hat man es auch gespürt, trotzdem im Moment Zeit noch auf einen einzugehen, der eben die alte DTM mitgegründet hat und der leider letzte Woche verstorben ist. Burkhard Bovensiepen, über den wurde auch viel gesprochen. Er ist der Alpina-Chef gewesen, Alpina-BMW-Chef. Hat ja lange Zeit als Vizepräsident die Geschicke der ITR und der DTM maßgeblich tatsächlich beeinflusst. Und er hat nicht nur tolle Autos, oder baut nicht nur tolle Autos. Seine Söhne haben das jetzt ja übernommen. Also tatsächlich BMW-Ableitungen, sondern er hat sehr spektakuläre, erfolgreiche Rennautos eingesetzt. Und hat auch einen exklusiven Weinhandel. Und ich erinnere mich noch, Eddie, das war ein bisschen vor deiner Zeit, Heute kann man sich das kaum noch vorstellen. Aber er hat tatsächlich zur Zeit, als wir die grün-blauen Michelin DW M3 von Alpina noch dabei hatten, mit Ellendor, mit Peter Oberndorfer am Steuer, da hat er immer hochgehalten. Ich habe da schon für Automotoren Sport geschrieben, immer wieder von den DTM-Rennen. Und dann haben wir tatsächlich Samstag und Sonntag jeweils Nachmittag uns im Alpina Truck getroffen, im LKW, und haben dann Weinverkostung gemacht im kleinen Kreis. Und er hatte sehr, sehr gute Weine dabei. Also das waren Zeiten, die waren fantastisch. Und ich sage, ohne Burkhard Bovensiegen wäre die DTM heute nicht so, wie sie tatsächlich sich dargestellt hat. Ganz klar eine Rennserie wieder im Aufschwung, ganz klar eine Rennserie mit großem Potenzial und mit Welthall. Also nicht nur Deutschland und nicht nur Europa. Ich habe Anrufe und E-Mails bekommen von Leuten jenseits des Atlantiks, die mich über das DTM-Finale vorher und nachher ausgefragt haben. Also das ist wirklich, die DTM ist wieder, das Logo ist blank poliert, das Image stimmt wieder.
Jetzt müssen wir sich eine Frage stellen, The Voice. Hast du die Artikel vor oder nach der Weinverkostung geschrieben?
Ich habe sie danach auch geschrieben. Sie waren auch sehr beschwingt. Also ich glaube, es hat meiner Sprache gut getan.
Ja, dann ist doch schön, dass wir hier solche Euphorie-Bekundungen in Sachen DTM haben. Ich weiß nicht, in wie vielen Sendungen wir die hier schon halb zu Grabe getragen haben. Aber das ist ja eine positive Geschichte. Auch positiv natürlich, Eddie, für Porsche im Jahr des Jubiläums und zum 60. Geburtstag des 911ers, dass man dann auch hier einen Titel holen konnte.
Ja, definitiv. Und auch der Doppelsieg, das war ja quasi mit Ansage am Samstag vom Manta Racing Team, Thomas Breining vor Dennis Olsen. Das war dann auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Nein, also ich bin super happy, dass Porsche den Einstieg gewagt hat in die DTM. Das ist ja letztendlich auch nur durch das GT3-Reglement möglich geworden. Und die Fahrzeuge machen Spaß. Und wenn man den Kult um den Grello erlebt hat, und da war ja so ein bisschen rund um Hockenheim zu lesen, dass man lange überlegt hat, ob man mit diesem ja nicht gerade unauffälligen Auto überhaupt in die DTM geht und dann so einem jungen Fahrer wie Thomas Breining diesen Druck aufübt, weil logisch ist, wenn der Grello irgendwo antritt, dann sind auch Fans da. Da hat man lange überlegt, gut, dass man es gemacht hat und gut, dass der Grello jetzt deutscher Meister geworden ist mit Thomas Breining von, da bin ich mir sicher, nach dem, was wir da letztes Wochenende und die gesamte Saison über gesehen haben, noch ganz, ganz viel hören werden.
Ihr habt gerade übrigens über Macau gesprochen. Hat Macau immer noch diese eine berüchtigte Engstelle?
Na klar.
Ja.
Okay, gut.
Ja, ja klar, Macau. Macau ist immer Macau, wird immer Macau bleiben. Es ist völlig egal, ob das jetzt die ehemalige portugiesische Kronkolonie war oder jetzt tatsächlich von China geleitet wird. Diese Rennen sind immer ganz besonders.
Hey, ich muss irgendwann wieder nach Macau.
Ein gelungener Abschluss. Solltest du mal machen.
Ich war vor 25 Jahren da. Ich war vor 25 Jahren dort. Ein Jahr, nachdem es zurückgegeben wurde. Und ich bin gespannt, was jetzt, also es war halt die süße kleine portugiesische Alte, man hat drumherum schon gemerkt, da kommt die Wolkenkratzerlandschaft. Jetzt ist es ja das Casino-Paradies, ich muss da irgendwann mal wieder hin, das ist so, das hört sich ja an wie so Vegas des Ostens. Bin ich mal gespannt drauf. Ihr habt eben gesagt, der Wettergott hat's gut gemeint mit Hockenheim, Eddie. Der Wettergott hat's nicht so gut gemeint mit Philipp Island.
Nee, der Wettergott mit Philipp Island hat es nicht so gut gemeint, aber gut, jeder, der schon mal auf Philipp Island war, und ich hatte ja das Vergnügen schon diverse Male in meiner Laufbahn, ist es fantastisch, auch wenn es schlechtes Wetter ist. Aber da kann es halt schon mal passieren, dass ein Sturm aufzieht da nach Tasmanischen See und dass dann Motorradrennfahren unmöglich ist. Ich finde es bemerkenswert, wie gut und wie schnell die Offiziellen von der Dorna reagiert haben und dann umgeswitcht haben. Und das Hauptrennen auf Samstag gelegt haben, ja, und dann mein alter Wegbegleiter Johann Zarco im 120. MotoGP-Rennen. Ich habe mir die Wiederholung angeguckt, weil ich natürlich voll im DTM-Fokus war. Und habe es dann Montagabend gemacht zu Hause auf dem Sofa. 5 Runden vor Schluss. Ich hatte natürlich schon gelesen, dass Johann Zarco endlich sein erstes Rennen gewonnen hat. 5 Runden vor Schluss habe ich noch gedacht beim Anschauen, bei Wiederholung, wie soll denn das jetzt gehen? Fallen die alle runter davor oder so? Also ich hatte auch bewusst nichts Detailliertes gelesen. Ja, aber dann sind halt die Reifen eingebrochen. Jorge Martin, der Dominator des Wochenendes, hat auf den Softreifen gesetzt und der hat dann am Ende eben mal so schlapp gemacht, dass Johann Zarco da mit seiner ganzen Cleverness, wir wollen ja nicht vergessen, der Mann war nicht umsonst 2-mal Moto2-Weltmeister, dann endlich, und es hat mich total gefreut, sein erstes MotoGP-Rennen auf der zweiten Dramatikkarte gewonnen hat. Das war trotzdem wie immer auf Philipp Island. Sorry, ich sitze gerade vorm Lokal. Deswegen LKW gerade in der Vorbeifahrt. Das war trotzdem typisch Phillip Island. Großartiger Sport, aber wie eben halt auch immer auf Phillip Island. Ein ganz schöner Temperaturschock für die Kollegen, die vor auf Lombok waren und die jetzt an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende in Thailand fahren werden. Das sind Temperaturunterschiede, die machen natürlich auch was mit der ganzen Szene da. Bin ich mal schon jetzt wieder gespannt, was wir am kommenden Wochenende erlebt haben. Fakt ist aber auch, der zweite Platz von Pecco Bagnaia, vielleicht der wichtigste zweite Platz seiner Karriere.
Es sind jetzt 27 Punkte Vorsprung auf Martin und 73 auf Bezecchi. Dadurch, dass der Sprint dann, also es wurde alles umgestellt, von Sonntag auf Samstag das Rennen. Dann wollte man den Sprint fahren, am Sonntag hat man dann sein lassen. Die Moto 3 konnte noch fahren, die Moto 2 hat nach 10 Runden, glaube ich, abgebrochen und den Sprint hat man dann ganz sein lassen. Jetzt geht's nach Thailand und Eddie hat es ja gerade angesprochen, das wird eine ganz andere Welt von kühlem Aprilwetter wieder in die Hitze von tropischem Asien.
Ja, es sind die Asienwochen, kann man in der Tat sagen. Ja, und dieser Chang International Circuit, man, der Thailand Grand Prix hat ja tatsächlich, der erst seit 2018 im Kalender ist, bei seinen dreien Ausgaben und einige sind ausgefallen wegen Corona, aber wirklich gezeigt mit jeweils, glaube ich, über 180.000 Zuschauer jeweils an den drei Grand Prix-Wochenenden, was tatsächlich für eine Begeisterung in diesem Teil der Welt für das Zweirad tatsächlich herrscht und wie begeistert die Leute sind. Also es ist eine Pilgerfahrt für wahnsinnig viele Fans. Er ist neu im Kalender, aber eigentlich schon wirklich Kult. Wir sind wirklich total gespannt. Es ist aufgrund der Witterungsbedingungen nach wie vor auch dort alles möglich. Du hast gerade die Punktestände gezeigt. Martin hat zwar tatsächlich ein bisschen unverständlich dramatisch und hochgepokert mit dem weichen Reifen, ging auch nicht auf, aber wie gesagt, er ist erst in der letzten Runde eingebrochen. Er ist aber nach wie vor, glaube ich, der Schnellere und da er der Herausforderer ist, hat er auch wenig zu riskieren. Er kann nur all in gehen, auch jetzt in Thailand, in Buriram. Und Bezecchi scheint tatsächlich die schwere Schulterverletzung tatsächlich ausgeheilt zu haben. Jetzt sind ja noch mal ein paar Tage ins Land gegangen. Ich glaube, auch mit dem ist zu rechnen. Denn auch er ist so ein bisschen Underdog und trägt nicht die Favoritenbürde. Die hat natürlich Pecco Bagnaia. Und es ist ja tatsächlich im Verlauf der letzten Wochen doch noch unerwartet eng geworden. Und ich glaube, das bleibt auch eng. Weil Eddie und ich sind ziemlich, glaube ich, ähnlicher Meinung, dass sich das erst sehr spät entscheiden wird. Dieser Titelvergabe in der MotoGP, in der Königsklasse Motorradrennsport, vielleicht tatsächlich erst beim großen Finale, beim letzten WM-Lauf.
Also da hoffe ich drauf, weil ich habe Flüge gebucht für Valencia und ich werde hinfliegen und meine ganzen alten Bekannten aus der MotoGP besuchen und außerdem bin ich totaler Valencia-Fan. Aber jetzt mal fürs kommende Wochenende, was Stefan schon angesprochen hat, die Zuschauerzahlen in Thailand waren immer total imposant. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Markt für jeden Zweiradhersteller, weil dort eben halt sehr, sehr viele Zweiräder unterwegs sind.
Ja.
Und jetzt haben wir in diesem Jahr einen thailändischen Moto2-Sieger gehabt. Und da bin ich mal gespannt. Da muss man nicht mehr allzu viel Promotion machen. Ich glaube, das wird in diesem Jahr noch voller, als es in den letzten Jahren schon war, wenn wir denn dort gefahren sind. Aber Wetter, auch nochmal Achtung, Achtung. Wer thailändische Monsunregenfälle kennt, weiß, das gehört in Thailand auch dazu. Kann an diesem Wochenende, ich habe schon ein paar Impressionen aus dem Fahrerlager auf Social Media gesehen, also das kann an diesem Wochenende auch ganz gut für Capriolen bei den drei Rennen in den drei verschiedenen Klassen sorgen.
Ja, Thailand, sehr viele Zweiräder unterwegs, wobei es ist nichts verglichen mit Vietnam, aber in Thailand geht es schon gut los. So, dann das also am Wochenende und dann The Voice, am Wochenende ist Rallye angesagt.
Ja, die Rallye-WM, Eddie hat es vorhin ja schon kurz angeschnitten, und zwar ein völlig neues Konzept, nämlich im Dreiländereck, also Tschechien, Österreich und Deutschland, die Zentraleuropa-Rallye als vorletzte WM-Lauf. Es ist sportlich extrem spannend, aber vor allem das Konzept ist hochinteressant, also auf drei Ländern verteilt. Es ist organisatorisch, man hat jetzt ein Jahr da lang dran gearbeitet, sicherlich schwierig, weil es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Arbeitsweisen gibt. Aber wie man so hört, hat das alles hervorragend funktioniert. Das sind extrem selektive Wertungsprüfungen. Und wir gehen mal davon aus, bei dieser Rallye-Begeisterung, zum Beispiel in Österreich, im Waldviertel, oder eben auch in Bayern, in Deutschland, da haben wir immer die Drei-Städte-Rallye und Teile der Pisten werden da verwendet. Plus der großen Begeisterung in Tschechien über den Rallye-Sport, wird diese WM-Premiere jetzt als dieses Drei-Länder-Konzept sicherlich hervorragend funktionieren. Es wird angenommen werden. Man kann Leute in Süddeutschland nur bitten, da mal hinzufahren, sich das anzugucken. Offen ist ja auch noch die Titelvergabe. Auch das sollten wir sagen. Zwar natürlich Kalle Rovanperä mit einem großen Vorteil, der amtierende Champion, aber klar ist auch Elfyn Evans, sein großer Teamkollege, auf Boot P2 liegend, hat da durchaus noch andere Vorstellungen. Wir haben den Kampf um Platz 3 in der WM zwischen Thierry Neuville, dem Belgier, auf dem Hyundai und Ott Tänak im Ford von M-Sport. Also da ist noch wahnsinnig viel drin. Es ist ein großes Starterfeld. Es sind 2800 Mitarbeiter und Helfer, die diese Rallye möglich machen. Und es wird hoffentlich tatsächlich ein fantastischer Lauf, sollte nicht vergessen. In Österreich, der letzte Rallye-WM-Lauf. Du, das Nikolas, ist 50 Jahre her, die legendäre Alpenfahrt. Das klingt so ein bisschen albern nach einem gemütlichen Wettfahren. Aber die Alpenfahrt 1973, da waren die blauen A110 Alpine unterwegs. Da waren wahnsinnig viele Werksfahrzeuge. Aber das war der letzte Mal, dass tatsächlich ein Rallye-WM-Lauf in Österreich war. 50 Jahre, halbes Jahrhundert und jetzt geht's wieder los.
Lass mich raten, du standst als Heranwachsender irgendwo an der Strecke.
Ich habe mir das damals natürlich angeguckt, selbstverständlich, ja klar.
Ich möchte auch noch einen Hinweis fürs kommende Wochenende loswerden, weil wir reden ja auch immer viel über die Zukunft des deutschen Motorsports und das betrifft ja in meinem Fall und auch in Stefans Fall immer das Interesse für Zwei- und Vierräder. Ganz wichtig am kommenden Wochenende, Wildcard-Start vom IDM Superbike-Champion Florian Alt in Jerez de la Frontera auf seiner Holzhauer Honda beim Superbike-WM-Finale in Jerez de la Frontera. Das hat er sich verdient, hat Pirelli ordentlich mitgeholfen als IDM-Seriensponsor. Und Jens Holzhauer, der hatte das unter der Saison schon mal versucht, dass der ja WM-Erfahrene, er kommt ja aus dem Red Bull Rookies Cup, Florian Alt, endlich mal nochmal eine Chance auf internationaler Ebene kriegt. Fährt ja IDM Superbike mit Langstrecken-WM. Sehr erfolgreich. Also, Augen auf, deutsche Motorsportfans, mal hingucken nach Jerez de la Frontera. Wie immer wird das Motorrad von Jens Holzhauer perfekt vorbereitet sein und ich traue Florian Alt eine ganze Menge zu. Kann unbeschwert und befreit auffahren auf einer Strecke, die er sehr, sehr gut kennt. Also wirklich Augen auf für den Wildcard-Einsatz vom IDM Superbike-Champion Florian Alt.
Und bei irgendwem sind die deutschen Meisterschaften im Wandbohren losgegangen. Danke,
bei
Eddie.
Mir nicht.
Danke, Eddie. Wir machen für den auch für alle Informationen wie immer. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Formel 1. Bis gleich.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 633 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Motorsport. Wir sind bei der Formel 1 mit Stefan De Vois, Heinrich De Vois. Wir hatten eigentlich hier Stefan Ehlen erwartet. Ich glaube, seine Bodenplatte war nicht mehr ganz konform und da hat ihn der Producer rausgenommen.
Es ist aber mal wirklich manchmal hart. Man kann manchmal auch einen Millimeter zu schnell sein, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, apropos Bodenplatten. Also schau nur auch ein bisschen länger Motorsport. Bei Bodenplatten musste ich spontan an Schumi denken irgendwie, warum auch immer. Was ist denn diese Geschichte mit diesen Bodenplatten? Weil anscheinend, also das wird ja auch nicht jedes Mal überprüft irgendwie. Ich habe mich dazu eingelesen und dachte so, was? Also ich möchte jetzt nicht sagen random Bullshit, aber irgendwie fast schon.
Na gut, wir haben seit dem Konzept der neuen Autos seit letztem Jahr natürlich immer wieder das Stampfen der Fahrzeuge, das Bouncen, wie das in der Fachsprache heißt. Aber es ist diese Nickbewegung, die ja im letzten Jahr tatsächlich einigen Fahrern fast die Zahnblomben rausgehauen haben. Was immer wieder zeigt, das Auto setzt auf. Und genau deswegen hat man eine Bodenplatte, also eine Holzplatte unter dem Auto. Und da ist zu Beginn der Saison nochmal deutlich von der FIA und den Sportkommissaren darauf hingewiesen worden, dass alle Teams bitte darauf zu achten haben, dass tatsächlich sporadisch, stichprobenartig, nach Zufallsprinzip Autos rausgezogen werden und dass das bitte einzuhalten hat, die Mindestdicke dieses Holzbodens. Das ist im Grunde eine Holzplanke direkt unterm Auto, die von der Front bis zum Ende geht. Und ganz offensichtlich war man ein paar Mal schon in diesem Jahr relativ nah dran bei Tests, aber es war noch keiner drunter. Und ganz offenbar hat sowohl bei Lewis Hamilton in Austin wie auch bei Charles Leclerc diese Mindestdicke nicht mehr gestimmt. Man war unter dem Wert und insofern lassen tatsächlich, Toto Wolff sieht's ja auch entsprechend, lassen die Regeln keinen Interpretationsspielraum. Es ist dezidiert darauf hingewiesen worden vor der Saison, alle anderen Teams und Fahrer haben es geschafft mit ihren Autos. Und insofern ist die Disqualifikation leider unvermeidlich. Was allerdings
es werden nicht alle Autos überprüft, ne? Das müssen wir dazu sagen.
Wie gesagt, Zufallsprinzip. Ja. Das ist aber bei allen Checks. Es ist nie so, dass alle Autos, die in der Formel 1 fahren, alle komplett gecheckt werden. Ob es Hubraum ist, ob es die Fahrwerksaufhängung ist, es wird immer nur sporadisch nach Zufallsprinzip, wie eigentlich fast in allen Rennserien. Und da hast du mal Glück, hast mal Pech, aber wenn du halt erwischt wirst, ist es doof. Ich glaube aber, dass man sagen muss, dass die Leistung von Lewis Hamilton ja ein fabelhaftes Rennen gefahren ist, durch die Disqualifikation jetzt nicht in Abrede gestellt wird. Er war wirklich stark, er ist toll gefahren und das letzte Update scheint Mercedes doch ein bisschen näher rangebracht zu haben in Richtung Spitze. Insofern sind die nächsten Rennen, Nicolas, jetzt vor allem in Mexiko und folgend, deutlich wieder spannender. Also diese Solofahrten des Max Verstappen sind jetzt kein Automatismus mehr. Es ist wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung, dass wir unterhaltsamere Grand Prix sehen werden.
Und ja genau, also Verstappen, der auch kein Problem damit hat, dass Red Bull jetzt weniger Windkanal-Testfahrten hat als der Rest, damit der Rest wieder rankommt, sagt er zumindest öffentlich, was er wirklich denkt, wissen wir nicht. Mhm. Bei Leclerc, du hast ja gesagt, Hamilton, eigentlich gutes Rennen, so dann halt Pech gehabt. Bei Leclerc hing der Haussegen dagegen während des Rennens schon eher ein bisschen schief. Also die Disqualifikation war so, das war das Tüpfelchen dann noch auf dem I, ne?
Ja, also das ist so ein Wochenende, gerade für Charles Leclerc, der ja eigentlich ein Nummer 1 bei Ferrari, wobei wir in diesem Jahr bei einigen Rennen schon Sainz mindestens auf Augenhöhe gesehen haben. Das heißt, Leclerc ist auf Ferrari intern unter Druck, um seine Nummer 1 Position tatsächlich wieder ein bisschen zu verfestigen. Und man muss sagen, strategisch haben sie Ferrari das nicht so ganz glücklich gemacht. Und insgesamt gerade bei Leclerc muss man sagen, es ist eigentlich alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Man hat tatsächlich auf eine Einstopp-Strategie gesetzt, wie ja bei Mercedes auch, aber hat eben zu spät dann reagiert. Und gerade bei Ferrari hat das Fahrerlager eigentlich nicht verstanden, denn anders als Mercedes, das Auto der W14 gilt als Reifenstreichler, ist der aktuelle Ferrari ein Reifenfresser. Warum er dann auf einer Rennstrecke, einer Holperpiste wie Austin bei den entsprechenden Außentemperaturen tatsächlich wissend, dass man einen hohen Reifenverschleiß hat, dann auf eine Einstopp-Strategie gewechselt ist, das wissen wahrscheinlich nur die Italiener.
Okay, dann hatten wir am Samstag ein Sprintrennen, das die Massen dermaßen so nicht begeistert hat, dass natürlich sich jetzt wieder die wildesten Ideen ausgedacht werden, wie man diese Sprintrennen attraktiv machen könnte. Im Gespräch steht, man macht eine eigene Sprintrennenwertung, also quasi die Sprintrennen an sich sind eine eigene Meisterschaft, fallen nicht mehr in die WM rein, hätte zwei Vorteile. A, der ein oder andere gibt vielleicht ein bisschen mehr Gas und B, wir haben nicht ein Meister in Katar schon nach dem Sprintrennen. Man überlegt, ein eigenes Preisgeld auszuschütten für den Meister. Man überlegt, vielleicht sogar aus dem Sprintrennen, die irgendwie irgendwas mit umgekehrten Startaufstellungen, the sky is the limit, der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Man möchte an diesem Sprintding weiter rumdoktern, Stefan.
Ja, man hat es ja nur noch eingeführt, will das Gesicht nicht verlieren. Es ist prinzipiell, zumindest für die Zuschauer vor Ort, die ein Samstag-Ticket haben, natürlich eine Aufwertung. Aber so richtig geliebt ist das Sprintrennen eigentlich von keinem. Wobei man sagen muss, die meisten halten sich da politisch alles offen. Der Einzige, der da offen sagt, dass er nie ein Fan vom Sprint werden wird, ist der amtierende Weltmeister, ist Max Verstappen. Da kann man natürlich sagen, okay, er hat jetzt auch den Status, dass er sowas sagen kann, ohne dass ihm der Vermarkter, dass es da Ärger gibt. Aber klar ist tatsächlich, so richtig ausgegoren ist das ganze Konzept nicht. Es war ein absoluter Gähner, dieses Sprintrennen, wie wir einige Gähner in diesem Jahr schon hatten. Also deswegen sind jetzt alle gefordert zu sagen, okay, es bringt vielleicht am Ende ein bisschen mehr Geld in die Kasse. Und am Ende sind zu der Formel 1 alle im Zeichen des Dollars geboren. Aber klar ist, so wie in Austin kann es eigentlich nicht weitergehen. Denn das hat überhaupt nichts gebracht. Da war keine Spannung drin. Es war keine extra Leistung für den zahlenden Kunden, da war kein Mehrwert da. Und deswegen wird man weiter diskutieren und natürlich diverse neue und alte Ideen wie die Säue durchs Dorf jagen. Reverse Grid, du hast es gerade angeschnitten, Nikolas, war ja schon mal ein Thema. Da haben alle damals gesagt, um Gottes Willen niemals, das hat mit Sport nichts zu tun. Das hat dann sehr viel mehr mit Show zu tun. Immer im Hinterkopf wissend allerdings, dass Liberty Media natürlich ein US-amerikanischer Showkonzern ist. Aber ich glaube, für zum Beispiel Reverse Grid, also umgekehrte Startreihenfolge, wirst du keine Mehrheit kriegen. Die Teams müssen da ja zustimmen. Das ist unausgegoren. Es ist so, wie es momentan ist, auch unbefriedigend. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass die Formel 1 tatsächlich bisher nur 6 Grand Prix im Jahr auswählt, um diese Sprintrennen zu machen. Wir wissen, in der MotoGP hat man das in diesem Jahr eingeführt und die Dorna war dann gleich wahnsinnig genug zu sagen, den Sprint gibt es jetzt jeden Samstag an jedem MotoGP-Wochenende. Das war Irrsinn und hat ja auch am Ende für eine extreme Verletzungsliste gesorgt.
Also, das zu den eventuellen Planungen, die in der Formel 1 immer wieder mal vorangetrieben werden. Es wird sich auch unterhalten, ob die Möglichkeit besteht, das Ganze auf 25 Rennen aufzublähen. Das, also was wollen wir denn dann? Eine Formel 1 von Daytona bis Weihnachten?
Ja, auch darüber haben wir an dieser Stelle vor einiger Zeit schon mal gesprochen. Das ist ein Irrsinn, es ist auch zu viel, es ist jetzt schon zu viel. Aber klar ist, der Kommerz regiert auch natürlich in der Formel 1. Und man kann natürlich mehr rauspressen, wenn man doch mehr Rennen veranstaltet. Es ist nicht nur im Grunde quantitativ zu viel, es ist auch von der Qualität her, sind ja einige Rennen dabei, bei denen man schon sich die Frage stellen kann, gehört die Formel 1 dahin? Also in Russland fahren wir jetzt nicht mehr, ist völlig klar aus welchen politischen Gründen, aber in Aserbaidschan schon. Das sind so Dinge, wo man sagen muss, tut sich die Formel 1 insgesamt mittelfristig, was die Glaubwürdigkeit angeht, als ein Profisport, ein Weltsport, damit tatsächlich gefallen, immer nur auf die Kohle zu setzen. Nun ist völlig klar, Moral und Kommerz und Profisport ist schwierig. Wir sehen es ja am Fußball-Weltverband und auch am IOC. Da gibt es immer Kollisionen. Aber ich glaube tatsächlich, 25 ist des Guten zu viel. Wir wissen, dass inzwischen wahnsinnig viele Leute ein Wear-out haben. Also es ist eine extreme Müdigkeit, eigentlich immer wieder in der zweiten Saisonhälfte festzustellen, was sich auf Dauer sicherlich auch nicht auf die Qualität der Arbeit widerspiegelt. Ich muss ja sagen, dass die Top-Manager und auch die Formel-1-Teams, die fliegen halt mit Learjet von Rennen zu Rennen. Aber denk mal an die Tausenden von anderen Leuten, die ja so ein Grand Prix überhaupt erst möglich machen. Ich glaube, es ist zu viel. Wir waren mal unter Bernie Ecclestone allerdings im ancien Regime, um es französisch zu sagen, tatsächlich bei 18, 19 Rennen. Ich glaube, dass 20 Rennen vielleicht heute in Ordnung wären. Dann könnte man aber das ein bisschen besser ausgestalten. Und man könnte vor allem auch wieder auf einige Traditionsrennstrecken gehen. Es wird ein aufgeblähter Kalender sein, aber zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland gibt es keinen Grand Prix mehr. Das ist, ich glaube, da geht was falsch. Da wird in eine falsche Richtung gesteuert. Und wird halt einfach nur dem schnöden Mammon gefolgt.
Ja, nächstes Jahr soll wieder in China gefahren werden dann. Dieses Jahr packen wir noch Las Vegas hinzu. Ende November sind wir auch schon ganz gespannt drauf und dann werden wir sehen. Spa scheint ja erstmal gerettet zu sein und was man sich da so überlegt für 24 oder 25, für die es noch nicht auf dem Schirm haben. Also die Formel 1 Saison geht dann am 2. März 2024 in Bahrain los, die Woche drauf in Saudi-Arabien. Und dann bleibt man erstmal im Fernen Osten, erst Australien, dann Japan und China und dann geht's in die USA und dann kommt man Mitte Mai nach Imola wieder nach Europa. So, aber wir reden über die Formel 1 Saison 2024, 23 läuft noch, wir haben über Vegas geredet, davor steht noch Mexiko an.
Ja, am kommenden Wochenende, und das ist ja insofern ein besonderes Rennen, weil Sergio Perez in diesem Jahr seine Leistung nach gutem Saisonbeginn ja doch viel diskutiert werden. Es wurde immer wieder auch kolportiert, dass sein Platz bei Red Bull neben Max Verstappen in Gefahr sei. Er hat sich jetzt in Austin ein bisschen gerappelt mit der soliden Leistung Platz 4. Jetzt sein Heimspiel. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn du echt schon ein bisschen Konzentrations-, Motivationsprobleme hast und einfach haderst, und er hadert gerade mit sich und seinem Auto und seinem Fahrstil, der Sergio Perez, ob dann der ultimative Druck, wenn eine Nation quasi von ihm einen Erfolg erwartet, ob das ihm helfen wird, am kommenden Wochenende lockerer zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Was wir vielleicht erwähnen sollten, dass aufgrund der Höhenlage von Mexico City, ja, nämlich 2200 Meter über dem Meer, natürlich der Sauerstoffgehalt ein anderer ist. Und das hat tatsächlich extreme Auswirkungen auf die Autos. Natürlich auf die Power Unit, also auf die Motor- plus Generatoreinheit, weil einfach alle Autos weniger Leistung haben. Und wir wissen, dass da einige Motoren sind, im letzten Jahr haben wir es gesehen, die da mehr Probleme haben als andere. Genannt sei da zum Beispiel nur Renault, die da im letzten Jahr wirklich ganz alt ausgesehen haben. Andererseits fährt man aber aufgrund dieser anderen Luftdichte, Nicolas, tatsächlich auch mit dem High-Downforce-Paket. Also mit dem Abtriebsniveau hat man allerdings wie in Monza, und durch diese andere Luftdichte bedeutet das, dass man extreme Höchstgeschwindigkeiten hat. Wir können also durchaus auf der langen Geraden, da gibt es eine über einen Kilometer lange Gerade, auf dem Kurs da Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, können wir wieder Geschwindigkeiten von 350 und vielleicht drüber erwarten. Also schon ein besonderes Spektakel.
In der Luftfahrt ist dann Hot und High immer was Besonderes, weil da kommen, da haben die Flieger schlechte Leistung und brauchen ewig Startdistanzen, weil eben Geschwindigkeit gegen die Luft im Verhältnis Geschwindigkeit gegen den Grund viel höher ist. Das heißt, ja, was du gesagt hast, ne, die pacen da so richtig durch die Gegend, weil weniger Widerstand und ab dafür. Das ist dann natürlich spektakulär. Wem kommt das am ehesten entgegen? Also sehen wir da Verstappen vorne und der Rest schlägt sich auf die Plätze?
Also ich glaube, dass prinzipiell der RB19, das aktuelle Red Bull Superauto, zwar aerodynamisch sehr effizient ist und eigentlich ein sehr gutes oder das beste Allround-Auto, aber diese langsamen Kurven, die wir teilweise in Mexiko auch haben, die kommen dem Red Bull nicht so entgegen. Denn es fahren ja alle mit maximalem Abtrieb. Und deswegen sind diese langsamen Passagen ein ziemlicher Schlüssel. Also einmal die Haarnadelkurve 6 und dann die berühmte Stadiondurchfahrt. Das ist ja dieses Baseballstadion, was die Formel 1 durchfährt. Sehr spektakulär anzusehen. Und eigentlich auch McLaren. Das Auto ist ja ein Meister der schnellen Kurven. Die haben da nicht unbedingt so einen irren Grund für Optimismus. Mit dieser sehr jungen, aber sehr guten Fahrerpaarung Piastri und Norris. Also es ist spannend. Ich glaube, die Strecke sollte Mercedes ein bisschen entgegenkommen. Der haben zwar eigentlich, hat das Auto einen zu hohen Luftwiderstand, aber das ist, glaube ich, bei der dünnen Mexiko-Luft nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Im letzten Jahr hätten sie ja schon gewinnen können, aber da haben sie der Strategie ist ein bisschen vergeigt. Also Mercedes vermute ich schon stark, und wir haben gerade schon ja gesagt, zu Beginn unseres Formel-1-Talks, Nicolas, dass eigentlich Mercedes in Austin wirklich schnell war.
So, und jetzt Achtung, die Überleitung. Dünne Luft, das ist auch das Thema für Mick Schumacher, was Cockpits für 2024 in der Formel 1 angeht. Und deshalb orientiert der sich scheinbar um.
Ja, es ist ganz nett, dass Toto Wolff, und da ist er bei Mercedes, bei der Equipe Mercedes, ist er ja für Lewis Hamilton tatsächlich momentan und für George Russell tatsächlich so ein bisschen der Test- und Entwicklungsfahrer. Sitzt da auch sehr viel immer wieder im Simulator. Und den Job wird er wohl weitermachen können. Ich glaube, dass der ihm tatsächlich auch was bringt, weil er da in diesem Top-Team Mercedes schon noch eine Menge lernt, was er vorher bei Haas nicht lernen konnte in der Formel 1. Aber es sieht danach aus, als würde man, und das wäre, glaube ich, auch ein Novum, 2024 nach der guten Leistung jetzt auch von Logan Sargeant, der seinen ersten WM-Punkt beim letzten Rennen im Williams geholt hat, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mit dem komplett gleichen Fahrer-Line-up bei allen Teams in die Formel-1-Saison 2024 gehen, wie wir es in diesem Jahr hatten. Also es gibt kein freies Cockpit, es gibt keine Wechsel. So sieht es aktuell danach aus. Und insofern muss sich auch ein Mick Schumacher neu orientieren. Toto Wolff hat gesagt, also es ist durchaus denkbar, dass er den Job des Mercedes-Testfahrers weiter behält, und dann in einer anderen Serie für einen anderen Hersteller Rennen fährt. Das würde man akzeptieren. Und Langstrecke ist jetzt das Thema. Da haben wir ja tatsächlich auch einen wirklichen Boom seit langer Zeit. Also die WEC, die Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem Saisonhöhepunkt natürlich 24 Stunden von Le Mans. Und das Alpine-Team, Alpine-Renault-Werksteam, will wieder nach Le Mans zurück, will natürlich als französischer Hersteller da auch glänzen und testet gerade sehr intensiv und wird wohl tatsächlich da auch ein paar Fahrer brauchen. Einige scheinen schon sicher zu sein, aber ein paar sind da noch offen und Mick Schumacher hat da tatsächlich jetzt ein Angebot bekommen, hat auch getestet in Andalusien und in Jerez und das ist wohl ganz gut gelaufen und unterhält man sich weiter, ob das tatsächlich was werden könnte. Ich glaube, das wäre ein guter Weg für ihn und man am Ende ein Rennfahrer, ist ja völlig klar, will eigentlich immer Rennen fahren und nicht nur im Simulator hocken oder ab und zu mal als Testfahrer ein paar Runden ausprobieren, sondern der will einfach Rennen fahren. Und wenn man diese Balance hinkriegen könnte, eher bei Alpine tatsächlich als einer der Werksfahrer im Hypercar plus dann eben als Mann bei Mercedes hinter den Kulissen noch zu wirken, hätte er quasi zwei wichtige Standbeine und das wäre, glaube ich, für 2024 ein gutes und für ihn wünschenswertes Ziel.
Gut, dann drücken wir ihm die Daumen. Danke, Stefan. Die Zuhörer nehmen jetzt ganz viel mit, was sie am Wochenende anschauen können. Und wir packen noch mal ein bisschen drauf und machen eine kurze Pause. Und dann geht's hier am Football, weil am nächsten Sonntag steht ja wieder ein NFL-Spieltag an. Bis gleich.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 633 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Football und wir haben unsere zweite Zone-Expertin am Start, mein Christian Schimmel. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag. Es ist sehr schön, dass es gerade mal nicht regnet. Das war gestern beim Training sehr, sehr anstrengend.
Und Andreas Renner ist auch dabei. Hallo Andreas.
Hallo.
So, Christian, wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Erkläre mir die Detroit Lions.
Die Detroit Lions haben bis jetzt eine Schedule gespielt, die nicht überragend schwer war. Jetzt sind sie an Spitzenteam gestoßen und sind dann mal ziemlich hart an ihre Grenzen gekommen. Das Gute für Detroit ist, du hast in der NFC Nord kein einziges gutes Team. Die Vikings haben das Potenzial dazu. Die Vikings haben das Potenzial, wie ein Team aus der Bay Area leider Gottes aus Sicht zumindest eines unserer Experten feststellen musste am Wochenende. Aber Schedule ist, glaube ich, schon ein Grund. Wir sehen, was gerade bei den Giants passiert. Wir haben gesehen, was bei den Giants letztes Jahr passiert ist. Ich glaube, dass Detroit insgesamt ein bisschen besser in gewissen Belangen ist. Aber das war schon am Wochenende eine Machtdemonstration auch von Baltimore und auch, hat auch die Upside gezeigt, die Ravens haben. Also für mich eine Kombination aus Schedule, dadurch ein bisschen overhyped und trotzdem aber nicht so schlecht, wie jetzt der Score aus dem Spiel zum letzten Wochenende vermuten ließe.
Ja, Andreas, dass es so aus dem Leim ging, war dann schon so ein bisschen der Schocker am Sonntag.
Das stimmt, was man natürlich bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen darf. Die Ravens hatten ja vorher zwei Spiele verloren und wenn man sich die zwei Spiele angeguckt hat, die sie verloren hatten, das waren tatsächlich selbstgemachte Probleme, die dafür gesorgt haben. Und die dann in der Gesamtbilanz vielleicht Baltimore auch schlechter dastehen lassen, als sie eigentlich aussehen. Man kann jetzt sagen, okay, machen sie viele Fehler, sind sie halt vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn es dann halt irgendwann mal gelingt, die unnötigen Fehler abzustellen, und wir reden ja davon, dass sie manchmal Spiele verloren haben, weil die Receiver 7 Pässe im Spiel gedroppt haben oder sowas, was ja nicht der Normalfall ist. Also das sind ja alles bewältigbare Probleme gewesen und das hat Baltimore jetzt halt geschafft. Und ja, dann kommt immer noch dazu, das muss man dann auch für die Lions sagen, die Offense der Baltimore Ravens ist halt schon auch ein bisschen anders als das, was man sonst so in der NFL zu sehen bekommt. Auch durch diesen X-Factor Lamar Jackson, da kann man dann schon mal Probleme bekommen, weil man mit sowas halt nicht so häufig zu tun hat. Und dann ist natürlich auch mal die Prämisse, die bei der Frage, die du Christian gestellt hast, erklär mir die Detroit Lions. Da ist schon mal ein grundsätzlicher Fehler. Man kann die NFL nicht erklären. Wir versuchen jede Woche zu verstehen, die sind gut, die sind schlecht, dann kommt die nächste Woche, dann waren die letzte Woche gut waren, schlecht und auf einmal sieht wieder alles anders aus und das passiert immer wieder. Und wenn überhaupt sich jemals was sortiert, wo man dann sagen kann, hier hat sich die Spreu wirklich vom Weizen getrennt, dann ist das üblicherweise vielleicht so Anfang Dezember. Und ich erinnere mich nur, als die Buccaneers vor ein paar Jahren mit Tom Brady den Super Bowl gewonnen haben, dann war Anfang Dezember auch noch die Frage, schaffen die es überhaupt in die Playoffs? Also das ist der Normalzustand der Liga. Der Normalzustand der Liga ist, dass man kein Gut, kein Schlecht, kein Böse hat, sondern man muss halt, man muss sich halt damit arrangieren, dass das eine Liga ist, die sehr ausgeglichen ist. Und wenn wir glauben, wir würden die Welt jemals verstehen, die NFL, das trifft auf alles zu in der Welt, aber die NFL beweist uns jede Woche, wir verstehen die Welt nicht. Und es ist sinnlos, es zu versuchen.
Dass in der NFL jeder mitspielen kann, so war klar, dass es irgendwie zwischendurch 35-0 für Baltimore steht, war dann doch schon etwas, also war schon etwas, was aufgefallen ist. Also, dass einer,
klar,
dass so ein Spitzenspieler einer mit 5 Scores Vorsprung rausgeht, das erleben wir dann doch in der NFL relativ selten. Also, ne? Also deshalb rausgestellt. Apropos in der AFC North, Christian, also Andreas hat ja gerade gesagt, Baltimore eine Offense, die man so in der NFL nicht immer sieht. Pittsburgh, würde ich sagen, eine Offense, die man in der NFL bisher gar nicht sieht. Dann haben wir Cleveland mit Deshaun Watson, der erst ein Jahr fast komplett gesperrt war, jetzt länger ausfällt mit einer Schulterverletzung. Jetzt PJ Walkers Team und Cincinnati 3-3. Ja, wen, also in deiner Beobachtung nach 8 Wochen, was nimmst du aus der AFC North mit bisher? Also Baltimore der Favorit oder wer kommt da noch ran?
Ravens und Bengals sind für mich auf Augenhöhe, weil sie für mich kompletter sind und Burrow zuletzt auch etwas gesünder aussah. Die Bengals, so viel Ehrlichkeit gehört halt auch dazu, haben die letzten 2 gewonnen. Nach dieser 27-3 Niederlage in Tennessee, wo speziell Burrow noch sehr, sehr angeschlagen aussah. Der wird natürlich jetzt, also der sah deutlich fitter aus. Mal gucken, wie das jetzt beim Super Bowl Rematch wird. Zugegebenermaßen ein Super Bowl, der jetzt relativ lange zurückliegt bei den 49ers jetzt am kommenden Wochenende. Das ist halt das Ding. So, die sind halt jetzt 3-3 und at 49ers und gegen Bills. Dann gibt's die Texans, die besser sind als gedacht, und dann at Ravens. Also der Spielplan ist für Cincinnati relativ heftig. Cleveland wird extrem viele Spiele gewinnen, weil ihre Defense sie in den Partie halten. Ich will nicht sagen, es ist egal, wer Quarterback spielt, aber den Durchbruch von Deshaun Watson haben wir diese Saison auch noch nicht gesehen. Klar, jetzt gab es diesen wilden Shootout gegen Indianapolis, den ich so habe auch nicht kommen sehen. Davor hatten sie kein einziges Mal über 30 Punkte gemacht, aber die haben also defensiv riesiges Potenzial. Über Myles Garrett müssen wir, glaube ich, definitiv als Kandidat für Defensive Player of the Year mit Sicherheit reden. Pittsburgh ist in engen Spielen. Andreas hat diese Freak-Begegnung gegen Baltimore angesprochen, wo sie halt 0,0 Business hatten, das Ding zu gewinnen. Das Spiel gegen die Rams war jetzt auch extrem eng. Die sehe ich eigentlich qualitativ nicht hin, aber es ist ein Mike Tomlin-Team. Die werden ihre 8 Spiele gewinnen, vielleicht auch 9. Aber also qualitativ sehe ich persönlich Baltimore und Cincinnati drüber. Aber die Bilanzen könnten halt sehr weit auseinandergehen aufgrund vom Spielplan der Bengals in den nächsten Wochen.
Ja, bei Pittsburgh finde ich es interessant, weil du angesprochen hast, ich habe das Spiel gegen die Rams am letzten Wochenende kommentiert und man schaut sich an, was die machen und man guckt auf die Zahlen und dann sieht man, boah, drittschlechteste Offense der Liga, drittschlechteste Defense der Liga nach Yards. Und dann guckt man drauf, wie gewinnen die eigentlich ihre Spiele? Und die Wahrheit ist, sie gewinnen ihre Spiele mit Turnovers. Und das ist was, wo man dann normalerweise sagt, das kann man sicher zum gewissen Grad kontrollieren, aber ob ein Turnover bei dir landet oder beim Gegner ist zum gewissen Grade, also zum Beispiel wenn ein Fumble auf dem Boden liegt, wer den dann erobert, ist halt auch, da gehört halt auch Glück dazu. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt auch, und das war auch wieder im Spiel gegen die Rams so, das war im Spiel gegen Baltimore so, wenn man die nicht frühzeitig erledigt und ihnen erlaubt, dass sie irgendwie in Schlagdistanz bleiben, in den letzten 5 bis 10 Minuten des Spiels sieht die Offense auf einmal ganz anders aus. Also sowohl gegen Baltimore als auch gegen die Rams hat die Offense dann wirklich im 4. Quarter richtig gut produziert, nachdem vorher Brachland war. Deswegen, da sind die dann schon gefährlich und auch wenn unterm Strich dann immer noch Zahlen dastehen, was die Gesamtyards angeht, die nicht sonderlich beeindruckend sind, aber Irgendwie schaffen die es halt, das Spiel so lange eng zu halten, bis die entscheidende Phase kommt und dann findet Kenny Pickett George Pickens und irgendwie klappt es dann doch. Also man kann es immer noch nicht so hundertprozentig erklären, aber das ist schon eine Mannschaft, die gefährlich ist, wenn man sie nicht rechtzeitig in die Schranken weist.
Im zweiten Spiel haben sie in Pittsburgh schon Fire Matt Canada gesungen. Sogar
schon bei den Spielen der Penguins wird Fire Matt Canada gesungen. Das muss man sich mal überlegen. Beim Eishockey wird gefordert, dass der Football-OC gefeuert wird.
Ja, vielleicht ist das so in Pennsylvania aus Philly rübergeschwappt. Man weiß es nicht. Sind wir weiterhin am Rätseln, Andreas, wo die Reise für die Bills hingeht. In das Spiel gegen die Jaguars konnte man vielleicht noch erklären mit, Reise nach London und überhaupt und Zeitverschiebung. Dann schlagen sie die Giants, so lala, jetzt verlieren sie bei den Patriots, die bisher eigentlich gar nichts gezeigt hatten. Quo vadis Buffalo?
Ja.
Also Titelfavorit sieht anders aus, ne? Würde ich mal sagen, erstmal.
Ja, also ich glaube, dass es immer noch eine Mannschaft, die offensiv sehr großes Potenzial hat. Bei der Defensive bin ich mir nicht so sicher und man darf nicht vergessen, dass die wirklich ganz, ganz viele Verletzte haben und zwar nicht irgendwelche Verletzten, sondern Matt Milano, der sowas wie der Quarterback der Defense war, auf der Linebacker-Position. Mit Tre'Davious White haben sie ihren besten Cornerback verloren, das war nicht der einzige, der Secondary, haben noch mehr Leute gefehlt dann. Also das ist schon mal ein Riesenproblem und darüber reden wir ja jedes Jahr, wenn es darum geht, zu Saisonbeginn Prognosen zu machen. Ja, sag mir mal, wer sich bei denen alles verletzt, dann kann ich vielleicht eine Prognose machen, weil das sind schon herbe Verluste, die Buffalo da einstecken musste. In der Offense ist es aus meiner Sicht eher so ein Problem, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Josh Allen glaubt, er müsse zu viel selber machen. Und Josh Allen ist einer, der kann natürlich unglaublich viel selber machen und ist einer der besten, wenn es darum geht, Plays zu kreieren, wenn nicht so viel da ist. Aber auch das kommt irgendwann an seine Grenze. Und wenn er die überschreitet, dann wird's halt vogelwild. Und dann produziert er Fehler und dann wird die Offense mehr oder weniger so auf Zufall aufgebaut. Man kann nicht bei jedem Spielzug improvisieren. Es ist toll, wenn man bei 15% oder 20% der Spielzüge, die nicht klappen wie geplant, improvisieren kann und dann ab und zu ein Big Play macht. Und das kann Josh Allen. Wenn er aber den Eindruck hat, er muss bei jedem zweiten Spielzug improvisieren, dann wird das Ganze halt eher so eine zufallsbasierte Offense, weil das klappt dann halt mal und dann gibt's wieder 4 Three and Outs hintereinander und ich glaube, in dieser Phase sind sie, dass Josh Allen vielleicht im Moment denkt, er muss zu viel selber machen, weil die Waffen sind ja eigentlich da.
Aaron Rodgers does not approve this message.
Ja, das mag sein, aber jetzt könnte ich es mir auch einfach machen und sagen, wie viele Super Bowls hat Aaron Rodgers gewonnen?
Ja, da könnte man sagen, ein mehr als Josh Allen, aber ja.
Naja, aber ich meine, das Konterbeispiel ist doch Baltimore, über die wir am Anfang geredet haben. Das ist doch der Name, der dir kommen muss. Der, wo wir in den letzten anderthalb Jahren extrem viel gesehen haben, wo Lamar Jackson improvisiert hat und wo es nicht funktioniert hat. Und jetzt hat er eine strukturierte Offense mit Todd Monken, der offensichtlich sehr genau weiß, was er tut. Und auch die Offense hat jetzt nicht in allen Spielen überragend Punkte, aber das, was man gegen Detroit und stellenweise in anderen Partien gesehen hat, zeigt ja letztlich, wie die Upside ist, wenn es koordiniert ist. Und vor allen Dingen, weil Monken es halt auch geschafft hat, ein Passspiel aufzubauen, dass Jackson halt liegt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass halt ein Quarterback, der gar nicht improvisieren kann, oder als Spielmacher, der nicht improvisieren kann, wenn du in die Liga kommst, hast du ein Problem. Aber wenn du davon lebst, hier Zach Wilson beispielsweise, dann hast du überhaupt keine Chance.
Ja, das ist ein Bonus. Also es gibt einen Basis und einen Bonus. Und der Bonus ist das Improvisieren können. Die Basis muss aber da sein, damit du überhaupt dazu kommst, den Bonus auszunutzen.
Wobei er wollte immer ja dazu kommen, dass man nicht mehr so den Eindruck hat, dass der Haussegen zwischen Lamar Jackson und den Ravens so schief hängt wie noch letztes Jahr. Also das hilft dann wahrscheinlich auch. Dann, Christian, überrascht uns die NFL ein bisschen. Wir reden über Kareem Jackson, der es immerhin geschafft hatte, in den ersten Wochen erstmal gegen Washington, Woche 2 ejected zu werden und dann $89,000 an Strafen für übertriebene Härte zu sammeln. Am Sonntag dann hat er Green Bay Titan Luke Musgrave relativ kompromisslos weggeschädelt, wurde vom Platz gestellt. 4 Spiele Sperre gab es am Montag, das wurde dann zu 2 Spielen Sperre runter revidiert. Nichtsdestotrotz, ich bin positiv überrascht, dass sich was tut in der NFL. Ich nehme an, Rory Johnson und Jamal White haben schon angerufen für Jackson, ob der da die 2 Wochen, wo er jetzt frei hat, mal ein bisschen coachen kann. Aber ja, es geht in die richtige Richtung.
Also erstmal Credit an Musgrave, dass der bei dem Hitter so direkt aufgestanden ist. Das ist für mich ist das eine Nummer, die halt aus der Liga halt rausgehört. Punkt.
Wenn man sich die Zeitlupe genau anschaut, eine Sekunde bevor er einschlägt, nimmt er nochmal den Kopf hoch und sieht, wo er hin muss.
Der Punkt ist, er kann halt einfach
rappen. Er kann einfach abbremsen, aber er geht rein.
Er kann abbremsen, er kann rappen und der Raumgewinn ist derselbe. Das ist halt einfach Stupidity. So. Und das hat für meine Begriffe nichts in der Liga zu hören. Klar, jetzt werden wieder Oldschool Football. Hat euch geschadet. CTE und etc. Ja. Und das ist genau der Kram. Das ist halt auch nicht, wo ich sage, dass es eine Action passiert, wo jemand zum Ball will und dann mit dem Kopf trifft. Nein, er sieht, der Receiver fängt den Ball. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Musgrave, manchmal ist es ein bisschen unglücklich, wenn dann der Receiver oder der Runner zum Selbstschutz den Helm runternimmt, um quasi vor dem Hit zu schützen. Musgrave hatte gar nicht die Zeit gehabt.
Der war noch mitten im Catch dann, der Ball bei sich an und irgendwie versuchen, noch das Gleichgewicht zu halten, genau.
Genau, der ist komplett defenseless und das sind Hits, die aus der Liga gehören, von daher Sperre vollkommen berechtigt. Für mich, und ich bin kein Hardliner in den Sachen, gerne mehr.
Die Überraschung war, Andreas, dass da plötzlich eine Sperre kam, weil wir haben es ja schon so oft gesehen, dass er dann weggeschädelt wurde und dann gibt es halt eine Geldstrafe. Ein böses Du-Du-Du und dann war es das, aber ich weiß nicht, ob Kareem Jackson jetzt die Leute gegen sich aufgebracht hat, weil einfach jede Woche was war oder ob das hoffentlich eine Änderung der NFL ist.
Ja, aber das ist doch klar. Also ich meine, der kriegt, weißt du, wenn ein Spieler einen Regelverstoß dieser Sorte hat im Jahr, dann ist es ja auch okay, wenn er da mit einer Geldstrafe davon kommt. Aber wenn es 4 Wochen hintereinander passiert, muss man halt irgendwann mal reagieren, weil man sich dann vermutlich auch denkt, der Typ hat offensichtlich zu viel Geld und die Geldstrafen tun ihm nicht richtig weh. Also muss man andere Mittel und Wege finden und eine Sperre ist ja auch eine Geldstrafe, weil das ist ja dann ein Gamecheck, den er nicht bekommt. Deswegen die Geschichte, dass Kareem Jackson dann tatsächlich irgendwann mal eine Sperre bekommt, ist aus meiner Sicht folgerichtig die einzige Option, die du hast in der Situation.
Ja, und das ist also, ich werde mich bestimmt nicht beschweren und ich war auch positiv überrascht, dass da was passiert ist. Also alles gut. Dann schauen wir auf das Wochenende. Es werden, für die, die es nicht wissen, mal als Hinweis, dieses Wochenende die Uhr wieder umgestellt, von 3 auf 2 morgens in der Nacht, von Samstag auf Sonntag, allerdings nur in Europa, die USA folgen dann nächste Woche, folglich NFL-Kickoff für die Sonntagsspiele um 18 Uhr, 21.25 Uhr und dann Sunday Night um 1.20 Uhr. Ich habe mir dann gedacht, komm, bleibst mal Sonntag länger auf, hab dann gesehen, es ist Chargers gegen Bears, hab den Gedanken wieder verworfen, schau also auf das Nachmittagsprogramm. Und Andreas, mir wurde geflüstert, dass ihr beiden Dallas gegen die Rams kommentiert. Ist das ein Highlight, das man sich geben sollte? Also mit euch als Kommentatoren sowieso, wobei man muss sich ja jetzt entscheiden dann, einer in der Red Zone und einer im Einzelspiel, aber geht da was in dem Spiel?
Ja, also das ist die Wahl, die ihr habt bei The Zone. Ihr könnt halt entweder die Endzone-Konferenz gucken, wo Christian das Spiel kommentieren wird, oder das Einzelspiel, weil The Zone ja seit dieser Saison sowohl im frühen Slot als auch im späten Slot noch ein Einzelspiel anbietet. Und ich kommentiere das zusammen mit Arik Bredendieck. Ja, ist das ein Highlight? Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die alle noch so in diesem ganz großen Pool von, man weiß nicht so recht, in welche Richtung die Reise geht, Teams mitschwimmen. Ne? Die Cowboys haben zuletzt gegen die Chargers knapp gewonnen, hatten vorher aber auch viele Höhen und Tiefen. Bei den Rams würde ich das eher anders sehen. Die haben zwar jetzt 3 Siege und 4 Niederlagen, aber dafür, dass man vor der Saison davon ausgegangen ist, dass das eins der schlechtesten Teams der Liga sein wird, weil sehr wenig Talent im Kader vorhanden. Dafür machen die es richtig gut. Und die Offensive ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und mit Matthew Stafford und Cooper Kupp und dann dem Zauberrookie Puka Nacua, der eigentlich eher ein harter Arbeiter ist, der sich man kriegt vielleicht bei dem Zaubern so den falschen Eindruck. Also das ist ein Footballspieler, der irgendwo so an der Grenze zwischen Wide Receiver und Tight End schwebt und aber ein unglaublich gutes Gefühl dafür hat, Lücken in der Verteidigung zu finden und deswegen sehr, sehr viele Bälle gefangen hat. Also diese Rams-Offense funktioniert schon sehr, sehr gut Und das wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup gegen die Cowboys, die bei allem, was man Gutes oder Schlechtes über sie sagen mag, immer noch eine sehr gute Verteidigung haben. Also gerade Rams Offense gegen Cowboys Defense sehe ich so als ein bisschen das Ausrufezeichen in dem Spiel.
Und die Rams, die nach den Problemen letzte Woche ihren Kicker gekartet haben und mit einem neuen Kicker an den Start gehen. Und Christian, dann auch am Sonntag, du hast es schon angesprochen, 49ers gegen Bengals, die 49ers jetzt mit zwei Niederlagen am Stück gegen Browns und Vikings, Purdy im Concussion-Protokoll, jetzt kommt Cincinnati. Ja, man sollte heimspielen, man sollte die Tendenz vielleicht ein bisschen umkehren.
Ja, sollte man, aber also ich mache mir keine Sorgen, dass sie die Playoffs machen werden. Dann ist eh vieles offen. Klar, du willst halt immer den One-Seed haben. Allein aufgrund des Byes, das ist ja auch eine Geschichte, die sich jetzt mit den 7 Playoff-Teams geändert hat. Es ist für die Cincinnati Bengals ein sehr, sehr weiter Weg nach San Francisco. Ich weiß auch nicht, ob das Matchup so gut ist für Cincinnati, muss ich dazu sagen, weil die O-Line ein bisschen gestruggelt hat und die 49ers defensiv immer noch brutal viel Talent haben. Und ich schon glaube, dass die mit der O-Line relativ viel Spaß haben werden in der Defense. Muss ja gucken, wer spielt. Trent Williams ist auch angeschlagen. Debo Samuel könnte ausfallen.
Fällt sicher aus, ja.
Fällt sicher aus, okay. Siehst du. Und Purdy muss man sehen. Auf der anderen Seite, wenn Sam Darnold halt dann einfach für 350 Yards und 4 Touchdowns wirft, dann ja, dann wissen wir alle, dass es vielleicht am Coach und am Scheme liegt, vielleicht. Wird eine spannende Partie. Ich habe die Schedule von Cincinnati angesprochen. Ich glaube, das wird eine extrem wichtige Partie. Für mich sind die 49ers trotz der Verletzungen Favorit. Für 49ers-Verhältnisse ist man ja fast ein komplett gesundes Team, wenn man auf die letzten Jahre schaut.
Ja, das war ja jetzt im Moment nicht mehr. Das ist schon ein Teil der Probleme in den letzten Wochen. Du hast halt mit Greenlaw ist ausgefallen, Williams ist ausgefallen, in der Purdy wird vielleicht fehlen, dann hast du Debo Samuel, also das sind schon ein paar von den großen Namen. Das ist jetzt dann nicht die zweite Garnitur, die da teilweise fehlt, sondern das sind schon die Headliner.
Ja, aber sonst hat man den Spaß schon nach der Preseason gehabt, von daher, es geht aufwärts.
Ja, das stimmt, in der Bay.
Aber vielleicht der Headliner. Nicola, vielleicht bleibst du doch wach, du kennst die Chargers. Die werden es schaffen, sich auf das Niveau der Bears zu spielen.
Ja, das Problem ist also, wenn jetzt die Bears mit Backup Quarterback höchstwahrscheinlich, ne?
So wie es ausschaut. Mit Bagent, genau. Gehe ich mal fast von aus, ja. Dass er spielen wird. Oh. Also, ich finde, du hast halt einen sehr, 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 sehr interessanten Blumenstrauß an Spielen. Gerade im frühen Slot. Das Duell der beiden New Yorker Teams wird nicht qualitativ gut, aber es wird halt auf jeden Fall, sie hat den 115 Jahre geben, würde ich mal vermuten.
Tennessee und Atlanta ist Tennessee gegen sich selbst quasi?
Genau. Das ist wie Patriots gegen Raiders, das war Patriots gegen Patriots 2. Was Patriots 2 dann in dem Moment gewonnen hat. Eagles Washington war sehr eng im Hinspiel gegen die Verlängerung. Jacksonville Pittsburgh ist ein potenzielles Playoff-Spiel, beziehungsweise das war ein Divisional. Uff. Wo sind die Jaguars damals mit Bortles rausgeflogen? Gegen die Patriots, ne? Genau. Ja. Richtig. Also ist auf jeden Fall einiges drin im kommenden Wochenende.
Ja, das kommende Wochenende werden wir also wieder verfolgen. NFL, wie gesagt, Kickoff 18 Uhr ab Sonntag, 21:25, 1:20 Sunday Night und dann 1:15 in der Nacht von Montag auf Dienstag Detroit gegen die Raiders. Andreas, was gibt's von Musikradio 360 zu berichten?
Naja, es ist, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, vor anderthalb Wochen ein neues Album der Rolling Stones erschienen. Das hören wir uns mal genauer an.
Dann freuen wir uns schon drauf. Danke Christian, danke Andreas. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Rugby in der Big Show 633. Bis gleich.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
Big Show 633 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Rugby. Die Rugby-WM steht vor ihrem letzten Wochenende. Die Finalteilnehmer stehen fest. Unsere Finalisten standen von Anfang an fest. Zum einen Jan Lüdecke. Hallo Jan.
Hi, servus.
Und Simon Jung ist auch dabei. Hallo Simon.
Grüßt euch.
Simon, Wochenende in Deutschland oder in Frankreich?
Tatsächlich fahre ich um 6 Uhr morgens, morgen früh, Freitag, mit dem TGV Richtung Paris. Ich habe noch kein Ticket fürs Finale, das Spiel um Platz 3 schon, aber hoffe, dass sich da noch was ausgeht. Das lasse ich mir nicht entgehen.
Ein Leben hat der Mensch. Währenddessen ist übrigens Frankreich, Italien, Six Nations, der Vorverkauf war nach ein paar Stunden ausverkauft. Ich bin total überrascht. Und ticketlos, aber auch da versuche ich noch irgendwie reinzukommen, irgendwie für Lille dann. Aber ja, die zumindest in Frankreich scheint der Rugby-Wahnsinn also weiterzugehen. Gut, also wir haben ein Finale, Jan, der Südhemisphäre unter sich, mal wieder. Den Samstag, das eine Halbfinale, Neuseeland gegen Argentinien, 44-6, das Endergebnis. Neuseeland versteht irgendwie jetzt auch so gar keinen Spaß mehr, hat man das Gefühl.
Was mir gestern aufgefallen ist, da will ich nämlich ganz kurz rein, weil du sagst, Südhemisphärenfinale mal wieder. Das ist das 10. Finale einer Rugby-WM. Weißt du, das wievielte Mal es ein Südhemisphärenfinale ist?
Also ich weiß, das Finale gab schon mal 95, lass mal kurz überlegen. Für letztes Mal war England dabei, 2015. Also 2011 war Frankreich, 2007 war England, 2003 war England, 99 war Frankreich. Jetzt erinnere ich mal kurz, was 2015 war.
2015 noch Neuseeland gegen Australien. Es gab tatsächlich zuerst das dritte Südhemisphärenfinale, was deswegen so besonders ist, finde ich, weil 8 von 9 Titeln bisher oder jetzt auch sicher 9 dann von 10 Titeln an die Südhemisphäre gegangen sind.
Aber es fühlt sich halt dominant an, ne? Der Eindruck bleibt.
Total, absolut. Also ich war total überrascht, dass es erst 3 reine Südhemisphären-Finals gegeben hat. Also dass sich die Europäer wirklich so oft im Finale die Zähne ausgebissen haben. Aber was soll man sagen? Also nach den Viertelfinalausgängen haben wir jetzt das Traumfinale. Also das Traumfinale, müssen wir glaube ich nicht drum rumreden, wäre eigentlich Irland gegen Frankreich gewesen. Dann hätten wir die 2 aktuell besten Mannschaften der Welt gehabt. Aber nachdem die beide raus sind, ist sicherlich das Traumfinale jetzt Neuseeland gegen Südafrika. Und die Neuseeländer, also Wahnsinn, was die da gespielt haben gegen Argentinien, über 80 Minuten schon wieder. Es war nicht fehlerlos, aber es war nah dran, fehlerlos zu sein. Es war unfassbar gut. Sie hätten auch noch höher gewinnen können. Und auf der anderen Seite Südafrikaner, die sich diesmal taktisch was verzockt hätten. Also wird spannend.
Aber können die Europäer da was von lernen, Simon, von dieser, die Südteams scheinen doch immer, also gerade Neuseeland, Südafrika scheinen dann doch immer auf den Punkt fit und taktisch ready zu sein und so. Ist das was, was man lernen kann, oder was ist da der Unterschied, dass es halt für Irland und Frankreich und England, die sind ja wenigstens mal Weltmeister geworden, aber für Wales immer nicht reicht?
Also vor allem Frankreich und Irland, muss ich sagen, die sind eigentlich auf dem perfekten Weg. Die sind schon seit einigen Jahren, gehören sie zu den absoluten Top-Teams, sind für mich aktuell auch die beiden besten Rugby-Mannschaften oder Rugby-Nationen der Welt. Es hat halt im World Cup in diesen entscheidenden Spielen im Viertelfinale ganz knapp nicht gereicht. Die kann man aber auch öfter spielen und ein paar von den Spielen gewinnen auch die europäischen Teams. Deswegen will ich dann nicht zu viel reininterpretieren. Eine Sache, die uns aber aufgefallen ist, wo Jan und ich auch ausführlich schon drüber gesprochen haben, ist, dass Erfahrung sich einfach gezeigt hat in diesen Playoffs, insbesondere in diesem Viertelfinale, wo man sagen muss, dass Neuseeland, da haben die großen Namen performt, Südafrika mit dem, was sie von der Bank bringen konnten und auch Schwachstellen bei den Franzosen gesehen haben, die vielleicht auch der Nervosität geschuldet, wie sie da unter dem hohen Ball nicht so sicher waren, wie England zum Beispiel im Halbfinale. Also ich glaube, dass da Erfahrung wirklich hilft und dass es auch manchmal wehtut, so eine Erfahrung, heißt nicht, dass sie unbedingt schlecht ist. Und ich glaube, dass Frankreich und Irland aus diesem Viertelfinale, aus diesem World Cup einiges mitnehmen werden. Und wenn wir die über die nächsten 4 Jahre wieder so stark sehen wie im letzten World Cup Cycle, wovon ich ausgehe, dann werden sie auch für den nächsten World Cup noch ein Stück besser bewaffnet sein.
Und
wenn ich mich recht erinnere, England wurde ja damals Weltmeister in Australien, ne? Also das heißt, wenn es geklappt hat, dann bei denen da unten. Nun, Jan, südafrikanische Rugby-Fans erkennt man daran, erkennt man an den Fingernägeln beziehungsweise an den nicht mehr vorhandenen selbigen, ein Punkt gegen Frankreich, ein Punkt gegen England?
Ja, das ist ein krasses Spiel. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, sie haben sich diesmal fast verzockt mit ihrer Taktik, denn England war so gut auf dieses Spiel eingestellt. Und die Südafrikaner, die haben relativ schnell ja gemerkt, dass das, was sie sich diesmal vorgenommen haben, nicht funktioniert. Also deswegen haben sie auch nach einer halben Stunde schon ihren Verbinder ausgewechselt, weil sie gemerkt haben, ja, sie sind jetzt zweimal auf die Gasse gegangen bei Straftritten, anstatt drei Punkte mitzunehmen. Und sie haben von der Gasse weg einfach nichts hingekriegt, weil die Engländer so dermaßen hart getackelt und die Physis gematcht haben, dass sie ihren Gameplan umstellen mussten vom Spielfreundigen Manny Libbock zu Andre Pollard, der ein besserer Kicker ist. Es hat geregnet, die Engländer haben wahnsinnig gut verteidigt, Südafrika ist gar nicht ins Laufen gekommen, es war ein ewiges Hin- und Hergekicke und ein Clash der Stürmer. Und ja, das haben sie dann einmal mit der Einsicht, dass sie es anders machen müssen, gewonnen und dann natürlich auch mit dieser Einstellung, dass sie niemals aufgeben. Also, dass du dann wirklich mit 9 Punkten Rückstand das Ding nochmal so drehen kannst mit einem Versuch und diesem absurd weiten Straftritt dann 2,5 Minuten vor dem Ende ist schon krass.
Simon, was ist jetzt, wenn die Engländer für 2023 ein Fazit ziehen? Man hat in den Six Nations teilweise gar nicht gut ausgesehen. Über das Spiel gegen Frankreich reden wir nicht. Dann bei der WM jetzt natürlich eine einfachere Gruppe als Irland, Frankreich, Südafrika, Neuseeland, brauchen wir nicht drüber reden. Auch ein einfacherer Weg ins Halbfinale und dann stirbt man so ein bisschen in Schönheit da in den letzten Minuten des Halbfinals. Was machen die Engländer? Also was ist jetzt das Fazit für England von der ganzen Nummer?
Also das ganze Jahr würde ich immer noch nicht so positiv bewerten. Vor allem, als Steve Borthwick übernommen hat, hat er nicht wie Eddie Jones davor die ganze Zeit vom World Cup geredet, sondern hat immer gesagt, das nächste Spiel, wir wollen die englischen Fans begeistern. Und ich finde, das ist ihnen über die meiste Zeit nicht gelungen. Das ist ihnen tatsächlich wirklich nur zweimal in diesem Turnier gelungen, nämlich gegen Argentinien im Auftaktspiel und gegen Südafrika zum Halbfinale. Das war dann schon eine bittere Niederlage. Also ich glaube, aus englischer Sicht musst du dir auch bewusst sein, du hast das beste Spiel gespielt, das du spielen kannst. Also von England geht nicht mehr viel mehr. Die hatten einen Gameplan, der vielleicht für manche langweilig ist. Die haben es nicht auf Versuche gespielt. Aber sie haben einen Gameplan gehabt, mit dem sie dachten, dass sie Südafrika schlagen können. Sie waren so kurz davor. Aber sie haben gemerkt, selbst mit dieser besten Vorbereitung in dem Spiel, das uns wirklich auch liegt. Es war regnerisch, es ging viel um Kicks und die kleinen 50-50s, die gingen auch immer für England aus über 65 Minuten des Spiels. In den letzten 15 Minuten hatte dann Südafrika das Glück auf ihrer Seite. Und da musst du aus englischer Sicht auch einfach zugeben, dass mit deinem besten Spiel bist du noch ein ganzes Stück weit weg, weil Südafrika hat nicht sein bestes Rugby gespielt. Und deswegen musst du aus englischer Sicht musst du auf dieses Jahr zurückschauen und sagen, wir müssen besser werden. Das ist nicht gut genug. Und ich glaube, das ist denen aber auch allen bewusst.
Perspektivisch, Jan, also bist du da optimistisch, dass es bei England dann noch wieder besser werden wird?
Ja, also sie haben ja mega gute Rugby-Spieler und in der Liga sehen wir auch immer wieder attraktives Rugby. Deswegen glaube ich, dass sie es können. Und ich hoffe, dass Steve Borthwick das jetzt mit der Mannschaft hinkriegt. Ich hoffe, dass England anfängt, Rugby zu spielen, weil, wie Simon gesagt hat, also sie hatten ihre Taktik gegen Südafrika, das hat fast funktioniert, aber es ist halt alles andere als schön.
Kick, und, kick.
Kicken und tackeln. Ich weiß nicht, ist einfach nicht schön anzuschauen. Ich hoffe, dass das aufregender wird. Mit einem Marcus Smith, mit einem Henry Arundel und wie die ganzen Jungs heißen, die da jetzt von hinten nachrücken.
Die Engländer müssen jetzt noch ein Spiel um Platz 3 bestreiten, eben gegen die Argentinier, die gegen Neuseeland rausgeflogen sind. Intensität in diesem Spiel zwischen 0 und gar nicht, Jan, oder geht's da immer noch um was?
Ja, das wollen beide gewinnen. Also vor allem die Argentinier, wenn man sich die Aufstellung anschaut, Die spielen quasi unverändert, also zwei Wechsel haben sie. Die sind, glaube ich, verletzungsbedingt. Einmal auf Center, einmal auf zweiter Reihe, aber das ist ganz klar eine Mannschaft, die du ins Spiel schickst, um zu gewinnen. Bei den Engländern ist es ein bisschen, also die werden das auch gewinnen wollen, aber die wechseln deutlich mehr durch. Das ist schon mehr so ein, komm, ihr kriegt jetzt mal die Belohnung, in diesem letzten Spiel von Anfang an ran zu dürfen oder überhaupt noch mal ran zu dürfen. Also ich glaube, dass es beide sehr ernst annehmen, ganz besonders die Argentinier.
Okay, das also am Freitag um 21 Uhr und dann am Samstag um 21 Uhr das große Finale. Neuseeland gegen Südafrika. Wie gesagt, gab es zuletzt seit WM-Finale 1995. Damals die Südafrikaner im eigenen Land Weltmeister geworden. Jetzt quasi auf neutralem Platz. Also wenn das wieder ein Punkt für Südafrika ausgeht, Simon, dann werden Finger blutig werden in Südafrika, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Und es könnte tatsächlich wieder so eng werden. Wettervorhersage ist leider nicht viel besser als letztes Wochenende. Das wird man sicher im Auge behalten müssen, weil sich das Spiel auch dann entsprechend daran orientieren wird. Und Südafrika hat ja schon die Aufstellung bekannt gegeben. Und es ist tatsächlich der 7-1-Split mit dem ultimativen Bombsquad. Manny Libok fängt nicht an, ist gar nicht im Kader. Kobus Reinach auch nicht. Sie fangen wirklich mit Faf de Klerk und Andre Pollard an. Sie wollen das wirklich sicherste Oldschool-Rugby spielen, denke ich, oder davon gehe ich aus bei dieser Aufstellung. Allerdings können auch da natürlich Chancen entstehen. Wir haben es im Finale 2019 gegen England gesehen, wo die Springboks einen ähnlichen Gameplan hatten. Aber als einfach sie gemerkt haben, dass sie fitter und stärker sind, dass sie da hinten raus doch die Versuche auch noch legen konnten. Generell glaube ich aber, Neuseeland konnte sowas von Kräfte sparen im Halbfinale. Die mussten teilweise Scott Barrett nach seiner gelben Karte gar nicht mehr rein aufs Feld schicken. Stattdessen haben sie letzten Minute mit 14 Mann gespielt, einfach weil sie es konnten. Die hatten auch einen Tag länger Pause, weil das Spiel Freitagabend war. Ich glaube einfach, Neuseeland wird ausgeruhter, fitter sein und Südafrika jetzt nach zwei so engen Spielen hintereinander, die richtig Körner gekostet haben, dazwischen ohne den Wechsel in der Startausstellung und mit Spielern wie Andre Pollard, der ohne viel Spielpraxis ins Turnier gekommen ist und noch kein Mal 80 Minuten gespielt hat, der 80 Minuten spielen werden muss und mit seinen Kicks auch so wichtig ist hinten raus. Ich kann mir vorstellen, dass die Springboks da wirklich Probleme haben werden. Deswegen wenn ich mich festlegen muss, sage ich, ich glaube, dass Neuseeland das Spiel gewinnt und dann wahrscheinlich sogar leider recht deutlich.
Jan, siehst du das auch so, dass Neuseeland hier zumindest physisch im Vorteil zu sein scheint?
Könnte man annehmen, weil, das hat ja Simon gerade schon ausgeführt, Tag länger Pause, definitiv nicht so hart, dieses Halbfinale. Aber ich glaube, Südafrika bringt ja auch nochmal ein paar frische Kräfte rein, auch über die Bank. Das wird ein enges Ding. Ich glaube, wir werden nach 80 Minuten noch keinen Weltmeister haben.
Ach, das Ding geht wieder in Verlängerung wie 95, okay?
Ja.
Okay, dann lassen wir uns überraschen. Das einzige WM-Finale, das in die Verlängerung ging, 1995, seitdem alle, nee, oder? Nee, 2003 ging dann auch noch in die Verlängerung, ne?
Ja,
ja. Gut. Naja, genau. Also, genau, zwei waren schon. Ja, das also zu WM 2023. 2027 haben wir jetzt gehört, ist jetzt entschieden, es sind 24 dabei. Die Six Nations sollen von 7 auf 6 Wochen runterkomprimiert werden, also ein spielfreies Wochenende runter. Und wir bekommen eine Art Nations League, die irgendwie die Top 12 Mannschaften der Welt alle zwei Jahre in den Länderspielfenstern im Juli und im November aufeinandertreffen lassen soll. Also die Rugby Championship im Süden und die Six Nations plus wahrscheinlich Japan und Fiji. Irgendwann, vielleicht 2030, vielleicht später, soll ein Wechsel stattfinden mit einer 12er-Liga drunter. Das heißt, es soll vielleicht Auf- und Abstieg geben. Jan, was halten wir von der Idee, zumindest die kleinen Nationen scheinen am Meckern zu sein, das ist ja wieder nichts.
Und das auch völlig zu Recht. Also man findet erstmal nicht viel Positives an dieser ganzen Geschichte. Denn also Simon und ich haben das jetzt gestern untereinander auch schon ganz lang diskutiert. wozu brauchst du noch eine Weltmeisterschaft, wenn du zwischen Weltmeisterschaften mit den 12 besten Mannschaften der Welt auch einen Sieger ausspielst? Das ist eigentlich, also du entwertest deine Weltmeisterschaft komplett. Es bleibt dabei, dass irgendwie die Großen eine geschlossene Gesellschaft sind. Ja, irgendwann in 1000 Jahren soll der Auf- und Abstieg dazukommen. Aber es ist wieder so ein Machtgehabe, so die Großen bleiben unter sich und bloß keine Chance für die Kleineren, mal auf höherem Niveau zu spielen. Also da ist nicht viel Gutes dabei. Das Einzige, wo ich sage, es ist vielleicht positiv, wenn du Fernsehsendern hierzulande, also wirklich was rein Positives für die Rugby-Berichterstattung in Deutschland, Fernsehsendern hierzulande zu verkaufen, dass es da Autumn Internationals gibt oder Sommertouren, ist relativ schwierig. Wenn du denen sagst, ja, da geht es eigentlich um nichts, das ist Tradition und es geht um Ruhm und Ehre, dann will das keiner zeigen. Aber wenn du ihnen jetzt sagst, da gibt es eine Nations League und da geht es um einen Titel und da sind die Besten der Welt dabei, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, okay, das übertragen wir, aber das war's dann auch schon, ehrlich gesagt, mit Positivem an der ganzen Nummer.
Simon, hast du was Positiveres dazu?
Nee, auf gar keinen Fall. Also alles, was Jan gesagt hat, stimmt. Ich finde, es ist ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Rugby lebt ein bisschen von dem Charme, den wir aufgrund der späten Professionalisierung noch haben, dass da viel auch aus dem Amateurbereich rüberschwappt. Das ist ein elitärer Move, Ausgrenzung der eh finanziell schwächeren Teams, die die Lücke wird leider wieder wachsen und es ist ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Rugby-Werte werden mit Füßen getreten, da meiner Meinung nach, auch wie da abgestimmt wurde, wer wie viele Stimmen erhält. Du hast als kleine Nation gar keine Chance, in dieser Sportart aufzusteigen.
Okay.
Was Positives habe ich leider wirklich nicht. Wir werden viele coole Spiele zwischen tollen Mannschaften sehen, aber die sehen wir auch so. Und um welchen Preis?
Ich wollte gerade sagen, England, Neuseeland, Nations League 2026, sehen wir dich da im Stadion oder aus Protest irgendwo auf einem Rugby-Bundesliga-Feld?
Da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Wenn das so ist, wie Jan sich das erhofft und ich mir tatsächlich auch, dass in Deutschland das eher Anklang findet und das vielleicht auch übertragen wird, dann habe ich jetzt ein paar Jahre Zeit, um mich in dieses Turnier zu verlieben oder damit klarzukommen. Damit ich das dann auch entsprechend wertschätzen kann. Aktuell schwierig, wenn das auch nicht besser wird im nächsten Jahr, dann werde ich auf jeden Fall lieber spielen, als da hinzufahren irgendwo und mir dieses Kasperltheater anzuschauen.
Okay, gut. Also, klare Meinung zu diesem Turnier, das da ansteht, wie gesagt, ab 2026 alle zwei Jahre in den geraden Jahren, weil in den ungeraden Jahren ist entweder Rugby-WM oder halt die Great Britain und Irish Lions, das behält man sich anscheinend, ja, dass das noch möglich ist, aber ja, die klassischen Touren wohl nicht mehr. Gut, dann sage ich danke Jan, danke Simon, ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende. Kommentiert ihr, Jan und Simon, seid ihr beide im Einsatz? Ah nee, Simon ist in Frankreich, haben wir gesagt, aber wird man nicht dann daran hören?
Ich bin in Frankreich. Ja, ich werde mich
genau. Wieder bei Manu Wilhelm und wir freuen uns wieder auf legendäre Schalten mit Simon von vor Ort.
Gut, dann Simon, viel Spaß vor Ort. Mein Neid ist dir gewiss. Und Jan, viel Spaß beim Kommentieren. Das war's zu Rugby in der Big Show. Das war's auch von mir in der Big Show. Die Außenstudios Malta geben zurück an den Producer und der kümmert sich jetzt um Baseball.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, vielen Dank, Nicola. Wir sind zurück in einem wunderbaren Hotel in Wien. Also ich bin da, aber auf dem Weg nach Sölden und wir sprechen auch später noch über das Skifahren, ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus.
Und in Köln, früh aufgewacht, für uns extra, nein, er steht jeden Tag um 6 in der Früh auf, weil er 76 Kilometer Rad fährt, vor dem Frühstück noch, ist Axel Goldmann, 93, Just Baseball. Guten Morgen, lieber Axel.
Guten Morgen.
und weil vielleicht im Aspen, Colorado ein Parallelslalom ansteht. Ich weiß es nicht.
Axel ist ein echter Aficionado, wie er uns vorhin
verraten. Das wäre eine schöne Parallelslalom in Aspen, das wäre jetzt schön, aber okay.
Ja, dann, na, Tom, den pflanzen sie dann in den Februar rein, damit man unbedingt nochmal für zwei Wochenenden nach Amerika fliegen muss, obwohl man eigentlich unbedingt schon dort war. Ja, ja, bevor wir wollen natürlich über die nun feststehende World Series Begegnung sprechen, muss ich Axel schon fragen, als Österreicher. Florian Kainz, Sie haben ihm ein Denkmal gebaut. Wie weit ist der erste FC Köln noch davon entfernt, obwohl er dann doch nur eine Quote von 66%, was seine Strafstöße angeht, mitgebracht hat?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Wie zufrieden bist du mit Florian Kainz, der ja bei Sturm Graz das Laufen gelernt hat, wie man weiß?
Ja, es war jetzt halt sein erstes gutes Spiel die Saison. Von daher, ich hoffe sehr, dass die Last, dass er jetzt Kapitän ist, dass er jetzt in die, in Anführungsstrichen, Fußstapfen von Jonas Hector treten musste, ein bisschen von seinen Schultern abgefallen ist. Das hat man ihm schon angemerkt in den ersten Saisonspielen. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Florian Kainz, gestern 31 geworden oder vorgestern, ich weiß gar nicht. Ich hoffe, dass er den Herbst seiner Karriere bei uns dann noch einmal vergolden kann.
Ich bin komplett flabbergasted, weil Axel, wenn du mir jetzt gesagt hättest, der ist 25 geworden, hätte ich es auch geglaubt. Aber er ist schon lange unterwegs, ja.
Ja, der ist 31 geworden.
Ja. So, lasst uns zum
Baseball. Aber was ist das für ein Österreicher? 31, gell? Das ist doch.
Das ist gar nichts für uns. Das ist gar nichts.
Da sind wir noch jung.
Ja, natürlich. Entschuldige. Vor der Saison ist Justin Verlander zu den New York Mets gegangen, und wenn man jetzt gesagt hätte, Tom, dass Max Scherzer in der World Series werfen wird, dann hätte man gesagt, ja, die Texas Rangers haben sich Jacob deGrom geangelt, der naturgemäß genau nichts zeigen konnte, weil er wie immer verletzt war. Ja. Aber auch wenn man vor der Saison gesagt hätte, okay, die Texas Rangers werden in den World Series sein und Max Scherzer wird in den World Series sein, hat man gesagt, ja, jetzt sind sie gemeinsam in den World Series. Fangen wir mit der American League an, die ja, Tom, es hat wieder danach ausgeschaut, als ob Houston erneut in die World Series kommen würde. Warum dann nicht? Warum sind es die Texas Rangers geworden?
Na gut, zwei Namen. Adolis Garcia, und dann kann ich nur noch mal Bruce Bochy erwähnen. Also Adolis Garcia hat ja doch eine ziemlich gute Championship Series hingelegt, hat eine Batting Average von 3,57, 5 Home Runs, 15 RBIs, was Rekord ist übrigens für die Postseason. Lustig an dem Typen ist ja, dass er den im Dezember für kleines Geld, also wirklich für kleines Geld, nicht durch so normalen Trade, sondern für kleines Geld, haben sie den, glaube von den Cardinals geholt. 2021 haben sie ihn dann mal rausgeschmissen aus dem 40-Mann-Kader für einen Menschen namens Mike Foltynewicz. Auch ein ganz großer seiner Zunft. Naja, und der hat halt, ja, der hatte eine super Serie oder hat überhaupt eine großartige Postseason. Und ich kann nur das nochmal sagen, was wir vor zwei Wochen schon mal gesagt haben. Sie haben halt einen Manager in Bruce Bochy, der halt offensichtlich weiß, wie man in der Postseason gewinnt. Also Bruce Bochy hat ja, was die Regular Season angeht, eine negative Bilanz. Aber seine Bilanz in der Postseason ist halt einfach großartig. Und sie haben jetzt Bruce Bochy hat zum sechsten Mal ein sogenanntes Do-or-Die-Game gewonnen, also praktisch ein Spiel, in dem es um alles oder nichts geht. Und er hat noch keins verloren. Also der weiß offensichtlich ganz genau, die Amerikaner würden sagen, how to pull the right strings, also was man unbedingt machen muss, auf welches Detail, das man achten muss. Und jetzt steht er wieder in der World Series, und ich halte es logischerweise nicht für ausgeschlossen, dass er zum vierten Mal gewinnt, gell? Man muss übrigens dazu sagen, Texas ist ja ein Wildcard-Team, und Bruce Bocci hat ja schon mit einem Wildcard-Team die World Series gewonnen, und das war 2014. Was übrigens das letzte Mal war, wo zwei Wildcard-Teams in der World Series standen. Also, ja, wenn Adolis Garcia weiter so schlägt und Bruce Bocci weiter so clevere Entscheidungen trifft, ja, könnte es gut werden für Texas.
Damals hatte er aber noch Madison Bumgarner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Axel, jetzt vor dieser Serie habe ich irgendwo einen Hilfeschrei gesehen, keine Ahnung, ich glaube, es war auf si.com oder es war auf X, ehemals Twitter, wo gesagt, könnte bitte jetzt endlich jemand die Houston Astros rausschmeißen vor den World Series. Kommt dieser ganze Hass auf die Astros wirklich nur von dieser Geschichte mit den Mülltonnen, oder woher rührt diese Missgunst, die dem Team von Dusty Baker entgegengebracht wird?
Es ist auf jeden Fall tatsächlich ein Grund dafür. Ich glaube, bei den Houston Astros hat man dieses FC Bayern Phänomen, ne? Dass du halt irgendwann bist du es leid, dass die Astros halt mit allem durchkommen und damit erfolgreich sind und dass sie die Division dann am Ende noch gewonnen haben, dass sie die Rangers noch abgefangen haben, und die Leute denken dann halt so, ach, jetzt sind wir wieder in diesem Mühlstein drin, dass wir uns die Astros wieder angucken müssen. Und ich glaube halt einfach, dass die Astros mit diesem Cheating-Skandal damals sehr, sehr viele Sympathien verloren haben. Es gab ja eine Zeit davor, wo sie als junges, aufregendes Team von einem 0,0 Market, also TV-Ratings-Market nach oben gekommen sind, wo sie sich über 3-4 Jahre wirklich rebuildet haben und als wirklich aufregendes und sympathisches Team in Amerika gegolten haben. Und das ist halt wirklich mit diesem Mülleimer Sign-Stealing-Skandal so ein bisschen abgeflacht. Und dann kommt halt ja der Erfolg dazu, der halt gerade in Amerika ja immer so ein bisschen mit Misstrauen betrachtet wird, weil man mag ja schon eine Underdog-Story und man mag schon, dass ein Team wie die Texas Rangers dann den Houston Astros mal Paroli bieten kann. Dass sie jetzt rausgeflogen sind, also ich bin weiterhin fassungslos, dass das passiert ist.
Ja, und wie? Und wie?
Also. Nein, ernsthaft, weil ich habe tatsächlich gedacht, nach Spiel 5, nach diesem 5-4 Heartbreaker, habe ich gedacht, die Rangers sind jetzt tatsächlich erledigt. Ich hätte Haus und Hof setzen können, dass die Astros schon Spiel 6 gewinnen und dass die Rangers dann Spiel 6 und 7 in Houston so souverän, wirklich und deutlich und völlig klinisch gewinnen, dass ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Tom hat gesagt, ja, Bruce Bochy hat zum Beispiel an Leclerc festgehalten. Hätte ich im Leben nicht gemacht. Ist vielleicht der Unterschied, warum Bruce Bochy postet und ich nicht. Aber das sind Entscheidungen, die dann am Ende zusammengepasst haben. Und natürlich ist Aroldis Garcia absoluter Superstar im Moment. Aber wirklich erklären kann ich es mir nicht. Ich meine, Dusty Baker ist jetzt 0-8 in Game 7. Vielleicht auch nicht die beste Statistik in der Welt, hat dann jetzt mit 73 gesagt, okay, ich höre jetzt auch auf zu managen. Das ist okay. Aber ja, wenn du nach rationalen Erklärungen fragst, warum das so ist, ich weiß es nicht.
Kann's aber vielleicht sagen. Vielleicht mal ein kleines Detail. Betting Practice for Game 7. Gut, da wirft natürlich immer irgendjemand seinen eigenen Leuten irgendwelche Bälle zu. Die Texas Rangers haben Betting Practice. Und irgendwann schreitet Bruce Bocci ein und sagt zu seinen Leuten, die halt die Bälle werfen, Jungs, ich kann euch nicht mehr zuschauen, werft bitte nur noch hohe Fastballs. Die gucken alle wie die Blöden, warum nur noch hohe Fastballs? Und dann sagt er, na klar, der Kollege Javier, der jetzt gleich für die Houston Astros auf dem Mount stehen wird, der wirft halt wirft bevorzugt high Fastballs. So, was passiert? Herr Javier wirft High Fastballs und ist nach einem Drittel-Inning raus. Also das sind so kleine Details, wo du halt merkst, dein Manager hat halt einen Blick für diese kleinen Dinge, die halt letztendlich dann spielentscheidend sein können. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es ist offensichtlich so, dass der halt ganz einfach, ja, wie du schon sagst, der weiß, wie Postseason geht.
Jetzt ist es so, dass ich Axel Goldmann live und in person, es ist viele Jahre her, nur einmal gesehen habe, Axel, ich würde sagen, fünfmal im Jahr bei mir netterweise zu Gast, und dennoch glaube ich zu wissen, dass Axel Goldmann im Spätherbst 2001 bei einem Bloop-Single ungefähr gleich happy war wie ich damals, nämlich als die Arizona Diamondbacks das Unmögliche möglich gemacht haben, nachdem sie in der Bronx gegen die Yankees durch ihren Byung-Yong Kim, hieß er glaube ich, dieser Closer, der kein Closer war, weil er keinen Fastball gehabt hat, der einfach eine volle Katastrophe war. Und dennoch gewinnen sie dann gegen Mariano Rivera die World Series 2001, ein paar Monate nach 9/11. So gesehen hatten die Yankees damals vielleicht die Sympathien, aber Axel, sie sind zurück zum zweiten Mal in Franchise History und sie haben das Gleiche geschafft, was die Rangers in Houston geschafft haben. Sie haben jetzt auch heute in der Nacht, nämlich von Dienstag auf Mittwoch, auswärts beide Spiele im Citizen Bank Park gewonnen in Philadelphia. How and why? Weil das aus der National League West, hätten wir gesagt, ja, natürlich die Dodgers oder ja, natürlich die Padres, aber das ist gerade die D-Backs sind. Das ist erstaunlich.
Against all odds, ja. Erstmal zu 2001 kann ich dir sagen, dass ich für die Arizona Diamondbacks 0,0 Sympathien hatte.
Nein.
Weil
Randy Johnson, dir, Kurt Schilling.
Ich kann es dir erklären. Ich kann es dir sehr, sehr klar erklären. Weil die Diamondbacks in der NLCS die Braves rausgeschmissen haben. Und damals gab's, ich meine, es wäre noch Fulton County gewesen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber damals gab's halt noch den Tomahawk-Chop.
Nee, das war das Olympiastadion
damals. War's Olympiastadion?
Turner Field, ja, ja.
Das wirklich? Okay. 2001 schon? Wirklich? Echt?
Ja, ja, die sind, Olympia in Atlanta war ja 96 und kurz darauf sind die dann umgezogen. Ja.
Okay. Aber damals gab's noch den Tomahawk-Chop.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, damals gab's in Deutschland den Sportkanal. Das war ein geschwungenes blaues S oben rechts als Logo. Und die haben MLB übertragen im Originalton. Und da waren die Braves gegen die Diamondbacks. Da habe ich das gesehen an einem, weiß ich nicht, Freitag. Ich glaube, es war ein Freitag, weil ich bin nach Hause gekommen und habe nicht mehr alles mitgekriegt. Auf jeden Fall hat mich dieser Tomahawk-Chop damals so in den Bann gerissen. Und ich dachte, oh Mann, was für eine Atmosphäre, wie cool ist das denn? Und dann gewinnen die Diamondbacks da und dann war ich so sauer und dann habe ich denen gar nichts gegönnt. Und dann waren mir die Yankees auch noch egal. Aber gut,
okay, das war damals. Okay, das war damals. Was ist heute?
Ja, das war damals. Heute ist es so, dass ich ähnlich fassungslos bin wie in der American League Serie. Weil ich habe Spiel 6 tatsächlich live sehen können. In der Nacht zu Dienstag, Spiel 7, habe ich jetzt nur gestern in der etwas längeren Zusammenfassung gesehen, weil Arbeit. Aber ich fand die Phillies, ich glaube eher, dass die Phillies das Spiel verloren haben, als die Diamondbacks gewonnen. Die Diamondbacks haben ihr Spiel gespielt und das gut und das solide, aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Phillies nicht ihre Pace in den letzten beiden Spielen aufs Feld bekommen haben. Man muss sich nur das Top of the Lineup angucken, wenn du mit Schwarber, Trey Turner, Bryce Harper, Alec Boehm, da hast du 2 Hits in 14 At-Bats. Du hast viele Miss-Swings gehabt. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen leblos, weil leblos ist das falsche Wort, aber es war so ein bisschen chaotisch gespielt und so ein bisschen zu hektisch. Ich glaube, da wollten viele der Hero sein und haben versucht, tatsächlich den Ball nicht kontrolliert zu spielen, sondern halt einfach Swing for the Fences gemacht. Und das ist halt schief gegangen. Und wenn man sich die letzten drei Innings zum Beispiel aus Spiel 6 anguckt, dann kann man sagen, jo, das war hervorragendes Pitching der Diamondbacks. Man kann aber auch sagen, es war unfassbar schlampiges Batting der Phillies. Und von daher, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen ratlos, warum das passiert ist, ob das vielleicht mit der Atmosphäre in Philadelphia zusammenhing, ob die ihnen jetzt am Ende selbst geschadet hat. Aber ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Es ist
Ich glaube, du hast schon einen Punkt, weil du gesagt hast, sie wollten swinging for the fences. Ich glaube, sie wollten es einfach mit Gewalt. So nach dem Motto, wir sind der Favorit, so, und jetzt zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Und ich glaube auch, dass Rob Thompson das ein bisschen vercoacht hat, muss ich ehrlich sagen. Wenn du gute Starting Pitcher am Start hast, dann bist du halt einfach normalerweise, wenn es um die World Series geht oder wenn du in den Playoffs bist und es ist ein entscheidendes Spiel, dann wirfst du halt nach 2, 3, 4 Innings halt auch mal deine Starting Pitcher rein. Und er ist aber bei Greg Kimbrel geblieben, der, sagen wir es mal so, jetzt nicht die beste Serie hatte, gell? Also
shaky,
das Mindeste, ja. Was mir halt, ich glaube, dass vor allem, wenn ich immer auf die Diamondbacks draufkomme, ich glaube, die haben einfach ein bisschen so, die haben diesen Underdog-Status auch genossen, ne? Weißt du, so erst sagen die Leute, eigentlich habt ihr da gar nichts verloren, ne? Dann sagen die Leute, naja, ihr kriegt sowieso den Hintern versohlt. Und dann liegen sie auch noch in der Serie zurück. Also ich glaube, die hatten einfach nichts zu verlieren von Beginn an. Die waren halt einfach, die sind das schlechteste Team gewesen in den Playoffs, was die Regular Season angeht. Ja, da musst du dir keine großen Gedanken machen, sondern wie du gerade schon gesagt hast, spiel einfach dein Spiel, das dich da hingebracht hat. Was anderes kannst du sowieso nicht machen. Ja, die waren einfach, als es darauf angekommen sind, waren die einfach auch lockerer und haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, und dann hast du natürlich auch so einen Knaben wie diesen Corbin Carroll da, diesen Super Rookie, der erst in den ersten 6 Spielen gerade 3 Hits macht und dann in Game 7 auch 3 Hits macht. Also das ist schon bemerkenswert.
Hier möchte ich Folge 7, also Season 11, Folge 7 des Just Baseball Podcasts erwähnen. Die Vorschau auf die National League West, wo Axel Goldmann die Arizona Diamondbacks vorstellt und auf Corbin Carroll aufmerksam macht. Ja. Ich möchte bitte alle Hörer zurückspulen.
Ja. Nein. Ich möchte auch auf die Sendung von vor 2 Wochen verweisen, wo du nochmal betont hast, dass du den Diamondbacks oder den Snakes, wie sie ja heißen, viel zugetraut hast, dann aber irgendwie shaky geworden bist, weil sie gegen die Dodgers gespielt haben. Da musste ich dich dann wieder davon überzeugen, dass die Snakes eigentlich so schlecht nicht sind.
Das ist halt dieses, man traut sich selbst nicht am Ende. Nee. Ne? Aber
Angst vor der eigenen Courage.
Ja, tatsächlich. Wird mir nicht nochmal passieren. Die Diamondbacks hatten vor der Saison eine Playoff-Probability von 15% und laut Picota eine Record-Projection von 74,88.
Haben sie nur leicht übertroffen.
Genau, das heißt, auch die Experten in den USA hatten die Diamondbacks nicht so auf dem Schirm. Dann hatten wir irgendwann im Laufe der Saison einen Span von 50 Spielen, wo sie 16-34 gegangen sind. Das ist das Schlechteste, was ein Pennant-Sieger jemals in der Regular Season hatte. Die 73er Mets hatten denn das gleiche Ergebnis. Es gab sonst niemals einen Pennant-Sieger, der im Laufe der Pennant-Saison über 50 Spiele 16-34 gegangen ist. Die Diamondbacks haben wirklich gegen alle Statistiken und gegen alle Experten und gegen alles, was man weiß im Baseball, die National League gewonnen. Und ja, man kann jetzt sagen, die, was ihnen zum Beispiel unglaublich geholfen hat, waren die Rule Changes. Ja, sie haben alle Rule Changes, die dieses Jahr waren, haben dazu geführt, dass ihre Statistiken nach oben gegangen sind. Ihr junges Pitching Staff hatte tatsächlich weniger Anpassungsschwierigkeiten an die Pitch Clock. Das kannst du alles als 3%, 2%, 1,5% zu dem Erfolg dazu rechnen. Aber am Ende gewinnen die in Philadelphia Spiel 7 der NLCS und das ist für mich nicht erklärbar. Es ist für mich nicht erklärbar, dass es passiert ist. Aber es ist verdient.
Es ist total verdient. Ich meine, die haben vorher die Brewers gesweept, die haben Los Angeles zerlegt nach Strich und Faden.
Ja.
Also da bist du, und wenn du, ja, die sind verdient in der World Series, auch wenn es keiner glauben mag und wir es gar nicht.
Ja. Was keiner glauben mag, aber Axel Goldmann hat gerade die Hand gehoben, auch für den GRP-Teil dabei zu bleiben. Nein, Axel, das wollen wir dir nicht zumuten. Ich habe noch nicht nachgeschaut, Axel, der FC am Wochenende, wo?
In einer Stadt, die nichts in der Bundesliga zu suchen hat.
Gut, da rätseln wir jetzt auch ein kleines bisschen mit, aber wir ahnen, was es sein könnte. Oh. Axel, ich danke dir.
Hat was mit Dosen zu tun, oder?
Kurze Pause, dann geht's weiter, der Big Show 633.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 633. Axel Goldmann hat den Einkehrschwung genommen, den Auskehrschwung, aber neu dazugekommen ist von der Tiroler Tageszeitung der fantastische Roman Stelzl. Guten Morgen, lieber Roman.
Servus, hallo.
Roman, bist du schon erschöpft von diesem ganzen Marathon, den du bist ja zum Glück in den sozialen Medien nicht vertreten, also deinem Glück wohlgemerkt. Ich würde dir gerne folgen. Aber die Skivorstellungen, und ich liebe Michaela Schifrin, aber das war schon ein bisschen viel in letzter Zeit. Hast du sowas wie Vorfreude auf den Saisonstart in Sölden oder bist du jetzt schon erschöpft?
Ehrlich gesagt ist es weniger erschöpfend als die Jahre davor. Der Tom weiß es eh am besten. Losgehen tut es in Wahrheit morgen dann mit den ganzen Head-Termine. Was jetzt noch geht, Achtung, Branding, die Head-Termine. Und ja, es waren eigentlich recht überschaubare Termine mit recht überschaubar vielen Leuten. Also das Atomic Dark, was du angesprochen hast, war überschaubar wenig los. Ich hätte mal gesagt, mindestens die Hälfte von dem, was normalerweise dann Andrang ist. Ja, ja, sicher. Und sonst den Fandier-Termin, alle anderen Termine. Ich hatte ein, zwei Interviews, Hendrik Christoffersen und Lukas Broughton und so, was sich halt so ergeben hat, zum Treffen. Die Österreicher, war eigentlich überschaubar, ehrlich gesagt. Leider ist es mehr die Debatte, ob Sölden Sinn macht. Aber es hagelt ja Kritik von allen Seiten. Angefangen bei Greenpeace, angefangen bei den Baggerarbeiten am Gletscher. Es ist jetzt momentan das mehr Thema, was sonst auch immer wieder Thema ist. Viel mehr als in den letzten Jahren ist nicht passiert, nur dass jetzt halt, also diese Baggerarbeiten, wo sich zumindest die Bergbahnen dafür gerechtfertigt haben, dass da nur am Gletscherende das abgetragen wurde, beziehungsweise der Hang homologiert oder halt angepasst, dass er gleichmäßig gemacht wurde, damit Schneedepots, die 60.000 Kubikmeter, die es haben, gut verbreitet wurden. Da gab es sehr viele Greenpeace-Kritik, inzwischen von der Regierung, auch von Athleten, Michaela Schifrin, Marcel Hirscher, also dass es als Saisonstart einfach zu früh kommt. Marcel Hirscher aus sportlicher Sicht, Michaela Schifrin aus klimatechnischer Hinsicht. Das war eigentlich jetzt mehr Thema. Also wenn etwas erschöpfend ist, unter Anführungszeichen, ist natürlich nie erschöpfend, über Skisport zu sprechen, schreiben. Wenn etwas erschöpfend ist, dann wahrscheinlich das, dass das mehr Thema war als das Sportliche. Und das glaube ich momentan ganz, ganz, wenn man der Tom wird mir auch zustimmen. Ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie es in deutscher Sicht ist, sowohl bei Zermatt, Cervinia, das dann zwei Wochen später, glaube ich, ansteht, gell? Und Sölden wird momentan nur über Klimaschutz und bösen Skisport anstatt über Skisport an sich gesprochen.
Also in Deutschland ist es halt Ja, es ist
nicht wichtig. So, es ist halt nicht wichtig in Deutschland.
Machen wir es nicht. Nein, es ist in Deutschland nicht wichtig. Natürlich ist für uns immer wichtig, den Österreichern eine mitzugeben, logischerweise, und uns als die großen Moralaposteln aufzuspielen. Das Lustige war letzte Woche bei Einkleidung beim Deutschen Skiverband, wo sowohl Wolfi Mayer als auch Thomas Driessen ein Plädoyer pro Sölden gehalten haben. Also, dass es selbstverständlich okay ist, dass die mit dem Bagger da drüber fahren, um das halt ein bisschen zu glätten, weil man dann auch weniger Schnee braucht, dadurch auch weniger Kunstschnee produzieren muss. Also es war eine sehr interessante Argumentationskette, vor allem wenn man weiß, dass Thomas Driessen ja von Sölden gesponsert wird und dass der DSV darauf angewiesen ist, dass er dort halt auch trainieren kann. Also ich kann die schon verstehen, dass sie sagen, jetzt macht mal bitte halblang. Worüber man ja gar nicht diskutieren muss, und das ist halt, finde ich, das Kardinalthema, dass das halt einfach viel zu früh ist. Also alle Wintersportarten fangen ja im Prinzip ja Ende November, Anfang Dezember an. Nur der alpine Skiweltcup meint, weil es gut ist für den Tourismus und hallo, liebe Wintersportfreunde, es geht wieder los, dass er Ende Oktober da auf einem dahin schmelzenden Gletscher sich zwei Rennen zusammenzimmern muss. Also ich finde es abenteuerlich. Ich finde es wirklich abenteuerlich. Unabhängig davon freue ich mich immer, wenn der Skiweltcup losgeht, weil dann muss ich mich weniger um Fußball kümmern. Aber in Wahrheit ist es einfach, das ist einfach, ich sag's jetzt mal einfach, völlig bescheuert.
Okay.
Aber, darf ich da noch kurz einhaken?
Ja, bitte, Roman, bitte.
Ich glaube aber, dass diese Debatte komplett in die falsche Richtung geht. Erstens mal wird es jetzt politisch, also viel zu viele Regierungen oder viel zu viele Politiker reden jetzt mit über dieses Thema, die davor ja dann auch schon hätten sprechen können über das Thema. Was meiner Meinung nach in die falsche Richtung geht, ist jetzt halt Sölden, steht komplett am Pranger, und der Jack Falkner, der Chef von die Bergbahnen, der steht da halt permanent da und sagt, wie gut das alles ist und das sein muss, und jetzt können wir da nicht drüber debattieren. Und man muss ihm schon insofern recht geben, also persönlich bin ich ja der Meinung, dass es zu früh ist, aber das war schon längere Meinung, aber wie du sagst, das hängt Tourismus dazu, hängt dran, normalerweise ist Opening, Sölden, da kommen die Leute, die Buchungen gehen los, November geht es dann da richtig zur Sache, im November haben sie dann wahrscheinlich zu wenig Betten, um den Weltcup zu beherbergen, wieder anderes Thema, wieder schwierigeres Thema, aber momentan geht es halt ziemlich auf Sölden aus dem Nichts jetzt, gell, die Woche davor, klar. Wenn irgendwas im Fokus steht, kann man es kritisieren, weil jetzt steht es im Fokus. Wenn wir im Frühjahr über Sölden reden, interessiert es wahrscheinlich keinen. Jetzt interessiert es mehr. Daraus kann man vielleicht auch ableiten, dass nächstes Jahr was geändert wird. Aber es ist in Wahrheit, Sölden hat mal genau gar nichts zu mitreden. Wenn die sagen, uns Oktober ein Termin ist uns einfach zu horkel, dann sagt die FIS, die bestimmt, genau. Und die FIS ist nämlich die oberste, die zweite Instanz ist ÖSV, der Veranstalter von Sölden, die im Fall keinen wirklichen Draht haben zur FIS, so ehrlich müssen wir sein, gell, das ist alles in die Brüche gegangen, da gibt's nicht wirklich eine Kommunikationsbasis, die Kalender werden ja präsentiert, ohne dass wirklich jemand weiß, wie es ausschaut, da war es Tage davor, Tom, du kennst ja selber letzte Saison, also da wird dann halt einmal gesagt, Sölden, das ist der Termin, wenn die sagen, du, bei uns die Klimaschützer stehen an der Tür, gell, die Klimakleber, was sogar befürchtet werden in Sölden, die picken sich da irgendwo auf die Gletscherstraßen, von meiner Meinung nach, also vielleicht im Extremfall, gell, macht's das doch bitte November, Mitte November, dann sagen die vielleicht, wir haben zwar ein, zwei Gebiete weltweit, gell, vielleicht auch, gell, die sagen, klar, die zahlen gerne diese Gebühr, glaube ich, 250.000 Euro ist so eine Gebühr, die zahlen das gerne und machen gerne den Weltcup, haben wir super Werbung, dann seid ihr halt auch draus aus dem Kalender. Also ist schwer, gell, da jetzt auf Sölden einzuhauen und sagen, es geht halt sehr viel Sölden-Pashing mit diesen Bildern, die da jetzt kursieren. Also ich finde auch, Tom, du hast recht, es ist zu früh, nicht mehr modern. Der Weltcup hat früher im Dezember angefangen, weil die sehr Kriterium des ersten Schnees, oder? Kennt hier jeder. Ja. Und das war früher der Weltcup-Beginn. Das ist wahrscheinlich jetzt auch gescheiter so zu machen, aber es geht halt in die falsche Richtung. In Wahrheit sind die Entscheidungsträger nicht diejenigen, auf die einkaut wird, gell? Ohne jetzt groß Partei zu ergreifen, aber das kennt man aus vielen Sportarten. Wir hauen halt dort ein, gell? Wo halt am wenigsten bestimmt wird. Also beim Fisch quasi an der Flosse knabbern und quasi da am Kopf müssen wir halt anfangen, gell?
Ja, ich finde halt, sie müssen irgendwann mal einfach begreifen, dass sie halt einfach zu viele Rennen in zu wenig Zeit reinpacken wollen. Ich meine, guck dir Biathlon an, das fängt, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember an, dann dauert die Saison 3,5 Monate und dann ist es wieder gut. So, und da ist, da, gut, die haben natürlich die Möglichkeit, Männer und Frauen an einem Ort immer zusammenzulegen. Das ist schon ein bisschen was anderes, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn die endlich mal begreifen würden, dass es einfach ein Irrsinn ist, was weiß ich, 40 Rennen bei den Frauen und 40 Rennen bei den Männern durchzuprügeln und an 20 verschiedenen Orten zu fahren, bei den Männern und an 20 verschiedenen Orten bei den Frauen zu fahren. Also, ich würde irgendwann mal einfach hergehen und würde sagen, so, ich nehme jetzt meine Leuchtturmorte, ne, mit denen ich Popularität hervorrufe, mit denen ich Einschaltquoten erziele, wo ich auch weiß, da kommen die Leute, da hat es Tradition, da ist es verwurzelt. Und dann müssen die anderen Verbände, das sind ja dann meistens die Verbände und die anderen Orte, müssen dann sich halt einfach, sag ich jetzt mal blöd, in einem Rotationsprinzip da alle 2-3 Jahre außenrum gruppieren. Dann kannst du das einfach eindampfen, dann kannst du später anfangen, dann kannst du dieses bescheuerte Gletschertraining im Sommer weglassen oder reduzieren. Also ja, aber da im Oktober, gut, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also und die FIS ist da ja unter dem Präsidenten sowieso nicht ernst zu nehmen. So, Entschuldigung, jetzt habe ich es noch gesagt.
Nein, das passt schon. Einen Satz, ich weiß, der Jens jetzt möchte, wie es mit Kenner Schiffrin geht, aber einen Satz dazu noch, was halt auch Problem ist, gell, weil du den FIS-Präsidenten angesprochen hast, da passiert halt einfach aus der Hinsicht einfach zu wenig. Auch mit Zermatt Cervinia ist ein Prestigeprojekt von Johann Eliasch, was er wollte, gell. Und da sieht man auch das Problem. Und ganz kurz noch, wie so ich glaube, dass Greenpeace überhaupt aufgesprungen ist, jetzt unabhängig von diesen Gletscherarbeiten, wieso die so aufgesprungen sind auf die FIS, gell, ist mal Julian Schütter und diese Verneinung eines CO2, also die Behauptung, dass man CO2-neutral ist, diese feste Behauptung, diese auch hinauszublasen und dann mit gekauften Zertifikaten, also dieses Regenwaldprojekt, was sie haben, also quasi schauen, dass weniger Regenwald abgeholzt wird, die Summe des CO2, was man dort einspart, dass es eben ist, oder? Also Greenwashing sagt er dazu. Durch das, dass es überhaupt publik gemacht wurde, so plakativ, glaube ich, dass die Klimaschützer noch mehr sich eingeschossen haben. Und dass das eigentlich da sich die Katze in den Schwanz beißt.
Ja.
Roman, wie geht's Michaela Schäferin? Ha! Nein, nur ein Wort noch zu Michaela Schäferin. Sie hat ein Foto gepostet und da muss ich jetzt den Roman fragen, weil du warst bei diesem Atomic-Tag dort, aber ist Hermann Mayer der geilste Skifahrer aller Zeiten? Weil es gibt dieses Foto, wo Hermann Mayer zwischen Michaela Schäferin und Alexander Armut Kilde steht und die beiden sind natürlich überragend, Kilde und Schäferin. Aber Mayer steht da drin. Ich finde, Mayer hat alles richtig gemacht, hat sich eigentlich komplett zurückgezogen nach seiner Karriere, ist manchmal auf Raiffeisenplakaten, so viel Werbung darf sein. Aber ich finde den Mayer großartig. Wie war der Mayer zum Arbeiten oder ist er erst, bist du erst nach seiner Zeit gekommen, Roman?
Ich war ehrlich gesagt erst nach seiner Zeit. Also ich habe die letzten Züge habe ich noch mitbekommen, aber wie so gut, wenn man einsteigt, die Arrivierten lassen ja nicht los vom Hermann Mayer. Was ich schon sehr natürlich verfolgt habe, weil er keine Interviews gibt, sein Medienauftritt danach war, wie du sagst, de facto verschwindend, gell? Also ähnlich eines Marcel Hirscher, der nur jetzt natürlich wahrscheinlich in den Sphären ist, gell, man ist, sagen wir, aktuelle Marcel Hirscher und Hermann Mayer oder mehr oder weniger, sagen wir mal, dieses Jahrtausend, wo so mitbestimmt haben, gell, das haben sie ähnlich gemacht. Marcel Hirscher muss mit seiner Skimarke jetzt natürlich wieder vermehrt auftreten, hat auch keine Lust, ich habe ihn ja getroffen am Freitag, so ehrlich muss man sein, er hat keine Lust, er hat keine Lust auf die Medien, ist anderes Thema, aber da muss er jetzt natürlich durch, gell, wenn er seine Skimarke hat. Na, aber Hermann Mayer, ich war ja dort, wo die Michaela Schiffrin hat den ja am Tag und Kilde am Tag davor getroffen und sie hat ja komplett geschwärmt, in ihrer klassisch amerikanischen Art, dass fast ohnmächtig geworden ist, wo sie gesehen hat, was so einen recht lustigen Moment gehört. Weil bei der Pressekonferenz und ein allgemeines Gelächter ausgeartet hat, weil es gesagt hat, really big man, hat es gesagt. Da haben wir mal alle lachen müssen. Really big man. Und hat sie gleich gesagt, es war nicht so gemeint. Aber war dann ein recht lustiger Moment am Atomic-Tag. Aber es war, Kilde war auch, wo er geredet hat, da hast du gemerkt, das ist, also im Vergleich Hermann Mayer und Kilde, dann merkt man, wenn man redet, wenn der Kilde redet, da ist er wie ein Schuljunge gewesen, gell. Er hat gesagt, da ist sein Idol daherkommen und der Hermann Mayer und der hat Wahnsinn, er hat mit dem über Lake Louise reden können und über Beaver Creek und über die Rennen und er hat sich gedacht,
sie sind auch mit Hermann Mayer, gell, Legende, und er kann jetzt da quasi als Schuljunge mit ihm reden. Also das war, also so vom Gefühl her, also das war schon wirklich lässig. Ja, und man muss sagen, sie sind auch beim Foto, ich habe das Foto noch im Kopf, sie verblassen etwas daneben, ja.
Ja, und
der Mayer. Wahrscheinlich die Österreicher Sichtweise.
Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich, im Gegensatz zu dir, habe ich ja Hermann Mayer noch live erlebt. Also der Hype, der um den los war, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das zur heutigen Zeit stattfinden würde, also da würde Social Media platzen. Also das war unfassbar, was damals schon abgelaufen ist. Also ich will jetzt nicht auf die österreichische Journalie per se eingehen, aber wie die im Ziel da immer, also wie die da immer mitgefiebert haben, das war ja, also es gab Kollegen bei euch, Roman, die waren Mitglieder im Hermann Mayer Fanclub, beziehungsweise haben ihn gegründet. Es war unfassbar, was da los war.
Die waren aber nachher auch im Marcel Hirscher Fanclub.
Ja, das mag sein, aber das war ein bisschen anders. Das war ein bisschen anders, weil bei Marcel Hirscher hattest du immer ein bisschen so das Gefühl, der ist unnahbar, der ist ein bisschen steril, der hat gar keine Lust. Und Hermann Mayer, das war halt irgendwie einer wie du und ich, sag ich jetzt mal, ne? Aufgrund seiner Vorgeschichte da, Maurer und dann Vorläufer in Flachau damals, und hast du nicht gesehen, unvergessen natürlich, was ihn natürlich wahnsinnig nach vorne gebracht hat, halt damals dieser wunderbare Abflug in Nagano. Also wenn Hermann Mayer jetzt fahren würde, die Welt würde stillstehen. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, Hermann Mayer hatte damals einen Pressesprecher. Der hatte einen Pressesprecher. Welcher Skifahrer bitte hatte Ende der 1990er Jahre einen Pressesprecher? Also einen persönlichen Pressesprecher. Ich wüsste keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war damals ein Hype. Also wie gesagt, wenn Hermann Mayer heutzutage fahren würde, also da würde alles platzen, glaube ich.
Erster, ich meine einfach, dass es ihm auch völlig wurscht ist, wie er ausschaut. Er schaut aus wie ein Waldschrat, aber er schaut aus wie ein großartiger Waldschrat, wer das Bild gesehen hat. So, jetzt gibt's noch.
Ja. Ich habe eine zweite Legende, die ausschaut, annähernd so ausschaut, etwas wie aus dem Wald gekommen, weil er auch oft behauptet, aus dem Wald zu kommen, und weil du wahrscheinlich gerade in Wien bist.
Ja, Thomas Muster, ja. Thomas Muster. Ja, natürlich.
Der jetzt aber bei Pachuta aufgetreten ist, Achtung Werbung, beim Palatschinken machen, glaube ich, gell, mit Frankie
Diaz. Ja, richtig.
Lustig, dass er ist ja früher viel mehr in der Versenkung gewesen, und inzwischen mit Tom's Talk und so ist er wirklich präsent. Und der war ja früher auch verschwunden. Der hatte keiner gewusst, wo der ist, gell. Und wenn er dann mal auftaucht ist, in allen, da wusstest du nie, wie Thomas Muster ausschaut. Weil entweder er hat 20 Kilo abgenommen auf einmal, oder war 20 Kilo mehr, geraucht oder getrunken, oder er war einfach total fit, gell, oder er hat gerade Häuser saniert irgendwo im Wald. Aber er ist immer, das war genau das Gleiche, ist immer dann, mein Gefühl, im Oktober zu diesem Erste Bank Open ist er so quasi aus der Versenkung aufgetaucht, und dann wieder ein Jahr in der öffentlichen Versenkung verschwunden. Auch eine Legende. Also
ja, natürlich. Ich werde versuchen, ihn noch zu erreichen für diese Big Show. So, eine sportliche Frage noch, Roman. Blackie, weil du schon beim Atomic Talk warst, ich habe im Sommer mit ihm gesprochen, Marco Schwarz, der im letzten Jahr ganz, ganz erstaunlich stark in den Speed-Disziplinen gefahren ist, aber ganz, ganz erstaunlich wenige Rennen gewonnen hat. Ist er tatsächlich schon ein Kandidat für den Gesamtweltcup, Roman, glaubst du, oder ist einfach Marco Odermatt, einfach weil er so viele Rennen auch gewinnt, Riesenslalom und Super-G, ist Odermatt unerreichbar?
Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat auf den Gesamtweltcup. Summa summarum deswegen, weil Marco Odermatt da, wo er mitfährt, dann vorne mitfährt, gell? Jetzt mit 40 oder 42, 24, irgend sowas in der Art, Punkte, diesen Rekord auch gebrochen hat. Marco Schwarz, de facto 1200 Punkte um den Dreh herum hinten war, was ich mich jetzt noch erinnere. Also das müsste er mehr machen, gell? So ehrlich muss man sein. Er müsste in allen Disziplinen, was er fährt in allen Disziplinen. Er ist ein Allrounder, den es eigentlich nicht mehr gibt. Er liebäugelt sogar damit, 44 Rennen zu fahren, was ich nie und nimmer spielt, aber er soll's probieren wollen. Er müsste großen Punkte holen. Also das Platz 10 einzufahren oder sogar wahrscheinlich 5 bis 10 wird wahrscheinlich zu wenig sein, um Kilde zu biegen, um Odermatt zu biegen und wahrscheinlich auch, um Christoffersen zu biegen. weil die einfach zu stark sind. Also er will sehr viel fahren, aber es ist wie so oft, glaube ich, die Entscheidungsfreudigkeit fehlt, dass er sich für Ordisziplinen wirklich festlegt jetzt. Er fährt einmal so Podburio an Disziplinen, was in Ordnung ist, aber er glaubt nicht, dass er dort konstant überall punkten kann. Er ist überall super, aber es wird zu viel sein. Und ich glaube, dass der Odermatt nochmal zugelegt hat, was ich jetzt auch gehört habe von allen Leuten, wird schwierig werden. Aber ich lasse mich da gerne als rot-weiß-roter Patriot, lasse mich da gerne Lügen strafen.
So, und worauf, Tom, darf sich der schwarz-rot-goldene Patriot oder natürlich vor allen Dingen auch die schwarz-rot-goldene Patriotin am meisten freuen? Auf die Dürrlehner, auf den Dresen-Thomas, auf irgendjemand anderen? Tom.
Siehst du, es ist schon bemerkenswert, dass du dann irgendjemand anderen sagen musst.
Ja, aber mir fällt keiner ein. Ich sag dir, wie es ist.
Ja, du. Nenn mir mal die Starter des Deutschen Skiverbandes am Wochenende. Da wirst du Schwierigkeiten haben. Eine könnte dir vielleicht einfallen. Und ich sage jetzt ja schon eine. Insofern müsstest du schon wissen, worauf es hinausläuft.
Ist Vicky Rebensburg zurückgekommen und fährt den Riesenslalom in Sölden, ja?
Nein, weniger. Du, wir fahren am Wochenende mit Emma Eicher.
Ja.
Kennen wir jetzt einigermaßen.
Ja, ja.
Dann ist, glaube ich, Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger am Start.
Ja, bitte, sind am Start. Bitte, ich habe Poster von denen. Okay. Ja, bitte schon. Ja.
Habe ich mir schon gedacht. Nein, du, ich glaube, dass Lena Dürr eine ganz gute Rolle spielen wird, dass sie auch jetzt befreit durch den ersten Weltcup-Sieg noch dazu gegen Michaela Schifrin und ihr Bronze in Marybelle, dass das ihr nochmal ein bisschen Schwung gegeben hat. Ob sie jetzt dauerhaft zur Siegfahrerin werden wird, weiß ich nicht, aber ja, die kann man sich selbstverständlich gut anschauen, zumal sie ja auch einen schönen Stil fährt. Der Tom Dresen hat letzte Woche bei der Einkleidung von den Deutschen einen guten Eindruck gemacht. Der ist ja Vater geworden, hat betont, dass ihn das einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben hat, vor allem im Sommertraining. Er hätte eigentlich genau das Gegenteil erwartet, dass er keine Lust hat. Jetzt ist es so passiert, dass er halt erst recht Lust hat. Also der hat einen ganz guten Eindruck gemacht, hat auch ein bisschen erzählt, dass es halt in der Vorbereitung ein bisschen mehr aufgepasst haben auf sein Knie. Freut sich auf Zermatt. Ja, ich finde, Tom Dresen kann man immer zuschauen. Wer als körperliches Wrack bei der WM mehr oder weniger aus dem Stand raus nur um 3/10 an Bronze vorbeifährt, der ist, glaube ich, immer dafür gut, zumindest unter die Top 5 zu fahren. Ja.
Hashtag
Word. Und ein guter Kerl ist er ja auch.
Und das Kind ist Österreicher, wie ich hoffe und weiß und glaube.
Ja, gut. Sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich in Österreich geboren. Ist man dann automatisch österreichischer
Staatsbürger? Ja, aber die Mama ist doch Österreicherin, oder? Ist die Mama nicht Österreicherin?
Ja, schon.
Siehst du? Ja. Also Doppelstaatsbürger. Wer wüsste das besser als ich? Ja, danke Roman, danke Tom. Kurze Pause in der Big Show 633.
Hi, hier ist der Andi Mies und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 633, jetzt also zum Abschluss noch mit Tennis. Ich habe ja vorhin bei Götze schon angekündigt. Jetzt gibt's ein Interview, das naturgemäß auf Englisch geführt wurde, mit Brian Shelton. Brian Shelton, der Vater von Ben Shelton, aber früher auch selbst Profi auf der ATP-Tour. So ein klassischer Ami, hätte man früher gesagt, der auf schnellen Belegen super zurechtkommt, hat ein einziges Turnier gewonnen, in Newport war's, und dort hat er im Endspiel gegen meinen Chef, gegen Alex Antonitsch, gewonnen. Und wirklich, also ich habe schon bei den US Open, da gab es eine Pressekonferenz mit ihm, wo eben sein Sohn, das war glaube ich vor dem Viertelfinale, ja, wo man sich gedacht hat, hoppla, was ist da jetzt plötzlich los? Natürlich den Shelton haben wir das ganze Jahr schon gesehen, dass der immer besser geworden ist, letztes Jahr ja auch schon, aber jetzt hat er, also der junge Shelton, in dem Jahr erstmals wirklich außerhalb der USA auf der ATP-Tour gespielt, Australien gleich Viertelfinale, dann hat er lang mal nichts gewonnen und dann plötzlich bei den US Open im Halbfinale gewinnt er jetzt am letzten Sonntag Tokio. Und die Szene, ich habe sie vorhin schon beschrieben, aber wer es nicht gehört hat, nochmal. Also die beiden Sheltons kommen rein, das war am Dienstagvormittag zum Training, sind einen Tag erst da aus Japan, schon ziemlich fertig, aber die kommen rein und Rublev war gerade auf dem Court und Fernando Vicente, also der Coach von Rublev, nein, die sind rausgegangen, so rum ist richtig, und die haben sich dann ja begrüßt wie alte Freunde, hat mir echt getaugt, war super Stimmung auf dem Platz, Poprin war, glaube ich, noch mit dabei, Alexei Poprin, und dann haben sich Vater und Sohn Shelton auch noch das Training ein bisschen angeschaut vom Rublev. Schön, schön. Also hören wir uns zuerst mal Brian Shelton an und dann noch ein paar Worte zum Tennis. Let's start with your journey from Tokyo to here. How was it? How long did it take you? And how fresh are you? And how fresh is Ben?
Well, it was a long trip, you know, 11 hours from Tokyo to Doha, and then another 5 after a couple of hours of a layover. But honestly, you know, I slept terrible last night, but he slept extremely well. So most important, he's feeling pretty good.
How important was it for Ben after his wonderful US Open run to really win a tournament on the ATP Tour?
It was certainly one of our goals for him this season, to finish with a title, and, you know, to come in Tokyo in front of the Japanese crowd there, that was pretty amazing, representing Yonex as well. I think that was really special. But just to win, you know, out here is so difficult. And there's so many good players, and he had so many tough matches. 3 or 4 of those matches could have gone the other way, but he found ways to get through them, and just really proud of his resilience and his effort there, and to hold a trophy on the ATP Tour is special.
Speaking of goals, he's number 14 now in the world. Did you set out a goal before the season where he could or should end up?
We really didn't have a ranking goal set up this season. It was more about first year on tour. Let's learn how to be more professional each day. Let's continue to improve parts of your game. Let's really focus in on these things each and every day, as opposed to chasing the points or the rankings or those other things. And, you know, it's a long, hopefully, journey, you know, for us and for Ben. And to enjoy the moments along the way, you know, and not get too caught up in worrying about the next week, but really try to be present where you are every time. If you're speaking to someone, be completely present there. If you're playing, be completely present as well, and try to learn from every experience.
Now, I watched every single match of Ben, I think the whole year, basically, if it wasn't on European time, very bad. And I think, from what I saw in Tokyo, I thought to myself he was more to himself, did not celebrate every point like he did at the US Open. Was that a goal that only to save energy, maybe?
Well, he wanted to experiment a little bit with that, you okay. know, to see what it felt like to hold his focus in a more quiet way, and to just be really locked in every single point, and not to demonstrate too much emotion throughout the matches. And I think he did a nice job. I still don't think he was completely himself, and I would like to see the smile a little bit more. but he really, really handled the situations really well. He problem solved extremely well. So the way that he was thinking on the court, the adjustments that he made from one match to another in different conditions, I was really, really impressed.
How are the dynamics with Ben on the tour? Because Tommy Paul and Taylor Fritz know each other for a long time. They're friends. Is there anybody out there that Ben is really very comfortable with?
He's certainly comfortable with all the American players. But honestly, he's found friends in all the countries.
I saw when you came in here, everybody's happy to see him.
Yeah, no, he's definitely one of those guys that just loves people. I mean, there's so many of the doubles guys that play out here that he's really good friends with as well. And I mean, he doesn't meet a stranger, you know, and he smiles at everyone and treats everybody with respect, which I love. And he's a fun kid. So he's always, you know, easy to speak with, easy to have lunch and dinner with and those things. And he just really enjoys being out here and just sees it as a huge opportunity.
Quick question about you then. You do travel the tour. Which is the one side that you really, or one city you really wanted to show Ben, except for the Grand Slam tournaments, of course. But is Vienna one of those cities? I don't even know if you ever played here.
I didn't play here, so we were kind of penciled this one in as an exciting place for us to go for the first time, as well as Tokyo. You know, I just think that This city here in Vienna, I mean, just look at the history of the city, and it doesn't take long to start walking around through the parks and to the different areas and just see the beauty of this place. And, you know, my time on the tour many, many years ago, I was too focused in on just the tennis and didn't take the time. And I really, that's one of the things for Ben. We said, you know, I don't want you to make the same mistakes I made, you know, and you have this opportunity that most people don't ever, ever see. And you got to take advantage of it and really explore and look at these cities and meet the people. And the people are what makes this place special as well.
I mean, is he being recognized now already? Is it going to be annoying in 2 years from now when he's won even bigger title?
I don't know about annoying, you know. I think the perspective has to remain the same. You know, it's a blessing to be able to do this, to be in this situation, but also to see the impact that he can have on the game and on others' enjoyment of the game. And that's kind of what we hear from the fans that I talk to when I'm sitting in the stands, is that we love his smile, we love his energy, we love how positive he is, we love that he can laugh and even when he makes mistakes sometimes. And I think that really, you know, makes people happy to be at the matches and to be entertained with the tennis, but also his personality, which is natural.
One quick thing. He said, I think in Tokyo after he won the title, he said, well, haven't really played that many matches this year, so I'm in good shape. Yeah. Is he in good shape? Because the draw here is nasty. Oh, Jannik Sinner in the first round.
Yeah. I mean, it seems like that every week, though, that the players are just so good. I mean, it doesn't matter if they're ranked 80 or 90 or 2 or 3. They all can play, you know, and play at a high level. So we respect everyone. Obviously, this tournament is stacked with so many good players. So.
Artur Fies comes here and has to play Medvedev in the first round. That's insane.
Yeah, it's exactly right. But, you know, we like to look at it the other side as well, that, you know, Arthur's playing very well, and I think Medvedev has to play a guy who's in form as well, you know, after taking a week off. So, you know, we'll see what happens. You know, you got to go come out and play and compete and learn, and we just are excited to be here.
Help me one out with one last thing. You have a daughter as well.
Yes.
Is she playing tennis or is she into some other sports? What about your daughter?
She was the first one to get involved in tennis between the two of them. And she's about 2 years older than Ben. She played through her college days. She's about to graduate from the University of Florida. And she's going to get into the finance world, hopefully start working soon.
Can she go to the 28 and try out to be a professional first?
We really thought that would be her path, but, and Ben would be going on a different path in a different sport, but things change, you know, and you just have to, make the most out of the opportunities that you have. And she's doing that in other areas and he's doing it with the tennis.
Great. Thank you so much.
Thank you.
Yeah. Can we take a quick? Brian Shelton also, ja, gegen Jannik Sinner, 6-7, 5-7 ist er rausgegangen. Das Turnier in Wien ist super, wie immer, eines meiner, ist immer schwierig, ja. Man kann ja zwischen einzelnen Kindern nicht wählen. Oder man soll auch nicht wählen. Und man will auch nicht wählen. Aber Wien ist sicherlich eines, mit allem Drum und Dran, mit der Stadt, schon ganz, ganz weit oben auf meiner Liste an ATP-Turnieren, die man zwingend mal besuchen muss und darf und soll. Zumal als Journalist. Ich weiß gar nicht, ganz oben. Ganz oben würde ich alles in allem. Naja, ist ja wurscht. Nicht das Thema hier Wimbledon, aber wahrscheinlich Wimbledon. Aber das Problem, unter Anführungszeichen, ist auf der anderen Seite auch in Wien. Es ist halt dann doch mal eine Dimension größer als zum Beispiel in Kitzbühel. Und in Kitzbühel hat man dann doch die Möglichkeit, dass man eben auch mit anderen Leuten, so wie es in diesem Sommer der Fall war, wo die ganzen Skifahrer da waren, wo ich mit dem Hansi Knaus sprechen konnte und mit dem Marco Schwarz. Das ist dann nochmal was anderes. Es ist einfach einfacher, sagen wir es mal so, dort an auch andere Gäste zu kommen. In Wien gab es zwar auch Tom's Talk, da war Boris Becker da, mit Thomas Muster eben gesprochen, den ich übrigens nicht erreicht habe für diese Big Show. Schauen wir mal, ob für die nächste Woche vielleicht was geht. Aber es sind hier einfach zu viele Menschen und da kann man jetzt niemanden so richtig abgreifen. Gestern durfte ich einmal in den VIP-Bereich und habe dann Michael Konsel gesehen, den legendären Keeper von Rapid Wien, der dann aber auch nach Rom gegangen ist. Da wäre jetzt Thomas Wagner, glaube ich, stolz auf mich, dass ich mich daran erinnern kann. But anyway, das war's, die Big Show 633, Sportradio 360. Danke an Nicola, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder Wahrscheinlich schon morgen mit einem fulminanten oder auch nicht fulminanten Daily mit dem Anchorman und ziemlich sicher kommende Woche mit der Big Show 634 Donnerstag 17 Uhr.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!